Passt schon sehr gut.
Das bedeutet jetzt, das haben wir heute auch festgestellt, Christian und Philipp, eine Mischung aus Christian und Philipp. Wenn ihr beide ein Kind hättet, würde er aussehen wie Jack Black.
Wir sind ja beim Eisangeln, sind wir schon näher gekommen.
Hallo zur Geekzone, heute mit dabei, der Fips.
Guten Abend.
Philipp natürlich, aber Fips kann man auch sagen. Der Christian.
Ist legal.
Hallo, liebe Hörer und Hörerinnen.
Ich freue mich.
Und der Tax. Hi, welcome back. Hi, Leute.
Welcome back. Und meine Wenigkeit, welcome der Peter. Hallo, hallo in diesem Herbst. Es ist schon wieder so schrecklich, Leute. Der Herbst macht mich immer fertig, weil es einfach so viele neue Spiele gibt. Das fängt jetzt wieder so an, immer in diesem September,
aber
Oktober, November.
Gleichzeitig mit dem geilen Wetter. Also ich meine, ich mag ja das Wetter gern und bin auch viel draußen. aber das Wetter bietet sich halt trotzdem an.
Jetzt, ja genau, und jetzt kommt jeden Freitag wieder, kommt ein neuer Blockbuster-Titel und so. Das ist schon ganz nett gerade. Man kommt halt kaum dazu, dass man es mal wirklich spielt. Deswegen haben wir ja auch, jetzt fangen wir mal gleich mit einem ganz wunderschönen Thema heute an. Was wir trinken, bevor wir noch anfangen, über irgendwelche Nerd-Themen zu sprechen, möchte ich gerne beginnen. Ich habe nämlich heute ein Getränk, da bin ich noch nie drauf gekommen, aber eigentlich ist es ziemlich naheliegend. Ich habe halt einfach eine Flasche Weißwein mir kalt gestellt. Und zwar einen schönen Riesling. Und da steht so ein Bio-Riesling, also ich glaube, es ist nichts ganz Besonderes, weil da steht sogar drauf, wann man den trinken soll, und zwar im Liegestuhl oder abends auf der Terrasse. Und das passt doch dann eigentlich super auch, um hier ein bisschen nebenbei ins Mikro zu sprechen.
Ja, das ist richtig. In der Flasche oder im Tetrapack?
In dem Fall in der Flasche. Ich hab gar nicht gewusst, dass es das auch in Flaschen gibt, aber heute auch einmal in der Flasche eingefunden.
Ja, genau. Tetrapack ist viel zu unbiologisch.
Dazu gibt es Kanister.
Die sind ja auch sehr schön. Nee, es ist eine schöne Flasche, 0,75 Liter. Das heißt, wenn ich mir die heute reingestellt habe, würde man das vielleicht an meiner Stimme merken, vielleicht auch nicht.
Ja, vielleicht bist du aber gut drauf.
Vielleicht bin ich endlich mal gut gelaunt. Ich habe dazu auch ein Mineralwasser natürlich. Muss man schon ein bisschen immer wieder abwechselnd trinken. Das schenke ich mir jetzt mal ein, und zu diesem Geräusch darf der Fips sagen, was er am Start hat.
Ja, ich schlage heute ein bisschen aus der Art, weil ich habe ja so eine leichte Erkältung und da ist man immer so ein bisschen dehydriert. Deswegen habe ich heute tatsächlich hauptsächlich mein Adelholzener Mineralwasser hier. Ich habe aber auch noch eine Libella Zitronenlimonade am Start. Und natürlich ein Franziskaner Weißbier, weil, ne? Wenn ich vorher Feuchtigkeit nachfülle, kann ich dann auch ein bisschen
dehydrieren. Irgendwas muss mal gesund werden.
Ja, und dann, ich dachte schon.
Dann habe ich heute noch was gefunden, wo ich mir dachte, das muss ich jetzt unbedingt probieren, das ist bestimmt scheiße. Und zwar ist das von der Bio-Öko-Firma Rettergut. Das sind die, die so nicht normkonformes Obst und Gemüse retten. Und zwar habe ich da ein Gurke-Minze-Erfrischungsgetränk aus krummen Gurken.
Ja, das schmeckt man das anders als wie von geraden Gurken.
Wichtigste Frage, schmeckt man das? Ja.
Ich weiß es noch nicht. Also es ist ein kohlensäurehaltiges Gurken-Minzen-Getränk.
Gib krummen Gurken ein Zuhause.
Mit Farbstoff Brillantblau FCF.
Ach, das ja, gibt's wirklich getroffen. Das hast du dir nicht zusammengemischt.
Aber wollen wir mal hoffen, dass das Getränk nicht sich irgendwie auf dich auswirkt, ne? Auf irgendwie.
Krumme Meinung hast du ja schon manchmal.
Ich bin schon so eine krumme Gurke, ne? Also ja, pass genau. Mal auf, warte mal. Ich habe es noch gekühlt eine Stunde, weil ich war last minute noch beim Einkaufen heute. Und jetzt habe ich dieses leckere Gurke-Minz-Erfrischungsgetränk mal geöffnet.
Du krummer Hund.
Es riecht brutal nach Gurke. Es ist total widerlich. Ich werde mal einen Schluck probieren.
Ja, aber wäre jetzt auch komisch, wenn es nach Banane riechen würde. Also
wahrscheinlich wäre es mir aber irgendwie. Ja, aber es ist doch krumm.
Aber ich bin immer wieder beeindruckt. Dann gibt es Produkte, wo ich denke, kein Mensch will diese Produkte haben. Und dann, ja, da machen wir jetzt ein Gurke-Minze-Getränk. Das kauft bestimmt jemand. Ja, genau.
Ja, da also, haben wir schon. Da kauft es auch noch jemand.
Und ich muss sagen, so zum Verköstigen mal ganz kurz. Also es ist gar nicht so schlecht.
Ja. Ja.
Ich glaube, wenn du das jetzt nimmst und dann dein 0,5 Liter Fläschchen, ein paar Eiswürfel, einen halben Liter Wodka dazu, dann ist das richtig geil.
Genau, Gin, oder? Eigentlich muss man das mit Gin trinken. Mhm.
Gin würde auch gehen, wobei ich glaube, da stört die Minze.
Gin-Gurke.
Ja, okay. Ja. Ja, spannend. Also der Philipp heute wieder ziemlich, bis aufs Weißbier, traut er sich ran an die Sache.
Ja, sogar an die krumme Gurke.
Hipster hoch 10.
Ja, dann machen wir gleich mal der Christian weiter. Ich glaube nämlich, dass der Christian wieder bodenständig unterwegs ist.
Ich bin hier viel bodenständiger, genau. Also keinen krummen Gurken-Gin, sondern ich habe noch was aus meinem Urlaub, der leider schon viel zu lange her ist, mitgebracht. Ich war im Allgäu, im schönen Allgäu, in der Nähe von Leutkirch. Das ist ein kleines, ein paar tausend Manndorf. Und die haben aber jede Menge Brauereien da um die Gegend rum. Und da habe ich von der Brauerei Clemens Herle mich dort mal eingedeckt und durchprobiert und habe dabei ein Clemens ohne Filter. Ich poste das hier in den Chat rein. Also wer das jetzt hört, muss nachher noch unbedingt dann wieder in unseren Public Chat gehen. Clemens ohne Filter ist ein dunkelblondes Biererlebnis. Das ist extrem lecker, weil das sehr, sehr, das schmeckt sehr rassig. Also das schmeckt richtig, richtig gut.
Clemens ohne Filter, das kommt auch eine
Zigarettenmarke. Es kommt eine krumme Gurke dazwischen. Das versaut mir jetzt mein Bier.
Ich war nicht schneller, Entschuldigung. Deswegen
hat's Was ist denn da nicht gefiltert ohne Filter?
Ja, das ist halt wie so ein Kellerbier, so ein trübes halt. Das ist halt ungefiltert. Und das, ich habe mir das ja mal echt mal angeschaut. Normalerweise trinke ich es ja immer aus der Flasche, aber ich habe das mal eingegossen im Urlaub. Und das ist richtig schön dunkelblond. Also richtig schönes Bier. Und als zweites dann, das schaut mehr so aus wie so eine Maurerhalbe. Auch von Herle, das Herle Export Gold. Ein klassisches Helles. Was würde ich heute verköstigen?
Herle, das hat aber wirklich so ein Handwerkerbier, gell?
Ja, das genau.
Das ist richtig. Bodenständig. Aber Gold, hallo? Ich finde ja sowieso ganz wichtig, wenn auf Bieren Gold steht, dann hat man immer gleich das Gefühl, dass es was äußerst Besonderes und Hochwertiges ist.
Darf er 50 Gal mehr kosten, genau der Mehrwert.
Wegen dem Blattgold im Etikett. Ja, schön. Und jetzt müssen wir natürlich last but not least erfahren, was der Tax heute wieder mit Ingwer versetzt hat.
Eine Wahnsinnsauswahl heute. Ich mache es fast wie der Fips. Ich nehme auch die Minze, aber lass diesmal die Gurke weg. Das ist ein klassischer Bio-Minztee, weil die Erkältung jetzt auch endlich vorbei ist und ich will es ruhig angehen lassen. Und eine ganz normale Bio-Apfelschorle. Ja, und damit werde ich heute den Abend bestreiten. Wobei im Kühlschrank wartet, glaube ich, noch ein Gingerbier oder so ein Bitterlemon. Da gucke ich mal kurz in der Pause rein.
Also schon, also ohne Ingwer lassen wir dich eigentlich nicht ans Mic, ne?
Ja, genau. Also Ingwer ist schon wichtig.
Dein zweiter Vorname ist Ingwer. Ne?
Aber nur scharf.
Ja, da sind wir ja bestens versorgt für einen langen und gemütlichen Abend. Ich habe noch mal ein Thema vorneweg, bevor wir wirklich zu unserem Konsum kommen. Und es hat auch mit Konsum zu tun. Ich habe ja vorhin schon gejammert, dass es so viele neue Spiele gibt und wir kommen nicht zum Zocken. Und was haben einige Leute in dieser Geekzone gemacht? Sie haben sich neue Konsolen vorbestellt.
Nee, klar.
Olle, manche falschen, manche keine.
Oh, man kann Konsolen vorbestellen. Ich habe es
genau, das ist, zwei fangen wir mal, verpasst, glaube ich. Fangen wir mal damit an. Es gibt ja jetzt endlich diese Next-Gen-Konsole, oder gab sie zumindest vorzubestellen.
Genau, was macht man gegen den Pile of Shame auf der Konsole? Man kauft sich eine neue Konsole.
Das Gute nämlich, man hat dann auf der Konsole dann noch einen kleineren Pile of Shame, ist doch wunderbar. Es gibt diese Konsolen.
Leider nicht, aber
Es gab die Konsolen. Ich habe sogar geschafft, ganz am Anfang, ich habe die PlayStation vorbestellt, die PS5, habe es geschafft, direkt in der Nacht vorzubestellen. Der Christian ist erstmal leer ausgegangen, das musste sich auch gar nicht lange anhören von uns.
Nee, gar nicht. Ich habe auch kaum Hohn und Spott bekommen.
Aber jetzt hast auch du eine Vorbestellung.
Ich habe es halt erstmal verpennt, aber Gott sei Dank haben es ja diese tollen Firmen wie Mediamarkt nochmal hingekriegt, angeblich nicht zur zweiten Welle, sondern noch echt zum Auslieferungstag ein paar anzubieten. Und unter Einsatz meines Lebens und tausendmal Retry klicken, habe ich es geschafft und habe mir auch eine.
Es ist aber übrigens.
PS5 vorbestellt.
Ist mir aufgefallen, findet ihr es auch spannend? Es wird jetzt auch schon bei den Vorbestellungen von Konsolen von Wellen gesprochen. Die erste Welle, die zweite Welle. Und sie haben auch gesagt, eine dritte Welle kommt nicht. Erstmal. Habt ihr mitbekommen, oder? Auf PS5 kommt erstmal keine dritte Welle.
Sonst glaube ich es nicht.
Ja, genau. Und hier, der Philipp hat natürlich auch vorbestellt. Der hat nämlich die Xbox vorbestellt. Xbox genau. Series X, die neue.
Genau, der musste genau. gar nicht so viel klicken wie ich, weil da war der Ansturm nicht so groß.
Na, das kann man so nicht sagen.
Würde ich so nicht stehen lassen, Christian. Aber wir kennen ja die kleinen Trollereien von
euch. Ich will auch gar nicht.
Genau, das ist ja auch gar nicht böse gemeint. Ich freue mich total tierisch über die neuen Konsolen. Und allein, was ich mir jetzt heute angeschaut habe, hier von den Digital Foundry Videos zu der neuen Xbox Series X, das lässt echt Gutes hoffen, dass auch diese Abwärtskompatibilität, dass wenn Sony das nicht komplett versaut, dass auch da die PlayStation von profitiert, dass PS4-Spiele schneller laden.
Das ist ganz ehrlich.
Die Konkurrenz tut dem Ganzen auch gut. Genau, Tax, bevor du hier trollst, müssen wir dich erstmal trollen. Warum hast denn du keine vorbestellt? Weder eine PS5 noch eine Xbox. Ja,
weniger Kanten flimmern, Tax.
Irgendwie kam die Uhr dann dazwischen und da habe ich mir gedacht, jetzt müsste man eigentlich mal auch so eine PlayStation bestellen und auf einmal war natürlich schon alles ausverkauft.
Tax meint mit Uhr übrigens die Apple Watch. Das ist jetzt nicht jedem sofort klar, aber wir kennen unseren Tax.
Ja, genau, so eine Kuckucksuhr. Und ich wundere mich wirklich, weil ich dachte jetzt so in Corona-Zeiten, die Leute geben gar nicht so viel Kohle aus, aber nein, die ganzen Spielkonsolen,
gerade die
ist ja super geil, gell?
Das ist einfach, das ist einfach Vorbereitung auf die zweite Welle, dass man die Konsolen am Start hat.
Mit der ersten Welle von Konsolen.
Was natürlich sehr, also Tax, sehr schade, dass du natürlich keine hast. Gleichzeitig wird es spannend, weil wir nämlich im November, wenn wir Glück haben, alle drei unsere Konsolen dann bekommen.
Und es gibt keine Software.
Ja, doch, es gibt schon Software. Und dann Ende
gibt schon.
Ein paar, ein bisschen was gibt schon.
Jetzt erlaubt mal dem Tax, dass er sich schön redet, dass er keine
neue hat. Die Frage, die ich mir echt stelle, ist, wie war denn das damals bei den ersten Konsolen, also PS4? Wie gut sind euch die Spiele noch in Erinnerung, die sozusagen als Launch-Titel
Du, da haben wir schon tausendmal geschrieben, gar nicht mehr.
Es gab doch auch kaum was Vernünftiges zum Launch.
Black Flag habe ich mir gekauft und habe es nie gespielt.
Ja.
Tax, das ist schon klar.
Gab's ja
es geht natürlich auch darum, den Hype mitzunehmen. Außerdem, man darf nicht vergessen, es wird Cyberpunk
rauskommen. Schön reden,
Es wird Cyberpunk rauskommen. Wenn wir Glück haben, kommt Cyberpunk sogar mit dem Patch schon raus. Also bitte.
Ich glaube, da wird CD Projekt Red schon ordentlich dafür crunchen, dass da noch ein Patch rauskommt. Und dann wird das geilste Spiel des Jahres, würde ich mal behaupten.
Aber gleichzeitig hier, Tax, unser Setup ist ja gut, weil Ende November werden wir sicher wieder eine Geekzone starten. Dann können hier der Fips, der Christian und ich können berichten von den neuen Konsolen und du kannst investigativ natürlich nachfragen, weil du natürlich dann uns fragen wirst, wie sieht es denn mit dem Farbraum aus bei der PS5? Und
ich schaue mir das Kantenflimmern an, wenn ich schon Digital Foundries Videos gesehen habe.
Und der Christian und ich
sehr genau hin.
Und der Christian und ich werden sagen, Farbraum? Keine Ahnung.
Ja. Richtig, Tax wird nur so Fragen stellen, die wir einfach nicht beantworten können.
Nee, es wird auf jeden Fall spannend. Ich freue mich schon einfach wieder neue Hardware und dann nächstes Jahr wird dann, oder sagen wir mal, vielleicht Ende nächsten Jahres wahrscheinlich wieder diese Zeit, die wir jetzt haben, in einem Jahr, da werden dann die ersten richtig geilen Titel kommen auf den neuen
Konsolen. Ja, genau.
Ich brauche auch unbedingt eine, also da wird sich doch bestimmt was anbieten. Wahrscheinlich habt ihr alle vorbestellt, dann sind die ganzen Konsolen weg und dann gehe ich in den Laden rein. Und dann frage ich, wo ist die PlayStation?
Oh, ja, der große Stapel davon.
Gerüchte, dass Sony keinen einzigen in den stationären Handel bringen will.
Ja, gab es
alles nur online.
Ich habe gelesen, dass sie tatsächlich keine für den stationären Handel aufgehoben haben bei Sony.
Ja. Als Direktvertriebsmodell.
Sony sagte ja, sie haben wegen Corona tatsächlich Probleme mit der Produktion.
Wie viel haben sie produziert angeblich oder was sind da 14
Millionen? Angeblich haben sie 11 Millionen produziert, was ein totaler Schmerz ist. Dann zu behaupten, sie hätten einen Engpass, können sie mir im Leben nicht empfehlen.
Was hat jetzt, also ich glaube jetzt die PS4 hat die PS2 ja noch nicht eingeholt in Absatz und so.
Nee, aber sie haben gesagt, es sind zum Launch nur 11 Millionen
Konsolen. Das wäre ein Riesen-Launch. Das kann ja nicht sein.
Deswegen sage ich ja, also ich hab wieder so ein bisschen das Gefühl, allerdings wie immer bei beiden, sie versuchen das jetzt zu verknappen und ganz komischerweise wird so.
Haben sie auch beide recht. Ich meine,
es ist Verknappung und es funktioniert auf Dauer ja auch. Da lernen sie halt auch. Übrigens, genau, die PS4 hat irgendwie Stand Februar 2020 sich knapp 100 Millionen Mal verkauft.
Ach du Scheiße.
Da wären jetzt aber.
Über wie viele Jahre jetzt?
Da wären 11 Millionen zum Launch unglaublich viel.
Vor allem, weil du ja nicht vergessen darfst, dass es wahrscheinlich relativ viele so Spacken wie uns gibt, die erst eine normale PS4 und dann eine PS4
Pro kaufen.
Logo.
Ja,
wir würden auch eine PS5 Pro kaufen. Ne?
Da kannst du wahrscheinlich mal locker 10 bis 20 Millionen abziehen. Ja, dann hast du
mehr wahrscheinlich, ja.
Ja, also wie gesagt, dieser kleine Exkurs war mir nur wichtig, ja, weil wir sollten dieses Thema natürlich nicht totschweigen und wir haben
Dem
ja
muss
gesagt,
sein. Wir reden auch nicht über Launch-Titel, weil da hat der Philipp sonst nichts zu sagen.
Weißt du was, Christian, ich erzähle euch dafür dann in 2 Jahren, wie geil sich Fallout 5 spielt, ihr Lutscher.
Weil wir da nicht alle schon auch eine Xbox dann da zu Hause stehen.
Ich dachte, Philipp, das letzte gute Fallout war Fallout 2. Nee, das Fallout
ist,
New Vegas.
Das ist mir scheiße.
Aber da kommt ja dann Fallout New Vegas 2
jetzt. Da kommt dann Fallout Online 2. So,
Jungs, ne? Jetzt kaufe ich das 5er nur, um euch auf den Sack zu gehen damit.
Genau, das war ja auch noch eine News hier, dass Microsoft ein paar Euro ausgegeben hat, oder Dollar natürlich ausgegeben hat für das ein oder andere kleinere Studio, beziehungsweise den kleinen Konzern mit ein paar Studios. Ja, es wird spannend, wie es weitergeht, und ich glaube ja, die Konkurrenz belebt das Geschäft. Und ich finde es also cool, wenn Microsoft da jetzt auch auf die Kacke haut und ordentlich die Studios hat und die Titel hat, dann muss auch Sony wieder was tun. Ne?
Sind wir ehrlich, die PS4 hat nur so gerockt, weil Sony mit der PS3 ein bisschen ins Klo gegriffen hat. Ja, also klar, die hat
sich am Ende auch. Das verstehe ich nicht, das Argument, weil jemand scheiße performt, deswegen gebe ich mir doch nicht bei der nächsten Generation.
Nein, Bonus. Aber weil sie sich mehr Mühe geben mussten bei der PS4.
Ja, und man muss auch sagen, dass die Konkurrenz mit der Xbox zum Launch jetzt nicht unbedingt, die haben es verkackt,
aber ich denke mal, also das ist eigentlich fast egal, wo du guckst, ist allgemein so die Meinung, dass Sony sich mit der PS4 und zum Ende, auch schon zum Ende der PS3-Generation hauptsächlich deswegen aufgeholt hat, weil sie sich echt massive Mühe gegeben haben, weil sie gemerkt haben, sie gelangen ins Hintertreffen. Die sind aus der PS2-Generation raus mit dem, was kostet die Welt. Ja, und die PS3 war konzeptionell.
Das stimmt natürlich, Die PS3 war von der Architektur her scheiße, von dem ganzen Konzept her. Da war echt ein Höhenflug.
Das ist aber jetzt auch der Punkt.
Sony hat damals viel gemacht, was Microsoft jetzt die letzten 1-2 Jahre gemacht hat. Eben gerade mit ihren Studios und First-Party-Studios und sich eng gebunden hat. Und auch, was man nicht vergessen darf, diese ganzen Developer-Relations zu Third-Party-Studios oder auch zu den Indie-Studios und so, die sie da gemacht haben, was jetzt Microsoft vorbildlich wohl macht und Sony schon wieder extrem nicht so toll, was man so hört.
Ja, eben, das ist also, ich hab so ein bisschen den Eindruck im Moment, Sony macht wieder das Gleiche, was wahrscheinlich Microsoft auch nach der 360 auch gemacht hat, sonst hätten sie nicht so einen Kack wie das Konzept für die One mit TV erarbeitet. Mhm. Sie verlassen sich jetzt zu sehr drauf, sie haben die Marktführerschaft. Ja, und die übersetzt sich jetzt automatisch in die nächste Generation.
Das ist wirklich ein Punkt, und deswegen bin ich auch dahingehend froh, dass jetzt Microsoft natürlich ihre Fehler vielleicht wettmacht vom letzten Launch, da echt gut vorlegt gerade, dass Sony jetzt wieder ein bisschen reinhauen muss. Und somit Konkurrenz ist da wunderbar.
Wobei du ja eigentlich in den, in Anführungszeichen, Fachpublikationen inzwischen schon eher liest, dass es eigentlich keine wirkliche Konkurrenzsituation mehr ist, weil Microsoft das ja ziemlich von den Geräten entkoppelt hat.
Ja, aber vor kurzem, genau, ich hatte sogar schon die Angst, dass jetzt vielleicht dann das auch die letzte Hardware ist, aber da kam, glaube ich, gestern in den News, dass sie schon gemeint haben.
Könnte schon noch sein,
Es kommen schon noch.
Aber es ist nicht mehr der Fokus, aber wenn es sich lohnt, dann machen sie schon.
Die werden es schon aus Prestige machen. Ich glaube, das wird bei Microsoft, selbst wenn sie voll auf diese Game Pass-Schiene fahren und mit xCloud und allem, dann wird es so ein Prestige-Ding bleiben, schon weil sie aus Prinzip Sony den Markt nicht überlassen wollen.
Ja, du brauchst auch den Fuß da in der Tür, glaube ich, dass da einfach die Box auch im Wohnzimmer steht. Eben,
genau. Das ist schon was anderes, ob da halt noch so eine Kiste rumsteht oder ob das halt einfach nur in dem Fernseher eine App ist.
Genau. Die haben jetzt 15 Millionen Game Pass Abonnenten. Ja? Mhm. Das hat sich, glaube ich, jetzt in den letzten, irgendwo habe ich es neulich gelesen, in den letzten 3 oder 4 Monaten sind 5 Millionen dazugekommen.
Ja, ist schon eine Ansage.
Ja? Jetzt kommt noch der EA-Ding dazu. Die ganzen Spiele von Bethesda sind drin. Mhm. Ja? Ich sag mal so, wenn die zum Ende der Generation irgendwie, halte ich jetzt nicht für völlig unrealistisch, irgendwie 30 oder 40 Millionen Abonnenten haben.
Oh, da haben sie, ich glaube sogar mehr. Also
ich greife jetzt bewusst mal ein bisschen niedrig. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es mehr wird über PC und alle Plattformen. Aber für wen ist es denn kritischer? Dann
ist es kritischer für Microsoft, weil ich denke, Sony ist ziemlich abhängig von der PlayStation, oder?
Naja, ich glaube,
Microsoft kann es vielleicht wegstecken.
Ich glaube, das Problem, das im Moment da im Markt ist, ist, dass es, was die Finanzkraft dahinter angeht, ein ziemlich ungleiches Duell ist.
Das kommt auch noch dazu.
Ja, also Microsoft, die 7,5 Milliarden, ich meine, Sony hat ja wohl auch schon mal mit Bethesda verhandelt Anfang des Jahres, die konnten es aber nicht zahlen.
Ja, ich habe nur gehört, EA hätte die schon fast gekauft und da bin ich so froh.
Sony war wohl auch schon mal dran. Okay. Und denen war es aber zu teuer. Die konnten die Kohle nicht aufbringen.
Ja, bei dem Fernsehergeschäft, was sie da machen, das ist
ja. Ja, ich meine, Sony ist einfach, was das.
Ja, Sony hat ohne die PlayStation ist das kein besonders gut dastehender Konzern.
So richtig, glaub ich, ja. Richtig. Und da ist, glaube ich, tatsächlich so ein bisschen dieses Problem.
Filmgeschäft bricht auch gerade ein bisschen weg.
Richtig. Ja. Die können sich's auch nicht leisten. Ich bin auch. Microsoft sagt zwar, sie machen keinen großen Gewinn mit dem Game Pass bisher. Ich würde mal behaupten, dass der Gewinn wahrscheinlich eher im theoretischen Bereich ist und mal für ein Abendessen für Phil Spencer gilt oder so. Aber da ist halt Microsoft wohl tatsächlich im Vorteil, dass sie sich das auch erlauben können.
Das heißt aber, Sony darf sich gar kein PlayStation-Gate leisten, sozusagen. Ich stelle mir auch vor, wenn ich so eine fette Konsole auf den Markt bringe, also da gibt es ja bestimmt auch interne Errata, Bugs oder um die man herum entwickeln muss. Stellt euch vor, das kommt dann raus irgendwie, dass das Rumble-Pack vom Controller nicht richtig geht oder so ein Kram. Aber da hat man bis jetzt gar nichts gehört, oder? Oder hat man schon echte Units gesehen, die mal
so richtig getestet haben? Nur Microsoft
hat Microsoft hat welche rumgeschickt. Von den Sony-Dingern gibt es noch nichts zu sehen, ja.
Ja, also wie gesagt, also ich glaube, wir sind jetzt dann schon bald in der Gerüchteküche unterwegs.
Ah, das ist so toll. Ja, Konsolen-Launch ist immer toll. Also ich weiß nicht, das ist immer dieses wohlige Gefühl, wenn eine neue Konsole erscheint.
Ja.
Das ist echt seit der PlayStation 1. Also ich glaube, das erste Mal habe ich so richtig mitgekriegt, war es bei der PlayStation 2, wo ich dann auch drauf gespart habe, weil ich da gerade Zivi war. Also zu erklären, ich bin alt und ich habe es nach dem Studium Zivi machen müssen. Deswegen kam die PlayStation raus und da musste ich natürlich dann
von meinem sehr alt,
Zivi sollt das abzwicken. Ja. Ich bin sehr alt, ja. Und aber allein damals dieses Gefühl, dann am Morgen zum Mediamarkt zu fahren und sich zu den 5 anderen Irren zu stellen, die sagen, ich bin auch für die PlayStation da. Ja, das ist voll geil.
Ja, einfach cool. Immer wieder cool, so ein Launch, und wir freuen uns. Und wir werden erstmal Cyberpunk zocken, denke ich, alle drei.
Yep.
Wenn es dann auch
rauskommt. Ich zocke Demon's Souls.
Stimmt, du zockst Demon's Souls.
Aber Cyberpunk wird nicht so langweilig wie unser Blade Runner oder so, gell?
Dax. Jetzt fällst du auch schon dem Peter in den Rücken. Du bist doch so ein
Blade Runner. Ja, wenn ich das nicht spielen kann, dann stelle ich mir vor, das ist einfach ein langweiliges Spiel.
Du kannst aber, auf der PS4 gibt es das auch.
Oh Gott, ich glaube, das eskaliert gerade. Okay. Wir werden Konsolen haben, hoffentlich haben wir dann auch welche. Nicht, dass wir Ende November alle da sitzen und sagen, oh, unsere Vorbestellungen gingen in die Hose oder sonstiger Scheiß.
Ich habe nicht bei Otto bestellt, deswegen.
Bin ich entspannt, gecancelt wird nur bei Sony.
Ja, nee, ja, ich habe bei Amazon bestellt.
Ja, Microsoft kriegt die paar Stück, die sie produziert haben, auch los.
Die drei kriegen sie schon raus.
Troll.
Okay, das war doch ein schöner Rundumschlag, im wahrsten Sinne des Wortes. Dann gehen wir mal in die Konsumliste, weil die Konsumliste dieses Mal ist wieder mal mannigfaltig. Gerade der Christian und der Philipp, die haben geschaut. Das ist einfach Wahnsinn, was die schauen.
Ich habe auch Urlaub gehabt, gell? Also da habe ich dann auch
jeden Der Philipp Abend nicht und trotzdem.
Wir schauen aber auch gut aus, ne?
Absolut, absolut. Jetzt ist die Frage, wie wir da starten. Habt ihr gleich mal was ihr zusammen besprechen wollt?
Also wollen wir Filme gleich oder wollen wir mal über Games? Weil
ich würde ja fast gerne bei dem einen Game, das wir beide gespielt
haben. Dann fangen wir wirklich mit Games an, weil dann können wir
auf der Zunge.
Ne? Dann fangen wir wirklich bei Games an, dann können wir hinten raus irgendwann sagen, so, jetzt ist genug, und auch wenn noch nicht alle Filme durch sind. Ne? Ja, dann reden wir doch über ein Game. Ihr habt beide ein Game gespielt.
Ja.
Dann erzählt doch
mal. Ich habe sogar mehr als eins gespielt, aber wir haben eins gespielt, das wir beide, und ich habe den
Philipp hat nur eins gespielt, ja.
Dass es auch spielt.
Christian hat mich genötigt, dass ich schnell spielen muss.
Aber ohne Spoiler dann jetzt, oder?
Und zwar, weil wir beide so zwei alte Herren sind, die so gerne auf Coming of Age von Jugendlichen sich Geschichten angucken. Nein, wir reden über Tell Me Why von den Dontnod. Yep, mittlerweile ja Microsoft. Die gehören zu Microsoft, oder?
Nee, gekauft haben sie sie, glaube ich, nicht. Ich bin nicht
Echt ganz nicht? Sicher. Okay. Auf jeden Fall machen die für Microsoft.
Kommt nächste Woche.
Dadurch haben sie auch das Ding direkt im Game Pass veröffentlicht. Und Dontnod, die haben davor auch so nette Sachen gemacht, wie zum Beispiel Life is Strange und ein paar andere Sachen noch, Vampyr und Remember Me, was ich sehr extrem stark fand.
Habe ich auch geliebt,
ja. Was so ein bisschen unterging leider, weil es vom Gameplay manchmal ein bisschen nicht so toll war, aber von dem ganzen Konzept her fand ich es extrem gut. Und und Life is Strange ist wohl, glaube ich, die erwähnenswerteste Referenz, weil es schlägt genau in dieselbe Schiene. vom Gameplay her.
Ja, und es ist halt so die Stärke von Dontnod, das hast du auch bei Remember Me schon gemerkt, finde ich. Sie erzählen Geschichten.
Genau.
Ihnen geht es auch den Geschichten, Geschichten ordnet sich alles andere unter.
Ja. Jetzt geben wir mal einen kurzen Abriss, über was ist Tell Me Why, um was geht's da?
Und oh, das ist jetzt natürlich ist schwierig ohne Spoiler, ne?
Ja, ohne Spoiler wäre gut.
Grundsätzlich ist das klingt jetzt, mein Grundproblem ist, dass diese Prämisse schon mal so ein bisschen klischee-mäßig klingt. Ja? Also es geht grundsätzlich um Zwillinge, Geschwister. Also klar, Zwillinge sind immer Geschwister. nur, dass wir da vom Gleichen reden. Die im Jugend 6, 7, 8, 9 Jahre alt, keine Ahnung, also im jüngeren Jahren.
Na, ich habe es auch wieder vergessen, sie waren, glaube ich, 10 oder 11 oder so.
Ja, nicht so wirklich alt. Wurden die beiden Mädels getrennt, weil die Mutter versucht hat, eine der beiden umzubringen und stattdessen selbst umgebracht wurde von diesem Kind. So die Vorgeschichte.
In Notwehr, genau.
In Notwehr.
Die Mutter getötet und haben.
Dieses Kind wurde dann in so eine Besserungsanstalt, nee, kann man nicht sagen. Ich glaube, einfach so eine soziale
Doch, Betreuung. Ja, so ein Jugendgefängnis war es eben auch nicht.
Genau.
Sondern so ein Erziehungsheim.
Erziehungsheim ist ein schöner Begriff. Das kommt in Filmen immer vor, der Begriff, ja? Und keiner weiß, was es ist.
Ja. Mit psychologischer Betreuung und so und ist auch inzwischen nicht mehr die gleichalte Zwillingsschwester, sondern der Zwillingsbruder.
Genau.
Also es ist im Prinzip.
Transgender.
Im Prinzip erzählen sie so ein bisschen eine Transgender-Geschichte.
War das in Life is Strange eigentlich auch schon so? Nee.
Da gibt es so ein paar homosexuelle
Geschichten. Ja, da war so ein leichte lesbischer Einschlag war da dabei, aber der war sehr angedeutet und diesmal
ist vielleicht haben wir den auch nur reininterpretiert.
Nein, der war Absicht. und diesmal ist es aber tatsächlich das zentrale Thema, weil die beiden Kiddies, junge Erwachsene, die gehen mehr oder weniger davon aus.
Genau, nach 10 Jahren, deswegen, sie waren, glaube ich, 10
Anfang
oder 11,
20,
sie trennen mussten. Sie sind jetzt Anfang 20.
Und kommen wieder zusammen.
Und der war 7 Jahre in Verwahrung. Der jetzige Mann.
Geblieben.
Und genau, und das ist auch Teil, also sie hätten eigentlich seit 3 Jahren schon wieder Kontakt aufnehmen können, haben es aber irgendwie nicht gemacht, nicht geschafft, aufgrund von, keine Ahnung, Elephant in the Room oder so. Und haben sich aber
er war noch nicht bereit dazu.
Verabredet, dass sie das Haus der Mutter, also ihr Elternhaus, quasi besuchen und gemeinsam räumen und zum Verkauf, weil die Schwester, also das jetzige Mädchen noch, die möchte gern, das ist ein kleines verschlafenes Kaff, wo die leben in Alaska.
Bleiben wir doch einfach bei Schwester und Bruder, das klingt dann nicht so, als täten wir uns wahnsinnig
genau, Schwester und Bruder, das ist ja auch sonst, wie sagt man immer, diesen Deadname und so, das ist ja eben Hauptthema, dass dieses Transgender-Geschichte und
genau, wisst ihr mal was, ich muss euch ganz kurz mal unterbrechen, es tut mir echt leid, aber dieses ganze Setup und dieses ein Haus in Alaska und irgendwie in einer Anstalt und sonstiges, das könnte ja rein vom Setting her erstmal total was für mich sein, weil es hört sich so überhaupt nicht spannend an.
Und ist Transgender, oder?
Wir kommen da gleich hin. Also der Punkt ist, die Kinder oder die jungen Erwachsenen gehen mehr oder weniger davon aus, dass die Mutter ihn töten wollte, weil sie wusste, dass er Transgender ist und damit nicht umgehen konnte.
Und überfordert war, genau.
Und um das jetzt ein bisschen abzukürzen, im Laufe des Spiels, also die haben natürlich, wie alle Zwillinge auf der Welt, haben die so eine telepathische Verbindung.
Das wollte ich gerade fragen, die haben irgendwelche Superkräfte, oder?
Genau, wahrscheinlich. Ja, Superkräfte
würde ich nicht nennen. Genau, das ist ja auch typisch Dontnod, dass sie dann immer sowas Übernatürliches mit reinbringen. Genau.
Die können quasi
in dem Fall telepathisch
kommunizieren und können ihre eigenen Erinnerungen quasi nochmal wie so ein Film vor sich ablaufen lassen, der dann eben in der Spielwelt irgendwie so leicht
flimmern. Was ist dann das Spiel? Also das klingt eher wie ein Film, aber ich
verstehe. Ein Adventure.
Es ist ein Adventure, also Adventure ist hochgegriffen, es ist mehr so ein Walking Simulator.
So ein bisschen wie Ethan Carter oder wie hieß das so?
Ja, genau.
Genau, und was sie eigentlich tun, ist so im Rückblick mit ihren Erinnerungen und Gesprächen mit den anderen Dorfbewohnern, sie versuchen zu rekonstruieren, was ist eigentlich damals wirklich passiert
Genau, weil halt speziell der Sohnemann, also der Bruder, der will das halt unbedingt wissen,
genau,
was seine Mutter damals getrieben hat dazu, ihn mit der Waffe zu bedrohen, und will das halt aufarbeiten, und die Schwester will eigentlich nur weg. Genau, und dann durch diese gemeinsamen Erinnerungen leben sie das alles nochmal mehr oder weniger durch und erleben dann halt diese Geschichte. Also es ist echt auch nicht mehr. Also man hat zwar Interaktionsmöglichkeiten, man
läuft, aber drei Episoden, nicht sechs wie bei...
Also ist eigentlich ja schon sehr stark ein interaktiver Film, so wie die Cage-Spiele, nur halt
in... Definitiv.
Ja, also dieses Art-Spiel, man hat ein bisschen Interaktionsmöglichkeiten, man läuft durch den Raum, aber man hat auch viel...
Okay. Definitiv. Und was da eigentlich im Prinzip, wie gesagt, es geht halt um diese Themen, ja, an manchen Stellen divergieren die Erinnerungen dann kannst du dann sagen, welche Erinnerungen.
Ja, genau. Das ist Knackpunkt bei dem Spiel, also sowohl spielerisch, du siehst dann zwei unterschiedliche Erinnerungen, so wie sie sich erinnert und so wie er sich erinnert. Und die unterscheiden sich zum Teil mal mehr, mal weniger. Und da kommt schon auch das erste Problem, was ich damit hatte, ist, danach musst du dich für eine von diesen Erinnerungen entscheiden, welche denn deiner Meinung nach die richtige ist. Und ich glaube, das war ein ganz großes Problem, weil das ist ganz klar, dass die beiden biased sind und dass dann einer von den beiden die Erinnerung so hat und die Erinnerung so hat. Und die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo dazwischen.
Du meinst nicht die richtige, sondern wie es dir am besten gefällt?
Ja, wobei... So ungefähr. Ja. Also es gibt kein richtig oder falsch, okay. Tax. Also es gibt eigentlich kein richtig oder falsch, weil es ist nicht Ziel des Spiels.
Du beeinflusst die Handlung sozusagen dann.
Dass du da irgendwas richtig wählst, sondern du beeinflusst halt damit den Ausgang und den weiteren Verlauf der Geschichte. Aber es gibt kein richtig oder falsch. Das ist gut.
Das
ist aber nicht ganz richtig. Also ich finde es nicht ganz... Also es stimmt nicht ganz,
weil... kein Problem. Also nicht, wie du jetzt sagst, das hat mich gestört. Wir haben am Anfang schon gedacht, wenn ich jetzt das Falsche nehme, in Anführungszeichen, haben wir gedacht, nee, richtig oder falsch gibt es wahrscheinlich in dem Sinne auch nicht, wie du sagst, Christian. Und ich habe dann einfach das genommen, was ich jetzt in dem Moment für
aber das ist doch, das kennt man doch schon. In dieser Art Spiele eigentlich schon, dass man da oft Entscheidungswege hat.
Ja, genau. Und das ist dann auch, das ist so ähnlich wie bei den Telltale-Games, wo dann so stark, bla bla bla, Cliff wird sich das merken.
Ja,
so.
Genau.
Aber in dem Fall war das meiner Meinung nach echt nicht gut gemacht, weil du musst dich dann für eine Erinnerung entscheiden. Und was dann auffällig war, ist, wenn du dich für eine Erinnerung, also wenn du dich nicht für die Erinnerung von ihm entscheidest oder wie er es gerne hätte, dann endet es sofort, dass es dir anzeigt,
die Bindung
zwischen den beiden Geschwistern geht auseinander. Also die sind nicht mehr einer Meinung und sie entfernen sich voneinander. Und das kommt so ein bisschen dem nahe.
Das war so ein bisschen absehbar, wobei, also ich habe ein paar Mal schon gehört, so dass man das Gefühl hätte, die Entscheidungen hätten jetzt keine Auswirkung, dafür müsste ich es tatsächlich nochmal spielen, um das zu beurteilen. Mhm. Ja. Und das möchte ich tatsächlich nicht tun.
Genau, jetzt kommen wir mal relativ schnell zum Fazit.
Sag's mal, ob das irgendwie eine coole Auflösung hat. Spannend ist es wirklich, weil wenn man einen Film oder so anschaut, will man ja auch eine gewisse coole Storyline, vielleicht ein Twist oder sonstiges.
Tipps magst du
oder also, sowas? Ich glaube, wir werden auch heute mal nicht so ganz 100% synchron sein. Also ich muss sagen, ich mochte es sehr gerne. Ich habe es tatsächlich gerne gespielt. Es war eine kluge Entscheidung, das auf drei Episoden zu beschränken. Wären es sechs gewesen, hätte es mich zu Tode gelangweilt.
Ja.
Ich fand das Setting in Alaska sehr schön.
Ja.
Mir hat die Szenerien, auch wenn du am Anfang fahren sie auf so einer Fähre, da kannst du ein bisschen auf der Fähre rumlaufen.
Ganz toll. Immer
wieder hinlehnen und gucken,
okay,
und
cool. Einfach
mal schauen. Ja,
da wäre ich gern gewesen. Also ich mag
super,
Eis und Schnee.
Super, super Landschaft, schön.
Das ist ganz, ganz toll.
Auch grafisch.
Grafisch auch das beste Don't-Not-Spiel, meiner Meinung nach,
das es bisher gab.
Es heißt noch lange nicht, dass es gut und polished ist.
Wollte gerade sagen,
es ist auf jeden Fall das gut aussehendste bisher.
Speziell die Charakter- und Gesichtsanimationen sind Don't-Not-typisch, manchmal ein bisschen hölzern. Ja. kann ich aber sehr entspannt drüber hinwegsehen. Was ich, also ich meine, ich wusste ja, Don't Not, es geht im Prinzip nur um die Geschichte. Ja. Und auch wenn die Geschichte natürlich, also was sie für meine Begriffe sehr gut gemacht haben, ich meine, klar, diese Transgender-Geschichte war das zentrale Thema, ja. Aber du bist nicht permanent mit dem Holzhammer draufgehauen.
Genau, also sie hauen dir das nicht die ganze Zeit um die Ohren, oder?
Die Geschichte war jetzt von dem übernatürlichen Teil oder sowas. Ich fand die glaubwürdig. Ja. Es gab jetzt nichts, wo ich gesagt habe, ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass das so läuft. Ja? Mhm. Da gab es einige Leute, die hatten ein Problem damit, dass er hier Transgender ist. Dann gab es einige, die wussten einfach nicht so.
Es gab zu wenig.
Es gab zu wenige, die ein richtiges Problem damit hatten.
Gerade im hinterwäldlerischen Alaska.
Ja, wobei ich muss auch sagen, wenn da jetzt wirklich jemand hier so agro-transophob unterwegs gewesen wäre, es hätte nicht zum Spiel gepasst.
Hm. Ja, vielleicht ein so ein Antagonist hätte dann schon gepasst.
Wenn es eigentlich zentrales Thema von dem Spiel ist. Aber ich sag gleich
was. Ja, gut,
also ich versuche mal zu halten.
Ich versuche mal fertig zu machen, möglichst schnell. Sie erzählen trotzdem eine, gerade in Details, relativ liebevolle Geschichte, finde ich. Also hier so die Geschichte mit diese ganzen Märchen, die sich die Mama für die Kinder ausgedacht hat. Dieses
ganz Buch, toll,
ja, das es da gab. Die Two Goblins. Von den zwei Goblins. Die zwei Goblins, das waren sie als Kinder, sie haben sich immer die zwei Goblins genannt und haben immer Abenteuer erlebt.
Crafty Goblins,
genau. Und also so von der Geschichte her, ich fand es wieder ganz wunderbar erzählt. Ich habe es echt genossen und Gameplay-mäßig, also das bisschen Gameplay hätte man sich echt irgendwo hinstecken können.
Hm. Ja. Du mochtest auch Life is Strange richtig gern, gell?
Ja.
Also ich aber auch. Also
ich fand es nicht so gut wie Life is Strange. Dafür hat mir so ein irgendwas gefehlt, wo ich nicht so genau weiß, was es war.
Gott sei Dank.
Sie haben es, ich kann jetzt aber auch nicht sagen, sie hätten irgendwas falsch gemacht. Sie erzählen eine Geschichte, die in den ungefähr 8 oder 9 Stunden Spielzeit recht gut aufgehoben ist.
Ach doch, so lange. Ich hätte jetzt gerade 3 Episoden, da bin ich vielleicht in 4 Stunden.
Ja, du bist 2 bis 3 Stunden pro Episode
unterwegs. Ja, okay. Also du hörst auch relativ viele Dialoge, du hast relativ lange Dialoge,
Genau, das übrigens, Life is Strange ist mir aufgefallen, das weiß ich noch am Anfang. Das waren mir am Anfang dann oft zu viele Dialoge. Also man muss da schon richtig Bock drauf haben auf Dialoge.
Oder also Dialoge sind ein zentraler Bestandteil. Ich glaube auch tatsächlich, ich will nicht sagen, das Spiel war in sich langweilig. Es hat mir Spaß gemacht, das zu spielen.
Die Dialoge sind viel besser gemacht, finde ich, als bei Life is Strange. Ja. Weil nämlich die Art und Weise, wie die Vertonung stattgefunden hat, die Sprecher sind besser. Ja. Mhm. Und man hat irgendwie gemerkt, sie haben es, also es war nicht so hölzern, sondern es war nicht so gespielt. Bei Life is Strange kam es einem oft mal so vor, das hätte kein
Jugendlicher bei Life is Strange 20-Jähriger gesagt. Warst du schon teilweise im Bereich des Overactings auch dann.
Und das hast du halt rausgehört. Und das ist dort nicht
der Fall. Und das kam da relativ gut. Die Geschichte war eigentlich ziemlich schlüssig. Es gab jetzt keine riesigen Logiklöcher. Und
bin ich hier nicht anfällig dafür.
Ja, also ich schon. Deswegen, wenn ich sage, ich
was du schon, Philipp.
Ich bin für Logiklöcher so ein bisschen anfällig. Aber was ich tatsächlich am Ende des Spiels, das ist kein Spoiler, am Ende des Spiels gibt es nochmal die große Erinnerung, quasi die Lösung, die du in zwei Versionen kriegst. Und du musst dich entscheiden, welche Version glaubst du.
Okay.
Ja, und das, was ich noch nie bei sowas erlebt habe, was mich total fasziniert hat, war, ich habe meine Wahl getroffen und am Ende kriegst du dann die Auswirkung. Und dann hieß es tatsächlich, 100% aller Spieler haben am Ende so entschieden wie
du. Das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen.
Es waren halt wir zwei.
Aber es hat noch nicht mal jemand ausprobiert. Also
auf welcher Basis denn?
Es ist schon komisch.
Sie wären Runden. Ich persönlich gehe mal davon aus, dass es wahrscheinlich dann einfach mehr als 99,5% waren. Die
vielleicht war es ein statischer Text, damit du dich besser fühlst.
Aber nee, also ich sag mal so, sie haben das, glaube ich, schon geschafft, dass du als normaler Spieler, der jetzt nicht auf Krawall gebürstet ist, was du bei dem Spiel eigentlich nicht bist, sonst hast du es vor dem Ende schon aufgehört.
Okay, ja, genau. Sie haben vorher eigentlich den Filter eingebaut.
Du möchtest einfach dieses Ende.
Ja. Habt ihr ein Savegame vorm Ende?
Darf ich? Na, das bringt auch nichts. Das, glaube ich, bringt auch nichts, weil das sind nämlich die vielen Entscheidungen während des Spiels.
Ich würde dann das andere Ende anklicken und schauen, ob da auch...
Ja, da müsstest du es von... Nee, das geht nicht. Da musst du schon, glaube ich, von... Und
man kann aber auch nicht sterben oder so.
Und das ist nämlich das, was ich vorhin meinte mit diesen Entscheidungen, dass du siehst, wenn du dann eine Entscheidung triffst, die arg für ihn lastig ist und wo sie nicht übereinstimmt, wo sie sich dann trennen. Und das müsstest du permanent treffen, diese Entscheidung. Und die triffst du nicht dann willentlich. Also ich habe mich dann sogar auch dabei erwischt, dass ich gesagt habe, nee, ich wähle jetzt schon die Entscheidung von ihm, weil ich möchte gern, dass die halt sich näher zusammenfühlen,
fand. Das habe ich aber tatsächlich gar nicht so gemacht.
Aber vielleicht ist das auch Absicht vom Spiel.
Also, aber ich sag mal so, wenn du es schaffst, dass jetzt über 99,5%, die unterstelle ich jetzt einfach mal, ich unterstelle nicht, dass es 100% sind, ja, von mir aus auch über 99, okay, egal. Dass der aber, selbst wenn es nur 90 wären, der Spieler, die es bis zum Ende gespielt haben, das wären sicher nicht nur Christian und ich gewesen.
Das sind schon ein paar, ja.
Ja,
es werden schon mehr gewesen sein.
Ja. Genau dieses Ende haben möchte, das in meinen Augen bessere Ende. Ja?
Okay, cool.
Das in versöhnlicheren Abschluss.
Ohne das andere gesehen
zu haben. Ohne es zu spoilern. Ich meine, du weißt ja, was, welche Erinnerung sie glauben würden. Wenn du es schaffst, dass in deinem Spiel über 90% der Spieler eigentlich das für die Charaktere bessere Ende wählen, für die Charaktere die bessere Entscheidung treffen, dann behaupte ich persönlich, du hast als Game Designer, was die Bindung der Spieler an deine Charaktere angeht, was unglaublich richtig gemacht.
Ja, genau, aber das meinte ich ja so ein bisschen damit, dass ich eben das wollte, dass die zusammen
ja, aber zusammenhalten. Das ist aber doch auch irgendwo, also ich finde das nicht negativ. Ich finde, das ist so ein bisschen auch so ein Achievement des Spiels.
Das ist witzig, ja. Das ist ein witziger Psychologietest ein bisschen auch. Ja. Aber Christian, wo war ich?
So, jetzt darf ich noch mal ein bisschen. Entschuldige. Genau, ich muss noch ein bisschen. Also, ich sehe es nicht ganz so positiv wie der Film.
Soll ich meine Benotung geben?
Ja, mach mal.
Dann, also ich würde sagen, das kriegt jetzt 4,5 von 5 Geschlechtsumwandlungen, was diese Art von Spiel angeht.
Ich wusste, dass sowas kommt. Okay.
Weil es ist, ich konnte ganz ohne Witzchen, kann ich nicht. Aber es ist, also. Ich müsste dann folgerichtig Life is Strange eindeutig eine 5 geben. Ja. Es war definitiv so, was ich nicht bei jedem Story-Spiel habe, dass ich tatsächlich auch jeden Abend geschaut habe, dass ich mir die Zeit rausschneide, wenigstens ein Stündchen oder zwei noch zu spielen.
Ja, das ist krass. Und wie gesagt, 9 von 10, da bist du auf jeden Fall auf der Linie, wie auch bei Steam, da hat es auch 9 von 10. Ja, Christian, jetzt hat's.
Ja, das sind halt diese ganzen LGBTQ gar nichts dagegen sage, also jetzt auch nichts jetzt mich falsch verstehen. Ich bin absoluter toleranter Mensch und befürworte das.
Ist er wirklich übrigens? Das sagt er jetzt nicht nur so, das ist er wirklich.
Das sage ich nicht nur. Ja, und also ich sehe es nicht ganz so positiv wie der Philipp, weil mich das Spiel ein bisschen enttäuscht hat und zwar auf mehreren Teilen. Ich habe ihn ja darum gebeten, er soll es dann spielen, weil ich habe die erste Episode gespielt und war total angetan, weil es dich mit einem Gefühl hinterlässt, da passiert noch mehr, da steckt noch deutlich mehr dahinter und ich möchte wissen, wie es weitergeht. Dieses, ich möchte wissen, wie es weitergeht, verliert das Spiel nie. Das ist, glaube ich, zum einen geschuldet, dass es nur 3 Episoden hat. Ich finde es echt extrem gut, diese Länge von den 3 Episoden. Mhm. Ich glaube, Life is Strange war mir nämlich ein bisschen zu lang.
Es war ein bisschen zu gezogen, ja.
Die Episoden waren aber von der Zeit besser. Ich habe bei Tell Me Why habe ich es nicht geschafft, eine Episode musste ich 2 teilen, ansonsten habe ich die am Stück gespielt und das war dann schon teilweise zu lang. Ja,
das 3 war Stunden dann
Ding um 1 Uhr früh oder so.
Puh. Also ich habe alle das geteilt, deswegen, ich habe einfach irgendwann aufgehört, wenn ich Bock hatte, ins Bett zu gehen.
Genau, und dann ist es verkraftbarer, ja. Aber ich habe, glaube die 2. habe ich 2 geteilt, ansonsten habe ich die alle immer in einem Rutsch durch. Ich finde, es hat von der Story zu wenig Wendungen, die dich wirklich überraschen. Also weil die erste große Story-Twist, die bei der ersten Episode das Ende ist, die war so klar wie Kloßbrühe. Also das war leider so enttäuschend. Ich spoilere es jetzt auch nicht und sage auch nichts.
Aber das wurde so ein bisschen wie so ein Twist verkauft, oder wie?
Es wurde wieder Mega-Twist verkauft. Mhm. Und es gibt auch von Insert Moin einen guten Podcast dazu, die zum einen die erste Episode spoilerfrei und dann machen sie einen Spoilercast dazu. Also wer das gespielt hat, gerne den Spoilercast oder wer es nicht spielen will, sich das anzuhören, kann man gerne machen. Die können das deutlich besser und strukturierter zusammenfassen, als wie wir es können.
Ach, ich fand's toll, dass ihr über so ein kleines Spiel und so lange reden könnt. Also ich finde
es viel zu lange, ich fast genau. Und aber also dieser Twist, der wird mega verkauft und ich fand den zu vorhersehbar. Und dann habe ich mir bei jeder Episode gedacht, da passiert noch mehr und immer lassen sie dich so ein bisschen hängen, so, ja, da könnte noch mehr sein. Mhm. Und dann bei der 3. Episode habe ich dann die Hoffnung verloren und es war dann auch so, es war echt nicht mehr bahnbrechend.
Also aber Christian, es hört sich sehr stark nach Erwartungshaltung jetzt aber auch
an. Ich wollte gerade sagen, also ich gebe dir insofern recht, dass ich sage, in der Story passiert jetzt nichts Spektakuläres. Es kommt nicht irgendwann raus, die haben
ihre Fähigkeiten von Außerirdischen. Ich habe halt aber leider Life is Strange als Maßstab genommen. Und da setzt es halt auch, dass die Interaktionsmöglichkeiten, ich meine, ich kann mich da mal 2 Erinnerungen anschauen und kann mich für einen entscheiden. Hm. bei Life is Strange kann ich die Zeit zurückdrehen und kann mich anders entscheiden und habe komplett andere Pfade, die ich dann einschlage, die mich emotional viel mehr mitgenommen haben, als wie jetzt okay. da, was da passiert. Also, ich meine, das hat mich schon auch emotional mitgenommen, weil ich meine, wenn die dann irgendwie die Mutter quasi halt ja umbringen, ja, und so, das ist natürlich schon, und das wird auch sehr gut dargestellt und das ist auch sehr toll. Also das ist wirklich die Storytelling, das kann dort not wirklich. Also es soll jetzt auch nicht negativer rüberkommen, als ich es jetzt, als ich sage. Ich bin nur nicht ganz so positiv wie der Philipp.
Ich merke auf jeden Fall, ich muss Life is Strange. Das ist doch eigentlich ein schönes Ding, wenn man Life is Strange mag, dann mag man vielleicht Tell Me Why auch, obwohl ja. Life is Strange, habt ihr beide eigentlich gesagt, nochmal eine Nummer besser ja. ist.
Oder Life is Strange. Ja. Erstens war Life is Strange ja so das erste Spiel in der Art von Dontnod. Also ich finde, du erkennst sehr viele Elemente wieder. Sehr viel ist einfach Dontnod-typisch, auch von diesen nicht überraschenden Twists.
Also mir kommt es auch so ein bisschen so vor, es ist vielleicht, weil halt Life is Strange ist doch damals noch bei einem anderen Publisher entstanden und vielleicht haben sie die Rechte nicht mehr dafür. Tell Me Why könnte auch Life is Strange 3 sein, meiner Meinung nach.
Das wäre auch eine Möglichkeit, ja. Aber wie gesagt, also ich verstehe deinen Kritikpunkt durchaus. Ich muss aber auch sagen, mich hat es tatsächlich bei Life is Strange waren auch nur die ersten zwei Episoden mit spannenden und überraschenden Wendungen. Danach war da alles genauso vorhersehbar. Es hat mich aber...
Ja, da bin ich vielleicht, wie gesagt, das wird auch zu unterschiedlich gestrickt. Ja. Ich fand das dann da mit diesem Killer da und so schon irgendwie...
Es hat mich aber irgendwie bei keinem...
Es war besser, es war ein bisschen mehr Mystery und es war ein bisschen mehr Spannung. Ja, hier ist es mir doch... Mir kam es mir so ein bisschen zuvor, es war... Also, ich hatte... Darf ich noch zwei Kritikpunkte mit
anbringen? Dann mache ich es zunichte.
Genau. Das mit die Handlung war mir dann doch zu seicht. Also so zusammengefasst war das eigentlich also auch nichts anderes, als wie man so bei so einer Mittelklasse Daily Soap RTL frei am Nachmittag sehen kann. So, oh, der eine hat Transgender, ja,
okay. Damit gehst du mir jetzt aber zu weit.
Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen.
Lass es trotzdem, ja. Genau. Das Zweite ist, das mit dem Holzhammer, also was stimmt, ist, sie hauen diese Transgender-Geschichte nicht mit dem Holzhammer um die Ohren, aber ich finde es schon ein bisschen problematisch, wie er gezeichnet ist. Ich finde es ein bisschen zu negativ für Transgender-Leute. Also es gibt da so ein paar Sachen bei ihm. Also er schiebt ja alles darauf. Also die Mutter hat ihn ja bedroht, weil er Transgender ist. Und alle haben was gegen ihn, weil er Transgender ist. Und auch in diesem Erziehungsheim und so, da hat es ja nicht leicht, weil er Transgender ist.
Immer so Opferrollen.
In seinem Kalender sind nur Sachen da, wo er seine Hormone nimmt.
Also ist eher so ein Opferrollending, wo du sagst, es wird...
Ja, also ich glaube, er sieht sich da schon sehr mehr drin. Vielleicht ist das auch so, ich kann mich ja natürlich nicht reinversetzen in so eine Person. Deswegen, ich glaube, so eine Person hat es echt nicht leicht in unserer Gesellschaft, weil ich meine, die erleben nicht nur Toleranz.
Ja. Aber vielleicht ist das genau der Punkt. Vielleicht ist das wirklich der Punkt, das da so realistisch wie möglich abzubilden, wie er sich
da fühlt. Genau. Aber macht den Gedankengang mal fertig, weil dazu muss ich tatsächlich.
Genau. Für mich war es halt einfach nicht mein Ding.
Aber für das ist dann auch.
Er war mir auch nicht sympathisch genug. Und was ich auch noch ein Problem damit hatte, ist, dass natürlich dann, es gibt dann so einen Side-Plot, dass ein Freund, der beste Freund von ihr, also von der Schwester, mit dem sie zusammen diese nächstgrößere Stadt ziehen wollen, der ist natürlich schwul. Und da bandelt sich dann natürlich auch was an zwischen dem schwulen Freund und dem Transgender Jungen. Jetzt weiß ich natürlich, ich weiß schon gar nicht mehr, wie die heißen. Das ist egal. Und das fand ich alles so ein bisschen, ich weiß nicht.
Too much.
Ich fand es ein bisschen too much.
Ja. Also deswegen wollte ich sagen, bring mal den Gedanken zu Ende, weil mir geht es nämlich genau anders an dem Punkt.
Allison heißt der genau.
Ja. Ich bin eigentlich ganz. Also gut, ob es jetzt diesen schwulen Freund gebraucht hätte, mit dem man da anbandeln kann, darf, muss man ja nicht, kann man ja.
Naja, ich habe ihn. Also es gibt dann so eine Szene, wo man sich dafür entscheiden kann, ob man seine Hand hält und ihn küsst. Das habe ich natürlich gemacht, ist ja ganz klar.
Habe ich auch gemacht, natürlich. Aber,
Das ist total romantisch hier beim Eisangeln und so.
Das ist aber genau der Punkt. Also du magst diesen Typen
trotzdem. Ich komm gar nicht rein bei euch gerade in euren unglaublichen Gesprächsfluss, aber habt ihr gemerkt, dass wir bereits
über die Spiel sprechen?
Es scheint sich stark zu bewegen, ja.
Ja,
bring deinen Punkt zu Ende.
Es ist auch ein bewegendes Spiel, finde ich. Und also mein Punkt war tatsächlich, ich fand es gerade bei dieser Thematik, ja, die ist heikel, finde ich, in einem Spiel. Einfach, weil man erstens wahnsinnig schnell Gefahr läuft, die beschissen darzustellen, in Stereotype zu verfallen oder was weiß ich was.
Und so oder so wahrscheinlich Shitstorm bekommt, egal
richtig,
von welcher Seite.
Richtig,
egal, ja.
Haben sie in dem Fall aber tatsächlich nicht bekommen, weder von der Transgender-Community noch von sonst
irgendwie. Nee, es haben ja auch nur zwei Leute gespielt.
Das wird von der Freundin gelernt. Genau, 100% haben den Schwulen geküsst und 100%. Nein, und die haben sich auch beraten lassen. Die hatten ja Berater hier von der Transgender. Ja.
Nee, ich finde es aber tatsächlich gerade gut, dass sie mit der Story und mit den Wendungen und diesem ganzen Übersinnlichen, das ist alles relativ seicht geblieben und relativ normal. Genau.
Es ist, wie du schon gesagt hast, Erwartungshaltung.
Lass mich doch mal fertig reden.
Ich war doch gerade noch dabei,
meine Gedanken zu Ende. Ich habe doch schon längst
Das kann heiter werden. Leute, das kann heute heiter werden. Wir haben noch einige Themen, die Philipp und Christian gleichzeitig oder beide geschaut bzw. gespielt haben. Es wird spannend.
Ich habe das Popcorn schon ausgepackt.
Ich fand es gerade gut, dass sie das nicht zu so einer Kirmesbude gemacht haben, sondern eine sehr entspannte, bodenständige Geschichte erzählt haben. Ich glaube, die Gefahr, wenn du da zu sehr irgendwelche extravaganten Sachen gemacht hättest, wäre gewesen.
Ey, das glaube ich eben auch. Sie haben zum Wohle von der Thematik, haben sie auf irgendwas Abgefahrenes, sage ich mal, in Anführungsstrichen Spannendes verzichtet.
Ja.
Dass es halt irgendwie sowas wäre mit irgendwas extrem Übersinnlichen oder halt dann sonst Dämonischen oder so. Es wird jetzt was angedeutet. Ja. Und ich meine, alles, viele von den Sachen, die ich extrem toll finde, die hast du ja schon gesagt. Also ich meine, die Mutter, die hat sich extrem viel Mühe gegeben. Sie war überfordert mit ihren Zwillingen, aber sie hat sich eine Fantasiewelt ausgedacht. Sie hat Bücher geschrieben mit dieser Prinzessin und diesen zwei Crafty Goblins und so. Und das erlebst du alles sehr viel durch. Die Rätsel, die sich dann dadurch entspinnen im Spiel. Das ist das leider das Schade.
Die sind nicht großartig.
Das ist das einzige Interaktive an dem ganzen Spiel und am liebsten, und du kannst sie auch überspringen.
Soweit habe ich nie gebracht, weil die waren zu einfach.
Naja, weiß nicht, du musst halt in diesem Buch lesen und da war ich meistens zu faul dazu.
Ich fand die Geschichte schön.
Aber Leute, ich muss jetzt leider intervenieren. Wir sprechen.
Also,
Christian, ich muss eine Frage stellen. Ich muss die Frage stellen, wie viele Geschlechtsumwandlungen bekommt dieses Spiel von dir? Das ist die Frage, die alle da draußen interessiert.
Genau.
Und
also von mir, ich hab dem Spiel, glaube ich, 6 von 10 Chicks with Dicks gegeben.
Das war jetzt politisch überhaupt nicht korrekt.
Ich weiß, das ist auch, aber ich habe es ja vor mir schon entschuldigt, dass ich total tolerant
bin. 6 von 10, kann das jemand kurz mal runterrechnen?
3.
Ja, 3 von 5.
Sehr gut. Vielen Dank.
Deutlich dafür. Schlechter als der Philipp. Mhm. Weil eine 4,5 von 5.
Okay, aber somit sind Geschmäcker ja verschieden. Allgemein kann man sagen, das ist im Game Pass. Wer eine Xbox hat und einen Game Pass hat der und Adventures mag, der spielt das. Der Tax hat sich vorhin so angehört wie, warum spielt man sowas, oder Tax?
Das, Peter, ich würde aber gerne haben, dass du es spielst. Ich würde gerne
wissen,
dass du
Also ich finde es sehr, sehr interessant. Ich sehe einfach einen großen Link. Philipp und Christian müssen unbedingt Last of Us weiterspielen.
Ja, ich natürlich. Dachte, wir brauchen unbedingt eine Geschlechtsumwandlung.
Nein, aber vielleicht gibt es ja da auch
die eine oder andere Anleihe. Philipp macht eher eine Geschlechtsumwandlung.
Also ich frage mich auch, wenn ihr so krass auf Charaktere und Stories und sonst was und Beziehungsthemen und sonst was steht, dann müsst ihr doch jetzt endlich mal Last of Us 2 spielen.
Ja, weißt du, also ich habe mal recherchiert,
den Rainbow Walk Charaktere mochte.
Okay, ich komme nicht, ich mache jetzt einfach...
Zweier, das habe ich schon gehört, also ich habe ja versucht, mich spoilerfrei zu halten, aber da geht es ja auch in diese Richtung mit Transgender und...
Lass das mal.
Natürlich, das weiß man ja schon.
Das hat man in den Trailern bereits gesehen. Jetzt mache ich einen harten Cut. Ich mache jetzt einen harten Cut. Euch kriegt man heute bei diesem Tell Me Why überhaupt nicht weg. Das hat euch...
Genau, ich wollte eigentlich gar nicht. Der Philipp hat ja nur angefangen, weil das ja so hoch gelobt hat. Sonst hätte ich es ja viel schneller.
Ich kann euch nur kurz sagen, dass es der Peter spielt, der gibt dann eine 3,8. Dann sind wir genau in der Mitte und dann ist wieder Frieden.
Ja, vielleicht spiele ich das wirklich, aber ich müsste erstmal Life is Strange vorher überleben, wo ich leider in der ersten Episode wirklich fast eingeschlafen
bin. Frieden lag das noch nicht. Ich habe es mir jetzt auf YouTube angeschaut, gell? Also die Szenen und so super hübsch gemacht. Aber ich bin sowas versaut von den Charakteren, von den anderen
Studios gerade. Das Sounddesign muss ich noch ganz kurz loben.
Ich krieg euch
nicht. Weil da doch in diesem verschneiten Alaska.
Also hier im Chat, ihr müsst auch mal intervenieren. Ihr müsst einfach mal sagen, next. Und dann machen wir weiter. Das ist ja unfassbar. Und
ich schlafe schon.
Nee, ehrlich gesagt, ich finde es gar nicht verkehrt, wenn wir so
der
lange.
Der Sound war wirklich schön.
Ich finde es sehr interessant.
Ich finde es auch interessant. Aber irgendwann
ist
es auch
gut. Punkt.
Ich würde mir so gerne was wünschen. Ich
weiß nicht, ob ich es gespielt hätte, wenn es nicht im Game Pass gewesen wäre.
Ich will erstmal nur kurz, weil wir es gerade angesprochen haben, will ich mal kurz dazu sagen, ich habe The Last of Us 2 immer noch nicht durch. Wenn ich es durch habe, das ist hoch und heilig versprochen, machen der Tax und ich einen Spoilercast, wo dann wahrscheinlich der Philipp vielleicht die Moderation übernimmt, bei dem ist es ja egal und der Christian darf ihn nicht hören, bevor er es gespielt hat. Ich bin einfach noch nicht durch. Aber ich sage euch, spielt das einfach, wenn ihr eine PS4 habt. Spielt das einfach, wenn ihr eine PS4 habt. Ihr müsst es spielen, wenn ihr eine PS4 habt.
Du bist doch erst fertig, wenn das Remaster für die PS5 draußen ist.
Solange es so nee, hätte ich das damals auch gemacht. Hey.
Naja, auf jeden Fall sage ich euch das. Genau, das ist mein Status dazu. Genau, Tax, du wolltest dir was wünschen. Aber es muss im Spielebereich sein. Gar nicht so einfach dann, ne?
Ach, im Spielebereich? Nee, ich hätte jetzt eher einen Link gehabt, irgendwie eine Serie, die ich...
Nee, wir sind ja noch im Spielebereich erstmal unterwegs. Das sollte man nicht zu sehr mischen.
Ich muss auf die große Liste schauen. gib mir noch eine Sekunde.
Genau,
hast du irgendwas gespielt?
Der Tax sucht was aus, was er sich wünscht bei den Spielen. Ich mache nochmal kurz Rekapitulation. Es war wirklich schön mit euch hier, Philipp und Christian. Das wird heute noch eine heiße Nummer, wenn ihr den ein oder anderen Film noch besprecht, den ihr beide gesehen habt. Ihr seid, glaube ich, heute nicht so ganz auf Linie. Was schon hier ein bisschen Salz in die Suppe?
Ich merke das schon. Ich glaube, wir brauchen mal wieder ein Wochenende zusammen, Chips.
Unbedingt, Schatzi.
Uns fehlt dieses Jahr einfach unsere
Männerwelt.
Eis angeln. Ich hätte mal eine Frage an den Christian. Ich habe gerade hier mal die Liste von Christian angeschaut.
Sehr schön.
Was mich schon fasziniert ist, wie viele Spiele der Christian auf der Switch gespielt hat und wie da dein Spielprozess ausschaut. Also spielst du ein Spiel und dann cast dich ein Spiel an und sagst, boah, geil, und jetzt stecke ich die andere Cartridge rein und spiele da nochmal 2 Stunden weiter. Oder spielst du die sequenziell durch? Also irgendwie...
Also normalerweise bin ich schon der Typ,
und Dark Souls
der Spiele
auf das
sequenziell durchspielt. Ich kann das meistens nicht so sehr, dass ich Spiele parallel spiele, weil mir da die Zeit dazu fehlt. das ist schwierig zu sagen. Das ist ein schönes Argument, wenn ich das jetzt nicht anschaue. Na, und die Switch ist deswegen ziemlich prominent, weil ich ja im Urlaub war eine Woche und da hatte ich die Switch dabei und da habe ich dann oftmals dann mal eine Stunde, wenn ich mal Zeit hatte oder so, auf der Switch gezockt.
Tagsüber oder und nachts? Also ist das so eine Abendbeschäftigung oder einfach wenn Zeit
mal
da
weniger
ist? Weniger
tagsüber, weil tagsüber ist der Tag meistens schon recht voll. Es ging ab und zu mal tagsüber, weil wir hatten ja da so ein Ferienhäuschen und so und dann waren die Kinder dann auch mal aufgeräumt. Und dann habe ich dann schon mal gespielt. Und da, was ich da halt meist hauptsächlich gespielt habe, war halt eben, es waren halt so Indie-Games, auch Android Cactus auf der Switch, was so ein Twin-Stick-Shooter ist. Den habe ich aber jetzt auch nicht übermäßig lang gespielt. Den habe ich nur so vielleicht in Summe 4-5 Stunden maximal, 3-4. Na, ich glaube 4-5 werden es nicht sein. Das ist ein nettes Game, weil ich mag halt Twin-Stick-Shooter sehr, sehr gerne.
Android Cactus, das ist mir gar nicht
untergekommen. Android Cactus heißt es, genau. Ach, das ist schon relativ alt. Ich bin mir nicht mal sicher, ob das nicht früher mal sogar ein Mobile-Game war.
Auf Android wahrscheinlich dann.
Und aber ich mag halt Twin-Stick-Shooter sehr, sehr, sehr gerne. Aber das hatte zu wenig. Also da waren die Charaktere waren irgendwie blöd. Also es war jetzt nichts Besonderes.
Aber der Tax hatte ich ja da jetzt eigentlich wie spielst du dann sowas? Also
das habe ich dann schon sequenziell runtergezockt. Ich habe dann Android Cactus dabei gehabt und habe es dann gezockt und irgendwann kam ich bei einem Level nicht wirklich weiter und hatte dann keinen Bock und so, jetzt spiele ich halt hier What the Golf. Und What the Golf hatte ich mir halt extra für den Urlaub sogar zugelegt, weil ich gehört habe, dass es so toll sein soll und dass es so ein Indie-Perle, ein Golfspiel für Leute, die Golf hassen, ist. Und da bin ich halt dann total hängen.
Oh, jetzt triggerst du mich voll. Also Golfspiel, ich muss sagen, mein erstes Golfspiel-Erlebnis war, glaube ich, auf dem C64. Das war mein erster Walking-Simulator.
Ja, such genau.
Dir mal raus. Und ist das, da muss ich gleich mal gucken.
Nein, also da guckst du dir mal an, weil das ist wirklich gesagt, es ist ein Golfspiel für Leute, die Golf hassen.
What the Golf ist etwas anders, so, ja.
Message number 38, Golf is boring. und so ist es halt auch. Also ich meine, es ist ein Golfspiel und eigentlich ist es halt mit einer total rudimentären Physik, aber es ist halt, nein, mit rudimentären Gameplay, es ist halt eine reine Physikspielerei. Und es fängt halt damit an, dass du halt wirklich, das erste Level ist halt, du schießt einen Ball ins Loch. Ja, Das zweite Level, da geht es dann schon los, glaube ich, da schießt du dann nicht mehr den Ball, sondern den Schläger ins Loch. Und irgendwann schlägst du den Spieler ins Loch und irgendwann schlägst du das Loch. Und dann wird es total abgefahren, dann gibt es Levels im Weltall und keine Ahnung was. Und dann gibt es lauter Themenlevels mit, es gibt Super Mario Levels, es gibt Super Hot.
Haben die da wirklich auch die Lizenzen? Also ist das
nein.
Nicht?
Also nein, es ist offensichtlich,
immer, oder wie?
Es ist offensichtlich der Hommage, aber es ist weit genug entfernt, um zu sagen,
weil Nintendo verklagt ja gern bei sowas und da reicht schon, wenn der eine rote Kappe aufhat, ne?
Ja, also das wäre schon Kleinkram. Verklagt, also muss ich schon sagen.
Aber es spielt sozusagen wirklich einfach immer mit dieser, du schlägst irgendwas von A nach B und manchmal ist es auch das ganze Level oder so. Keine Ahnung.
Du schlägst irgendwas von A nach B, manchmal musst du halt mit einer Rakete über den Golfplatz fliegen, manchmal musst du auch irgendwie Fußbälle ins Tor schießen. Also es ist echt schwer zuzuordnen. Es geht halt hauptsächlich um Physikspielereien, dass man irgendwas durch die Gegend kickt, um halt irgendwo hin zu befördern. Ja. Nicht zwangsläufig Golfbälle in ein Loch. Ja. Mit lustigen Wortspielereien, die extrem witzig sind, mit lustigen Ideen, also extrem viel lustigen Ideen. Und das ist dann auch so, dass jedes Loch, das du da machst, da gibt es einmal halt, das spielst du halt, wenn du das geschafft, dann gibt es davon eine meistens noch eine zwei. Manchmal ist es ein Paar, also dass du halt nur eine maximale Anzahl von Schlägen haben kannst und manchmal ist es was anderes. Und dann gibt es noch die Kronen, also die Königsdisziplin davon, da musst du noch eine dritte Variante davon spielen. Und um in dem Spiel dann weiterzukommen, also in dem Spiel weiterzukommen, musst du gewisse Anzahl von diesen Kronen-Levels gemacht haben, um halt weiterzukommen. Und somit grindest du dich halt dann dadurch. Und es hat eine unzählige Anzahl von Levels. Ich weiß es echt nicht. Und stundenlanger Spielspaß. Und ich habe das echt gesuchtet, wie schon lange kein Game mehr. Und war da total hin und weg und war mega begeistert. Das habt ihr ja mitbekommen. Ich habe ja im Chat dann immer wieder mal.
Ja, ja.
Also vielleicht wäre das echt mal ein Spiel für mich. Ja.
Das aber genau, ganz wichtig.
Ich hole mir Spiel, die Konsole wegen so einem Spiel.
Genau, ganz wichtig. Das Spiel wurde, glaube ich, groß wirklich auf Mobile-Plattformen. Mhm. Also es gab es sehr lange schon auf Android und auf iOS. Ja. Und es ist, glaube ich, in Apple Arcade auch einfach mit drin.
Das kann ich mir nicht leisten. Ich schaue jetzt mal hier.
Apple Arcade 5 Euro im Monat für das eine Spiel. Ja,
lohnt sich schon. Ich
glaube, Apple One, da ist alles drin.
Okay.
Auf der Switch hat es halt sehr gut gepasst, auf der Switch. Mhm.
Aber das kann man sich sicher auch gut auf Touch vorstellen,
ja, auf dem iPad. Es hat auf der Switch auch Touch-Support, geht auch. Und da habe ich das dann auch gemerkt, es geht auf dem Handy bestimmt auch gut oder auf dem
iPad. Jetzt spielen direkt. Okay, ich kann losspielen. Ich wusste gar nicht, dass ich noch eine Karte habe.
Also ganz großer Tipp.
Das hat mich sehr gut.
Da war da mit Parallelspielen war da gar nichts. weil ich da nur noch What the Golf im Kopf
hatte. Nur noch What the Golf. Aber da müssen wir rekapitulieren. Der Tax hat gerade eben gesagt, Apple Arcade, das kann er sich nicht leisten. Jetzt macht er sein iPad auf und merkt, dass er einfach immer noch Apple Arcade hat seit einem Jahr, ohne dass er
tatsächlich bin ich richtig fies von den Jungs und Damen. Ich klicke hier auf Jetzt spielen und dann heißt es, oh, herzlich willkommen. Ich bin hier eine große Werbung. Spiel beginnen. Du kannst jetzt loslegen und Geld einschmeißen. Das heißt, ich komme gar nicht anders an das Spiel, als nur am Arcade teilzunehmen.
Es ist fix am Arcade. Das ist Walled Garden, genau. Das ist ein fixes Arcade-Spiel. So schaut's aus. Aber ist auf jeden Fall Empfehlung, oder Christian? Ich habe ja voll Bock drauf. Ich habe es einfach noch nicht gespielt bis jetzt.
Es ist voll die Empfehlung. Es ist wirklich voll.
Man kennt auch jede Menge Memes und Sonstiges auf Twitter und Insta. Gibt es immer wieder What the Golf.
Ich glaube, ich habe auch ganz viel verpasst, weil vieles von irgendwelchen popkulturellen Anspielungen habe ich vielleicht auch gar nicht zuerst überrissen. Aber es ist für jeden was dabei. Es ist wirklich für
jeden. Geil, ich habe Bock drauf. Ja, cool.
Genau, deswegen, also der Tag, also ich meine, das ist jetzt auch lange her seit unserem letzten Podcast und die Switch ist einer meiner Hauptspielkonsolen, mit denen ich halt was mache. Deswegen ist da halt auch echt immer viel Content dabei.
Das heißt aber auch für dich, du hast es zwar im Urlaub jetzt in erster Linie gezockt, aber du bist bei dir ist es genauso wie bei mir auch, dass man dann halt die Switch, die nimmt man mal schnell, um irgendwas weiter zu zocken. Die ist halt einfach immer on so in seinem Dock, die packt man und dann spielt man.
Ich habe sie gar nicht im Dock, die liegt immer bei mir neben der Couch und da lade ich sie auch dann immer, da habe ich das Dock gar nicht.
Ach so, krass.
Okay. Nö, genau. Und ich meine, ja, genau. Und dann packe ich mir die und spiele dann einfach mal eine Runde. Und da hat sich das eben, das Water Golf bietet sich da unglaublich gut dafür an, weil ich meine, dann so ein Golfparcours ist dann mal schnell gemacht. Und ansonsten probierst du es halt 3-4 Mal, schaffst es nicht, ärgerst dich, legst es weg. Beim nächsten Mal nimmst du es wieder, dann schaffst du es vielleicht oder schaffst es halt auch nicht, ärgerst dich wieder, legst es wieder weg, was auch immer.
Aber witzig ist, weil andere, ich glaube, dass es einfach derselbe Mechanismus ist, wenn andere ihr Phone nehmen und auf dem Phone was spielen. Aber mir ist es auch so, ich spiele dann lieber auf der Switch, weil ich da halt Controller habe, die irgendwie.
Genau, mir geht's auch
so. Und ein größeres Display auch, ne?
Ja. Also auf meinem Phone spielt eigentlich nur mein Sohn. Ich werde da nicht so richtig warm.
Ja, nee, ich finde die Switch cool und das ist der Punkt, Hax. Ich glaube, da hat man einfach das Device, wo man sagt, darauf spiele ich. Auf dem Phone. Dann kommt wieder eine Message rein, dann bist du wieder aus dem Spiel raus voll. Und das ist der Punkt. Auf der Switch spielst du halt einfach nur.
Zweites Spiel, was ich gern von Christian hören würde, ich traue es mich ja gar nicht anzusprechen, oder ich habe es immer
falsch. Er hat doch noch mehr auf der Switch gespielt.
Ja, aber es ist Dark Souls, gibt es das echt?
Gibt es das wirklich oder redest du immer nur davon,
Christian? Oder hat es die Industrie extra erfunden für den Christian, um echt dann an das Device zu binden?
Du weißt, ganz kurz.
Das hat die Industrie erfunden, damit der FIP mich damit trollen kann.
Aber Tax, weißt du, dass der Christian jetzt zwei Themen gleichzeitig besprechen darf? Weil der Christian hat Dark Souls nämlich heute zweimal auf seiner Liste. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Dark Souls wird nicht zum Spaß heute angesprochen, sondern er hat sogar zweimal auf der Liste.
Was, nur zweimal? Ich will es wirklich wissen.
Aber dann, Christian... Dann erzähl mal, du hast also auf der Switch dann echt nochmal
dein Switch
und so. Ja, genau. Also erzähl, ich habe es auf der Switch, das, weil du gesagt hast, das mit Parallelspielen. Ich habe es vor dem Urlaub, habe ich mal wieder, hat mich gerappelt und habe mir gedacht, ach, jetzt mal wieder ein bisschen auf der Switch Dark Souls weiterspielen, weil so schlimm war das doch gar nicht auf dem kleinen Bildschirm und so. Und naja, und ich habe doch da mein Zaubererbild und da wollte ich das doch jetzt mal mit dem Zauberer weiterspielen. Und bin natürlich wieder mal komplett hängen geblieben und zwischen vielen Fluchen und rumkotzen und warum ist dieses Spiel so scheiße und warum.
Das war ein entspannter Urlaub anscheinend.
Das war vor dem Urlaub. Das war davor. Im Urlaub habe ich es noch ein bisschen gespielt und dann kam Water Golf.
Okay.
Deswegen, also ich habe es nur raufgeschrieben, um euch eigentlich zu trollen. Ich habe es in Summe, glaube ich, viel zu lange. Ich habe bestimmt wieder 4-5 Stunden auf der Switch weitergespielt und habe ordentlich Progress gemacht mit meinem Zauberer, aber im Spiel nicht wirklich. Und finde es immer noch extrem bewundernswert, wie das Leute auf der Switch wirklich durchspielen können. Ich habe es ja auf der PS4, das Remaster, durchgespielt. Da ging's, weil dann nämlich auch dann so fragwürdige Levels wie Blighttown dann auch eine Framerate im zweistelligen Bereich dann mal haben und nicht wie auf der PS3, da hatte das ja echt Framerates von 6-8 Frames per Second oder sowas und dann war das aber auch eines der schwierigsten Levels überhaupt. Und auf der Switch erinnert mich das so ein bisschen daran, weil der Bildschirm, das ist viel zu dunkel alles. Und du kannst den Bildschirm nicht heller stellen, als ich es jetzt schon habe. Und du siehst nichts und ich übersehe dauernd Leitern und das ist alles, das war. Das
aber spielen das dann auch Leute? Also das ist doch
ja,
dann.
Ja. Verstehe es nicht. Also man muss sagen, auf der Switch spielt es sich deutlich besser als damals auf der PS3. Und auf der PS3 haben es ja die Leute schon deutlich gezockt. Oder auch auf der Xbox 360 war es ein bisschen besser, aber nicht wirklich. Also echt eigentlich pervers, eigentlich wirklich krank. Die Leute, die das richtig geil finden, das Spiel, sind eigentlich echt krank.
Aber dich macht es halt einfach an, es auch auf der Switch.
Ja.
Auf der Switch auch einfach dann zu spielen, wo du sagst, hey, ich kann mich auf die Couch setzen und kann mein Dark Souls zocken,
das
mich eh nur wieder.
Genau, ich kann einfach nur versagen dabei und also ich weiß nicht, das ist so. Der Erschaffer von Dark Souls oder auch von Demon's Souls und auch von Bloodborne, der Miyazaki, der hat ja auch mal gesagt, weil ihm immer alle nachsagen, dass die Spiele so schwer sind, dass er so ein totaler Masochist ist. Ne? Und dann hat er gesagt, so nein, das, totaler Sadist ist, aber der hat gesagt, nein, das stimmt nicht. Er ist ein riesiger Masochist, weil wenn er sich die ganzen Monster ausdenkt und so schwer ist, die ihn dann platt machen, das sind dann so seine Todesvorstellungen, so möchte er gerne sterben. Also,
aber jetzt vor Publikum, Christian, ich verspreche dir jetzt mal was. Mhm. Und zwar, ich habe ja diese Spiele alle noch gar nicht gespielt, aber dir schon so oft zugehört. Und du hast da gemeint, ich soll das unbedingt auch mal spielen. Wahrscheinlich gehe ich da einfach locker durch. Ja, ja, immer wieder sagst du, das sollst du mal probieren. Ich verspreche dir jetzt, das ist jetzt hier Ehrenwort im Podcast, ich werde zum PS5-Launch auch Demon's Souls zocken.
Gibt ja nichts anderes,
okay? Ne? Da kam irgendeine Stimme aus dem Off, ich habe sie nicht ganz verstanden. Nee, zusätzlich zu Cyberpunk natürlich.
Ja, ich könnte natürlich auch noch Halo zulegen für die Xbox.
Aber was meinst du, machen wir das? Wir zwei zocken.
Also ich PS5 sag, Launch. Sicherlich Demon's Souls. Ich hab's ja auf
und der PS3, dann,
haben wir schon mal richtig.
Ja, sehr geil. Und werden dann zum ich hab noch gar nichts von denen. Ich habe Bloodborne mal versucht zu spielen, aber es war so hässlich. Fips, da muss ich dir leider zustimmen. Ich konnte es nicht spielen.
Ich habe auch so ein Preview gesehen, da sind die Charaktere, die leuchten immer selber oder so beleuchten die Umgebung. Das war der
Kopf. Du mit deinen Lichtern gerade, ja, das voll ist gerade.
Ja, aber das magst also, du doch so ambivalent. Vielleicht werde ich es auch aus anderen Gründen spielen.
Ja. Aber Christian, das machen wir, oder? Wir zwei, jeder von
uns. Also ich mag sowas ja nicht empfehlen, weil das ist schon, man muss ja selber mal wissen, was einem gefällt.
Nee, ich will das probieren und ich will das zum Launch, weil der Philipp sagte, es gibt ja eh kaum Launch-Titel. Das muss ich mir ja fast holen, weil das sieht ja auch mega geil aus. Und dann werden wir zum Ende November-Cast, werden wir euch berichten und ich werde euch sagen, ob ich da einfach durchmarschiere und ich gar nicht verstehen kann, warum der Christian so am Heulen ist bei diesen Spielen. Oder ob ich sage, wie kann man so etwas freiwillig anfassen?
Also Peter, das würde mich schon interessieren, weil es gibt ja schon so ein paar Spiele, wo du durchmarschierst, also meiner Meinung nach echt durchmarschierst, wo ich echt Probleme habe.
Das hat man schon mal.
Zum Beispiel hier Axiom Verge.
Ja, genau.
Ist ja echt kein leichtes Spiel und da bist du ziemlich durchmarschiert.
Weil ich mich da richtig reingebissen habe. Da hatte ich so Bock drauf, dass ich da mich einfach durchgebissen habe.
Warst du nicht auch bei Hollow Knight ein bisschen investiert?
Ja, das fand ich da bis dahin, wo ich es gespielt habe, eigentlich relativ okay. Das fand ich jetzt gar nicht so fordernd. Aber ich habe es dann aufgehört, weiß nicht warum. Hab mich nicht mehr so gehuckt. Obwohl alle sagen, es ist mega geil. Genau, aber ja, vielleicht funktioniert es. Deswegen, ja, der Ende November-Cast, ich sage es jetzt schon, der wird so oder so heiß, wenn wir euch von den Konsolen berichten und dann der Christian und ich berichten, wie geil wir durch Demon's Souls durchmarschieren und bereits zweimal durch sind und Platin haben. Also ich zumindest.
Du zumindest, genau. Ja, ich bin ja immer so ein vorsichtiger Spieler. Ich brauche da auch immer lang. Also ich brauche wirklich richtig, richtig lang für diese Souls-Spiele. Also das
ja, geil.
Ja.
Okay, Dax, und du hast, ja, weil der Tax hat dich nun mal jetzt auf dieses Gleis gesetzt, du hast ja auch noch was weiteres im Dark Souls-Universum konsumiert.
Genau, also ich könnte noch, ich habe ein Buch gelesen.
Oh, pass mal auf, Christian hat ein Buch gelesen. Hallo,
So ein richtiges aus Papier, oder was?
Das war so richtig aus Papier, nichts digital okay. Und so. Nee, es gibt so einen französischen Verlag, der heißt Third Editions. Die machen Popkultur, Gaming-Bücher. Da gibt es einige, die schon mittlerweile erschienen sind so von Metal Gear, Bioshock, Zelda, zwei Dinger und Final Fantasy,
Yakuza. Aber auch auf Englisch dann, weil französischer Verlag könnte ja auch
implizieren. Also die Dinger kommen original im Französisch, glaube ich, raus. Sie werden dann ins Englische übersetzt.
Krass, okay. Mhm.
Und die haben auch, also es ist eine Buchreihe auch, ich habe das Volume 2 jetzt gelesen, ich habe Volume 1 ehrlich gesagt noch nicht gelesen, von Dark Souls, Beyond the Grave heißt das Buch und da gibt es eben Volume 1, das deckt dann Dark Souls 1 und Dark Souls 2 ab und das Volume 2 deckt Bloodborne und Dark Souls 3 ab.
Und das ist so ein richtiges Buch mit Text oder mit Bildern?
Mega viel Text, es ist nur Text, keine Bilder.
Ach und so.
Es ist richtig wow. Dick. Also es ist wirklich richtig, richtig, richtig.
Also er kann wirklich lesen, ne?
Und die schreiben dann alles über die Entstehungsgeschichte des Spiels, über die Entwicklungsumstände, wie es entstanden ist, halt eben gerade bei Bloodborne mit dem Sony-Exklusivdeal oder eben dann auch bei Dark Souls 3 mit der Rückkehr von Miyazaki als Worldbuilder dann auch und nicht nur als Consultant, wobei er bei Bloodborne deutlich mehr investiert war als wie jetzt bei Dark Souls 3. Aber halt, wie dann Dark Souls 3 eben auch die Serie dann abgeschlossen hat, die Dark Souls-Serie, hat er auch gesagt, es wird kein Dark Souls mehr geben, also von ihm nicht und von From Software wahrscheinlich auch nicht. Und wie das dann halt eben entstanden ist, wie das Ding vermarktet wurde, wie welche Themen es behandelt, also das wird wirklich breit getragen, also gerade Bloodborne hat ja sehr stark hier dieses Gothic-Horror mit Vampiren und Werwölfen, als aber auch Lovecraftian-Horror mit Cosmic-Horror-Elementen und sowas. Das wird alles extrem ausführlich, auch mit Referenzen und mit den ganzen Literaturhinweisen und sowas alles dann niedergeschrieben. Also es ist teilweise echt schon.
Das hast du dir wirklich reingefahren.
Das habe ich mir komplett reingefahren, ja. Auch über die Musik, weiß nicht, ob das hat vielleicht den Tax dann interessiert, wie sie die Musik komponiert haben, welche Komponisten, und gerade bei Bloodborne war das ja so ein hübscher Mix auch aus westlichen und japanischen Komponisten und welche Instrumente sie genommen haben und wie den Chor und wie sie dann auch teilweise gefaked haben, dass sie halt für den DLC oder für irgendein Spiel hatten sie dann keine Kohle und haben dann irgendwie nur mit 10 Mann Musikstücke aufgenommen, haben dann halt so einen riesig fetten orchestralen Chor dann da rauskomponiert, wo das klingt, als ob da 40 Mann singen und so, was halt mit digitalen Effekten ganz einfach geht. Das war alles insgesamt extrem interessant für Fans, aber halt nur für Fans.
Aber okay, die wichtigste Frage, die uns alle umtreibt, wie oft bist du beim Lesen eingeschlafen?
Kein einziges Mal. Es ist ja auch nicht Skyrim, das Buch, sondern es ist sehr dankbar.
Okay. Oder auch nicht Geeks, sondern Podcast, das Buch. Da würdest du auch.
oder Borderlands 3, das Spiel.
unsere 100. Folge, die lassen wir transkribieren und machen ein Buch draus, okay?
Mhm. Okay. Und dann schlafe ich dann dabei.
Ich habe unglaublich schlechte Ideen, ich merke schon.
Also allgemein, diese Third Editions, die sind schon wirklich, also da unbedingt mal, also verlinkt man dann auch in den Shownotes. Mal drauf gucken, weil so für Geeks und Fans, die finden da schon das ein oder andere. Also ich habe da auch schon mal so ein Zelda-Buch verschenkt an einen Freund und der hat sich sehr gefreut.
Gibt es da, jetzt aber die wichtigste Frage, gibt es da vielleicht auch eins zu The Last of Us? Weil Tax und ich würden so vorne auf den Bestellen-Button klicken.
Nee, leider nicht. Ich glaube nicht.
Okay.
Ich wollte jetzt gerade sagen, es gibt es nur für interessante Spiele, aber Dark Souls hat ja auch eins. Ne?
Ah, der Philipp ist auch noch wach.
Sehr ja, schön. Sorry, ich habe mich kurz bei From Software so ein bisschen ausgeklinkt, aber bin wieder da.
Ja, aber krass, Christian. Ich habe auch hier den Link drin. Also das Schöne ist ja, der Link führt direkt zu diesem Buch. Und wenn ich ins Menü schaue, es gibt halt im Bereich Sagas und RPGs, gibt es jede Menge. Also Sagas, es gibt ein Devolver-Buch beispielsweise.
Ja, genau, Devolver Behind the Scenes. Ja, das wollte ich mir auch noch.
Bioshock und Metal Gear,
hallo? Genau, über Witcher gibt es auch, The Rise of the Witcher.
Okay, und wenn ich Metal Gear sehe, werde ich auch irgendwie
gerade ganz... Und für auch wieder die Japano-Fans, wie mich halt hier, Yoko Taro, der mache hier von Nier Automata oder Nier und Rap und Drakengard.
Schon geil. Fallout, A Tale of Mutation. Da hast du mir jetzt wieder ein Geldgrab gezeigt. Danke dir, Christian.
Ja, genau. Dank, also ich finde es halt lang nicht so geil wie diese Bitmap-Books, weil die Bitmap-Books sind halt mehr so wie halt zum Angucken und...
Da sind halt Bilder drin.
Es ist halt so wie der Playboy für Jugendliche oder halt Penthouse für Jugendliche. Ist halt Bitmap-Books und Third Editions ist halt dann mehr so für die intellektuellen Liga.
Deswegen hast du dir gedacht, deswegen, auch mal neben neben dem Playboy auch mal so ein Buch.
Nix Centerfolds, nein. Die kleben immer so schnell zusammen. Mann, lieber richtig lesen.
Wow, das war die Dark Souls-Sektion der heutigen Ausgabe.
Ich könnte noch eins draufsetzen, wenn wir schon bei Dark Souls sind, weil es sonst auch keinen interessiert. Ich habe ja Mortal Shell gespielt.
Oh, das interessiert mich wirklich. Mortal Shell auf der PS4?
Auf der PS4,
genau. Das hast du schon mal, du hast es, glaube ich, schon mal angesprochen und ich habe schon wieder vergessen, es ist ein Dark Souls-artiges Spiel.
Es ist ein extrem Dark Souls-inspiriertes Spiel, genau.
Aha. Aber was ist es? Third Person oder
Side-Scrolling? Also, nee, Third Person. Also es ist
wirklich also wie Dark Souls eigentlich.
Wie Dark Souls, Third Person von hinten und du hast einen Ritter, also eigentlich einen Schwertkämpfer, mit dem du startest. Du hast auch, du hast deutlich weniger Möglichkeiten als wie bei Dark Souls. Es ist weitaus weniger RPG, so dass du bist ein sogenannter Foundling, ein Mensch ohne echten Körper. Das war so eine Figur ohne echten Körper, der in eine Welt da reingeschmissen wird. Und du hast die Möglichkeit, dass du diese Shells, das sind verstorbene Hüllen von anderen Kriegern, dass du die wiedererwecken kannst und in denen kämpfen kannst. Und davon gibt es vier unterschiedliche Typen, die halt jeweils viermal so ein bisschen unterschiedlicheren Bild haben. Der eine hat halt mehr Ausdauer, der andere hat mehr Health und einer hat halt mehr von diesen Special Moves und so. Und einer ist halt so ein Mittelding, der halt alles von allem so ein bisschen was kann. Und da kannst du dir halt quasi deinen Favoriten aussuchen, mit dem dann das Ding dann aufleveln und durchkämpfen. Es ist eine reine Fantasy-Welt, eben wie gesagt, Third Person. Es gibt auch wenig Waffen. Es gibt insgesamt vier Waffen, ein Schwert, ein großes Schwert, so ein Hammer und eine Keule, so eine fette Keule. Da kann man sich auch aussuchen, was man dann am besten gefällt und die dann aufleveln. Ja, und dann kämpft man sich halt dadurch so eine extrem düstere, traurige Welt und versucht halt dann, ja, nicht zu sterben, was sehr schwierig ist. Also ich habe tausende Tode da drin hinter mich gebracht. Und also ich fand es im Allgemeinen nicht so schwer wie Dark Souls. Es wird dir aber teilweise schwerer gemacht als in Dark Souls, weil du halt kaum grinden kannst. Also du kannst zwar aufleveln, aber es hat wenig Einfluss auf deine echten, also auf Hitpoints oder sowas hat es keinen Einfluss.
Aber erklär mal, bei Dark Souls ist es so, wenn ich da genug grind, also wenn ich genug Energie habe, ordentlich zu grinden, dann sind die Bossfights gar nicht mehr so krass, oder?
Ja, außer du verskillst dich halt, also wenn du irgendwie einen Scheiß machst und eine scheiß Waffe nimmst, die nicht mit deinen Level, mit deinen Werten da zusammen skaliert zum Beispiel, dann wird es immer noch schwer. Aber Dark Souls hat halt auch immer noch einen Multiplayer, wo du dir dann Leute hinterzuholen kannst. Ja. Also entweder NPCs oder echte Leute, per Online, die dir dann helfen bei dem Boss. Und klar,
der Boss skaliert das
ein bisschen mit, aber das wird viel, viel einfacher als wie mit einem.
Wird es das Demon's Souls dann auch haben?
Es hatte das zumindest als im Original. Ah, okay. Ja. Mittlerweile das Original Demon's Souls nicht mehr, weil die Server abgeschaltet wurden.
Okay, aber mit, denk mal, das PS5-Ding wird es dann wieder haben.
Hundertprozentig, ja. 100%.
Okay. Aber Mortal Shell, ich lese immer so, das ist das kleine Dark Souls, so wird es bezeichnet.
Warum
das kleine Dark Souls?
Also weil es ist deutlich kürzer. Es hat so eine reine Spielzeit von 10 bis 15 Stunden. Ich habe es jetzt 1,5 Mal durchgespielt. Also ich habe es angefangen und habe mich dann so ein bisschen verskillt. Habe gemerkt, ich habe doch eine falsche Shell genommen, die ich eigentlich nicht so richtig so toll finde. Und habe es nochmal von vorne angefangen. Ich habe das erste Game 10 Stunden gespielt und habe dann nochmal von vorne angefangen und habe denselben Progress dann in 2,5 gehabt.
Ach krass.
Das war extrem krass. Also das merkt man halt, das ist so dieses Typische wie auch bei Souls Games, wenn du das beim wiederholt spielst, wirst du so viel besser, du kennst halt Booster, du kennst Gegner, du weißt, wo sie sind und das ist halt alles berechenbar. Es ist richtig berechenbar.
Und das haben sie auch gut gemacht, weil sowas wäre natürlich ärgerlich, wenn sie da jetzt irgendwie einen Boss hätten, wo das eben nicht funktioniert, diese
Souls-Denke. Haben sie gut gemacht. Die einzige Kritik sind aber eben eigentlich die Bosse. Dazu gibt es viel zu wenig. Also es gibt drei Haupttempel, die jeweils einen Boss haben und dann gibt es einen Endboss und dazwischen gibt es noch so zwei bis einen, also noch einen dritten versteckten Boss, die du so machen kannst, die bei weitem weder die Genialität noch diese so monumental sind, wie sie bei einem Dark Souls sind oder auch so geil designt sind. Also sie sind wirklich gut gemacht, das haben sie toll gemacht, es ist ein kleines Team, ich glaube, ich weiß nicht, wie viele das waren, die das Game gemacht haben. Die Studiogründer sind irgendwie drei Leute. Und extrem sympathisch auch und sehr, sehr, sehr klein. Also kein Vergleich zu so einem großen Spiel. Es ist aber ziemlich gepolished. Natürlich hat es Bugs, aber finde ich trotzdem sehr gepolished. Und das kleine Dark Souls auch, weil es halt so ein bisschen so eine Durchstrecke gibt. Weil so ein Fantasy Dark Souls gab es halt jetzt auch lange nicht mehr. Ne? Deswegen freuen sich jetzt auch alle auf Demon's Souls.
Ja, geil.
Und es macht schon Spaß.
Ja, aber schön.
Ja.
Cool.
Und auch zu erwähnen, es gibt von IGN so eine Reihe Developers React to bla 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 Speedrun. Also da wird dann immer ein Speedrunner gezeigt, der halt den Speedrun von dem Game macht. Und das müssen sich dann die Developer anschauen.
Von dem jeweiligen Spiel. Und sagen,
oh my gosh, he's running on the wall. That wasn't a good idea. He shouldn't supposed to be here. Weil es sind halt dann diese Speedrunner, die halt irgendwelche Glitches auch aus.
Wie heißt das? Gibt es auf YouTube? Oder?
Ja.
Ich verlinke es gerne
schon. Es gibt von IGN Developers React to
Speedrun. Ich verlinke es hier. Ich lese auch gerade 28
Minuten. 28 Minuten Speedrun von Mortal Shell. Und ich habe jetzt, glaube ich, 13 Stunden gebraucht für meinen richtigen Playthrough, wo ich ja auch nochmal zum zweiten Mal angefangen habe. Also ich glaube, 20 hätte ich vielleicht insgesamt.
Haben da die Entwickler nicht gesagt, boah geil, diese Person, die stellen wir als Tester ein?
Oder einer von den Entwicklern hat gesagt, ach, ich wünschte mir auch, ich wäre irgendwann mal in irgendwas so gut wie dieser Typ.
Aber wenn du da, wie viele Stunden hast du jetzt gebraucht?
Was habe ich gesagt? 14, glaube ich, um den Dreh rum, ja.
Warst du eigentlich ein besserer Spieler, als du noch jünger warst?
Nein, ich war manchmal jünger.
Ich konnte die Würstchen ein bisschen.
Aber was soll denn das? Es gab damals noch gar keine Computer, als wir jünger waren.
Eben, da gab es ja das Spiel auch noch gar nicht, Philipp. Ja. Wie soll man das vergleichen? Ja. Das kam ja gerade eben erst
raus. Wir haben Dark Souls in ASCII gespielt.
Raid over Moskau spielen können.
Das finde ich das jetzt ist wieder echt ganz, wirklich, ganz also diese fies. Reihe von
Raid over Bungling Bay heißt das.
Es ist, ja, Raid over Moskau habe ich sogar auch mal aus dem Hangar rausgeschafft.
Ja, ich auch 100.000 Mal mit dem Fighter. Ja,
ich habe sogar mal den Kreml zugebombt. Also sowas
nicht. Okay, liebe Hörer, jetzt erzählen die alten Herren vom Krieg.
Ja. Nee, also wie gesagt, wovon die IGN-Reihe unbedingt.
Wovon gucken, sprecht
ihr? Das ist für jeden was dabei. Es gibt einen Doom-Speedrun, wo die Doom-Entwickler gucken. Es gibt sogar einen Half-Life 2-Speedrun, wo sie noch
irgendwelche Entwickler da werde ich jetzt aber
rausgegraben haben, die bei Half-Life 2 mitentwickelt haben. Und bei Mortal Shell, das war echt extrem sympathisch, weil es ist auch schnell anzugucken, 28 Minuten. Und ich habe es mir gestern Abend eben, durchgespielt, habe dann den Endboss besiegt nach. Also wie gesagt, ich habe schon geflucht und bin oft in Anführungsstrichen gestorben. Es ist bei weitem nicht so hart. Ich habe den Endboss beim dritten Anlauf geschafft. Also bei weitem nicht so wie bei manchen anderen, wo ich so 10, 15, 20 oder sonst irgendwas in manchen Spielen brauche, Sekiro oder so.
Okay.
Und danach habe ich mir dann eben diesen Speedrun angeschaut und war halt baff. Ich dachte, hey, was macht er da? Und dann ist er.
Aber hat der irgendwelche Glitches ausgenutzt,
ja,
oder war das?
Ja. Es gibt nämlich einen so einen Tempel, da bist du in so ein Obsidian-Tempel unterwegs. Da haben sie gemeint, ha, okay, aber da wird er lange brauchen, weil er muss ja diese Schalter betätigen. Und dann geht er da irgendwo hin und sagt so, hey, nee, der macht nicht diese Schalter. Ah, was? Hä? Wieso kann denn der da hochrollen? Und dann rollt er einfach über so ein Tor drüber, wo das er halt einfach hätte vorher aktivieren müssen. Und,
ach, wie geil.
Okay. Oder dann einmal, es gibt einen so ein Level, da steigst du ewig tief ab. Und er geht halt da hoch irgendwo und springt irgendwo runter, wo sie sagen, hä, wieso kann der runterspringen? Und hä, wir haben doch Fall Damage eigentlich, wieso stirbt der nicht? Wir müssen dieses Spiel patchen.
Erstmal echt danke dafür. Ich habe jetzt mal diesen Speedrun hier verlinkt auf YouTube, aber den gibt es ja noch zu vielen anderen Spielen auch.
Ja,
das ist ja wirklich mega, das ist ja sicher super witzig, wenn du dann die Entwickler siehst, die meinen, ihr Spiel ist eh bulletproof und dann kommen solche Sachen.
Wie hieß dieses letzte von Obsidian, das so quasi wie Fallout war, dieses Spiel?
Outer Worlds. Nicht Outer Wilds, Outer Worlds.
Genau, Outer Worlds. Da gibt es auch so Developers React to the Outer Worlds 12 Minuten Speedrun.
Was ja nur wirklich geht, wenn du echt irgendwelche Bugs ausnutzt, oder irgendwelche Glitches ausnutzt.
Also, und bei Mortal Shell ist es so ein Mischmasch. Also er nutzt schon Glitches, aber die sind witzig zu sehen, wenn du dir halt sagst, warum habe ich mir das angetan, warum habe ich nicht auch diesen Glitch benutzt? Und er benutzt halt aber auch dann, also er spielt es halt komplett ohne Shell. Also es gibt auch eine Trophy dafür, wenn man das ohne Shell spielt. Also man muss auch sagen, wenn man nicht in diese Shells sind halt diese Rüstung, in der man dann so ist.
Die Rüstungen.
Da hat man dann auch echt Health und halt Stamina und Special Points und kann man dann eigentlich auch wirklich kämpfen. Und wenn man nicht in diesen Shell ist, dann ist man dieser Foundling und ist mit einem Hit tot. Das ist halt so ein One-Hit, dann bist du halt ein One-Hit-Kill.
Aber gibt es da noch einen Vorteil? Also, dass er irgendwie schneller
ist? Ja, okay. Ja, er hat unglaublich viel Ausdauer und wenn du mit dem Schwert schwingst und so, das kostet dich kaum Ausdauer. Also das ist der einzig große Vorteil, dass du damit halt das alles andere kompensieren musst. Du darfst dich aber nicht treffen lassen, weil sobald du getroffen wirst, bist du halt hin.
Diese One-Hit-Typen mit ihren Speedruns, die machen mich sowieso fertig. Na, wenn die irgendwie, das ist unfassbar.
Auch da, das kann man gerne mal verlinken, auch es gibt so diese so Legendary Speedruns für Dark Souls und Bloodborne. Und da gibt es so ein paar Kriterien, weil ich meine, das wäre ja viel zu einfach. Also es gibt dann so ein Legendary Soul Level 1 Speedrun oder halt Run, einfach nur nicht Speedrun, sondern nur Run bei Dark Souls. Das heißt, du darfst halt nicht aufleveln. Aber das ist halt der Soul Level 1. Das ist aber langweilig. Ne? Und dann gibt es ein Legendary Soul Level 1. Da darfst du dann zum Beispiel halt auch gewisse Waffen und Rüstungen und sonst irgendwas nicht verwenden, weil damit kannst du das Spiel dann wieder so einfach machen, dass sie sagen, das ist nicht Legendary genug. Da gibt es so dann Kriterien, dass du sagst, okay, du musst es halt blindfolded durchspielen. Als Beweis musst du halt dann sagen, musst einen Stream haben, wo man deutlich sehen kann, dass du nicht auf den Bildschirm schaust.
Wie geht denn das?
Ey, es gibt Leute, die machen das.
Aber wie geht das denn? Da muss ich ja irgendwelche Accessibility-Dinge einstellen, oder? Dass ich weiß, dass da ein Gegner kommt.
Die gibt es aber bei From Software-Spielen nicht.
Okay, dann frage ich mich wirklich, wie das geht. Puh, geil. Also ich habe hier nochmal in die Shownotes gepackt, da wirst du uns einen Link reinpacken für diese Legendary Souls Runs.
Ja.
Ja, krass. Tax, merkst du eigentlich, was du losgetreten hast? Wegen dieser einen Frage bezüglich Dark Souls auf der Switch?
Also vieles fand ich interessant, aber jetzt war ich...
Ich fand's mega geil.
Mit verbundenen Augen, das ist ja kurz an Star Wars Training da, wo die mit dem Trainingsball immer die Laserstrahlen abbekommen.
Also ganz ehrlich, Christian, das waren jetzt echt geile Inputs. Ich bin gerade fasziniert. Ja, wenn's sowas gibt, dass jemand ein Souls blindfolded durchspielt.
Das ist schon krank, ja.
Und Naughty Dog baut so viel Accessibility-Features ein. Vielleicht brauchen wir das gar nicht. Das kann man einfach auch so
spielen. Braucht man das. Kann man blindfolded einfach spielen.
Genau.
Ja, krass. Geil. Sehr schön. Tax. Willst du vielleicht noch eine Frage stellen oder... Sonst bohren wir noch tiefer in irgendwelche...
Nein, mich hätte aber tatsächlich dann nochmal so einen Film dann später interessiert, weil ich da auch...
wir können ja vielleicht die Game-Sektion...
Parallelität mit aktuellen Serien sehe.
Okay, dann können wir vielleicht die Game-Sektion relativ zeitnah abschließen. Ja. Christian, hast du aus deiner Liste was du unbedingt, wo du sagst, das, weil es so gut ist, dass du es erwähnen musst?
Du meinst jetzt bei den
Games-Spielen? Ja, wo du wirklich sagst, hey... Das ist eine Empfehlung. Weil wenn es keine Empfehlung ist, müssen wir es den Leuten auch nicht erzählen. Außer wir haben Zeit. Dann machen wir das natürlich.
Das war didaktisch jetzt ganz schön gemein, weil wir über das beste Spiel über Dark Souls geredet haben. Jetzt gibt es kaum mehr was das nicht toppen kann.
Ja, also What the Golf habe ich ja schon.
What the Golf hatten wir bereits, schon, richtig. Genau.
Streets of Rage 4 muss man, glaube ich, nicht erwähnen. Ist im Game Pass. Jeder, der Game Pass hat, muss es spielen. Streets of Rage Evergreen ist echt einfach gut. Und ansonsten.
Ist im Game Pass, aber gibt es auch auf anderen Plattformen.
Es gibt es auf der Switch, da passt es auch sehr gut hin. Es gibt es auch auf PS4 und alles. Ja. Also es gibt es eigentlich überall, soweit ich weiß. Und es macht auch viel Spaß. Und was auch eine tolle Erwähnung ist, was es jetzt auch noch nicht so lange gibt, seit knapp 10 Tagen oder so, ist Hades. Was ja von hier Super Giant Games heißen die, die halt Bastion gemacht haben und Transistor.
Geil. Hat es dann auch wieder so einen Erzähler wie bei Bastion?
Ja, das war
so
bei Bastion das Hauptding. Es ist, die Vertonung ist wieder 1A. Also es hat auch einen Erzähler und aber auch die Stimmen. Du spielst den Höllenprinz, also den Sohn von Hades, der keinen Bock mehr hat auf die Unterwelt und halt entkommen möchte. Und sich dann immer wieder aufmacht, um daraus zu entkommen und muss halt dann durch zufallsgenerierte Level rauskommen. Und ja, und das gestaltet sich halt als deutlich schwierig und kommst dann wieder zurück, dann macht sich halt dann dein Vater über dich lustig und deine Mutter über dich lustig und dann gibt's noch so einen Kumpel, so einen Skelettkrieger, der dann dein Dummy-Trainingspartner ist, der gibt dir dann Tipps, wo du gestorben bist, wie du das besser machen kannst. Also es ist ein Roguelite-Spiel, weil du halt, wie gesagt, du flüchtest dann, wenn du stirbst, kommst halt einfach wieder zurück. Und dann ziehst du einfach wieder los. Du behältst aber ein bisschen Progress. Du findest dann Gegenstände, wo du dann, du findest Punkte, also Sachen, mit denen du halt Gegenstände, Skills kaufen kannst, die dir dann bleiben, um das Ganze dann leichter zu machen. Es ist bombenschwer.
Du immer mit deinen schweren
Spielen. Ich spiele jetzt gerade mal ein paar Stunden erst, habe ein paar Runs hinter mir und das macht aber unglaublich viel Spaß, weil halt die Charaktere so toll sind. Also das ist echt stark.
Also Empfehlung, wenn man darauf Bock hat.
Es ist, wir könnten vielleicht den Ludi dann triggern, es ist das isometrische Dead Cells.
Ah ja, Dead Cells muss ich unbedingt auch nochmal einen Versuch auf der Switch geben, glaube ich. Ja. Ja, schön. Dann will ich auch noch kurz eine Sache ansprechen. Es muss einfach rein, damit wir hier komplett sind. Und zwar, ich habe letztes Mal ja schon davon gesprochen, da war es ja auch noch ganz neu. Und ich bin dem absoluten Vollgeist-Grind verfallen und habe wirklich Vollgeist auf der PS4 bis Level 40 gespielt, also Max-Level. Was ich niemals schaffen werde, ist allerdings diese Platin-Trophy zu bekommen, wo man irgendwie fünfmal in Vollgeist am Stück gewinnen muss. Ich habe mir dazu einen Twitch-Stream sogar angeschaut von einem, der das versucht hat und dann es auch geschafft hat. Das war irgendwie total geil. Eine Stunde mitgefiebert, dass der das schafft. Ich werde das niemals schaffen. Und ich frage den Philipp, ist es denn bei deinem Nachwuchs bereits jetzt angekommen oder ist immer noch Fortnite?
Ja, Fortnite ist noch hipper. Also sie spielt es ab und zu, aber Fortnite ist scheinbar, freut sich größere Beliebtheit.
Okay, also ist da immer noch ordentlich. Bei Folge ist es ja auch so, da kommt er jetzt dann, da ist jetzt die erste Season bald vorbei, ich glaube Ende des Monats. Und dann kommt Anfang Oktober die zweite Season und ich bin schon hyped und ich habe so das Gefühl, dass ich da nochmal ordentlich Zeit rein versenken werde. Es ist einfach mega entspannend. Es ist halt dieses Spiel, das du startest oder das schon auf der PS4 einfach läuft, wo du mal kurz hingehst und einfach eine Runde spielst. Ja. Christian, bei dir zündet es dann nicht so als Zwischendurchspiel, ne? Das ist der Christian sogar gegangen. Ja. Und der Tax, hast du es überhaupt gezogen damals, als es bei PS Plus war?
Nee, ich müsste echt mal in meiner Library nachschauen, ob ich das überhaupt noch habe oder so, ja.
Naja, weil du musst, es war im PS Plus, jetzt kostet es halt 20 Euro. Ja,
ich hab immer fleißig die Sachen runtergeladen.
Aha.
Aber dann nicht konsumiert.
Also ich sag dir gleich, es ist halt absolut, es hat keinerlei grafischen Anspruch, aber es ist einfach, ich war halt gefangen. Ich war wirklich in diesem Grind und wollte unbedingt Level 40 kriegen und wollte alle Outfits haben und wollte da und habe dann, glaube ich, ungefähr 60 Stunden reinversenkt. War locker. Ja, das habe ich in erster Linie gespielt, deswegen habe ich auch gar nicht sonst so viel Games draufstehen. Zum Rest kann ich auch wann anders was sagen. Genau, hier im Chat zum Runterkommen perfekt. Es ist wirklich so das gemütliche Spielchen. Meistens ist es dann so, dass es nicht bei einer Runde bleibt, weil dann spielt man nochmal eine Runde und dann kriegt man eine Krone und dann freut man sich wie Sau. So viel Kronen habe ich allerdings gar nicht, muss ich auch sagen. Ich bin eher der dann gerne im Finale. Ich bin sehr oft in der Finalrunde bei Fall Guys und dann verkacke ich. Also aber das ist so meine. Ist
schön, um einfach ein bisschen Braindead zu spielen, weißt du, einfach abschalten und.
Ja, und es funktioniert wirklich auch gut. Also ich hatte bei den ganzen Runden, die ich gespielt habe, und das waren dann wahrscheinlich wirklich 500-600 Stück oder so, hatte ich vielleicht 3-4 Mal das Thema, dass dann wirklich mal ich einen Server-Error hatte oder mein Progress verloren ging, weil ich halt, also die XP halt verloren gingen, weil ich vom Server gekickt wurde. Ansonsten funktioniert der Netcode sehr gut. Und ich spiele das auf der PS4 und es, glaube ich, läuft am PC. Es läuft eigentlich auf allen Plattformen, wo es da ist. Es ist auf PC und PS4 aktuell. Läuft verdammt gut. Ich könnte es mir auch sehr gut auf der Switch vorstellen, dass man es da vielleicht auch noch portiert, aber es soll ja sowieso noch auf allen anderen Plattformen kommen. Auf Mobile soll es kommen und die Season 2 verspricht auch viel, viel Freude. Das heißt, wenn man auf sowas steht für so ein Gamechen zwischendurch, genau, auf PC gab es auch jede Menge Cheater, allerdings glaube ich mit dem letzten Update sollten die ja ordentlich beseitigt worden sein. Also es gab jetzt auch ein Update, das sowohl die Cheater angegangen ist. Und was ich super witzig fand, eigentlich einen sehr schönen Ansatz, diese Cheat-Erkennung, die sozusagen erkannt hat, ob Cheater am Start sind, die haben alle Cheater zusammen auf einen Server gepackt. Das heißt, am Ende mussten dann halt 60 Cheater gegeneinander spielen, was dann zu lustigen
Ergebnissen geführt hat. Also, dass es ein Cheater ist?
Keine Ahnung. Sie haben es relativ schnell erkannt, dass es Cheater sind und konnten die dann zusammen auf ihre eigenen Server packen. Und da gab es dann halt super geile Videos schon dazu, wo alle halt sich gleichzeitig ins Ziel cheaten und so weiter. Ja, also eigentlich ziemlich gut. Und auch mit dem Update kam dazu, dass jetzt zufallsgeneriert die Level manchmal zusätzliche Hindernisse eingebaut haben. Das heißt, es war nicht mehr so berechenbar, ob du jetzt wirklich in dem Level genau diesen Weg laufen kannst, wie du immer läufst, oder ob du ein bisschen variieren musst in dem, was du tust. Haben sie gut gemacht mit dem Update. Und wie gesagt, jetzt kommt Season 2, ich bin schon ganz heiß und werde berichten, ob es immer noch so gut funktioniert. Ja, ansonsten habe ich im Game-Bereich eigentlich nichts, was ich groß erwähnen muss. Weiß nicht, ob der Christian schon wieder zurück ist von seiner kurzen Bier wegbringen und Holpause.
Ja, sorry, ja. Ich habe noch gerade was gegessen.
Einfach weggegangen, wenn ich über Vollgas
erzähle. Ach, das Spiel für Deppen, ey.
Da muss ich halt leider die Rückfrage nochmal an dich stellen. Dich huckt es ja gar nicht.
Nee, mich hat es leider überhaupt nicht gehuckt. Ich fand es am Anfang ganz nett, aber es ist mir zu kompetitiv. Ich bin nicht so.
Aber ist es eigentlich gar nicht? Aber ist es ja eigentlich gar nicht. Du spielst ja eigentlich schon sehr stark für dich. Man kann in dem Spiel so viel die anderen nicht rollen. Also man findet schon irgendwann raus, dass man Leute auch ein bisschen schubsen kann und dass man da auch hier und dies und jenes machen kann.
Nee. Mir hat es gelangt, wo ich halt wirklich, also glaube ich, als wo schon 39 von 40 im Ziel waren und ich wäre dann der 40. gewesen, da stand dann einer noch vorm Ziel, hat mir gewunken und ist dann reingelaufen.
Ja. Gut, das ist Standard, ja.
Ja. Ich meine, das war geil. Ich fand das geil. Es war von der Situation her sehr geil. Aber mir gibt sowas leider gar nichts. Also
ja, es gibt halt immer mindestens einen, der vom Ziel wartet und wirklich wartet, bis einer aufs Ziel zuläuft und dann als letzter ins Ziel geht.
Genau, ich glaube, das gibt es heute noch. Lustige Videos, wo dann einer irgendwie noch reinkatapultiert wird. Durch
ja, genau. Weil jetzt eben auch.
Weil dann die Deppen davor warten.
Ja, wie gesagt, also es funktioniert auch, also was sie gemacht haben bei dem Spiel, was sie echt hinbekommen haben, es funktioniert auf Social Media halt brutal. Du hast halt immer wieder irgendwo Fall Guys Videos und Fails und sonstiges. Deswegen glaube ich, wird sich das auch erstmal etablieren als ein Spiel, über das gesprochen wird und das weitere Seasons bekommt.
Ja.
Ja, und ich bin halt schon ein bisschen hooked. Wie ich schon gerade eben erzählt habe, als du nicht da warst, obwohl ich nicht gut bin, ne, obwohl ich nicht viele Kronen habe und immer in dem Finale versage.
Hast du Level 40 geschafft, ja.
Macht es mir so Laune und es ist halt schöne Entspannung.
Ja, es ist ja, wie gesagt, ich bin ja bei Dark Souls und so bin ich ja auch schlecht, ja, wenn ich mir das in die Leute anschaue, die das können. Das macht mir auch Spaß.
Ja, komisch. Nee, und was halt noch ganz geil ist, ich könnte mir schon gut vorstellen, wenn es dann auf Mobile kommt oder auf Switch kommt, vielleicht willst auch du dann nochmal. Also wenn es auf Switch mal ganz kurz eine Runde Fall Guys mit mir zocken könntest, Cross-Plattform wäre schon nett. Oder auch nicht.
Ich weiß es nicht. Ich bin echt es nicht so sicher. Nee, es triggert mich gar nicht.
Nee, es triggert dich zu sehr in Richtung, du musst dich drüber so ärgern, dass da
irgendeiner wieder... Nein, es ist gar nicht so. Wenn ich spiele, habe ich echt Spaß.
Okay.
Aber wenn ich es nicht spiele, fehlt mir nichts.
Okay, ja, okay. Genau, bei mir war das halt so wirklich mein Hauptgame.
Ja, das ist
genau, um die Games... Zur Game-Sektion, hast du denn noch etwas?
Ich glaube, weil der Tax da vorhin schon erwähnt hat, wie alt wir sind und hier ja auch links das C64-Wiki und so und ach, ich lese ja jetzt gerade das
C64-Wiki. Ja, mit 4 Jahren. Oh, ganz kurz, Christian, bevor du weiter ausholst, wir haben gerade noch die Frage aus dem Chat wegen Among Us, ja? Habt ihr mitbekommen, Among Us geht auch irgendwie gerade total durch die Decke,
ab, aber ich hab,
wenn ich es richtig verstanden habe, kam das ja schon 2017 raus, Chat, kannst du uns beantworten,
warum jetzt?
Ist das jetzt gerade der Hype? Spannendes Spiel, ich verstehe es so, man ist irgendwie mit mehreren Leuten auf so einer Raumstation und es gibt ein paar Leute, die sind sozusagen Betrüger und bringen andere um und man muss als Gruppe rausfinden, wer das ist.
Ne? Oh, ist das so wie Werwolf oder was?
Es ist so wie Werwolf, genau. Es ist so wie Werwolf, das Spiel, das Real-Life-Spiel, allerdings halt genau, in so einem Raumfahrt-Setting mit einfacher Grafik und die Figuren sehen ein bisschen ähnlich aus wie die Fall Guys-Typis. Da gibt es ja auch schon Crossover-Memes dazu und sonstiges. Ist das der Grund dafür oder warum ist Among Us gerade das Ding? Wir haben es leider, glaube ich, alle nicht gespielt bisher, oder?
Ich habe es nicht gespielt, nein.
Nee, vielleicht sollte man das echt mal auch tun, weil ich glaube, wir hätten da einen Heidenspaß. Okay, es wurde überarbeitet anscheinend. Oh ja, und die Streamer spielen es jetzt. Das ist natürlich wahrscheinlich der Hauptpunkt, denn ich glaube, die Streamer spielen es wahrscheinlich in erster Linie. Vielleicht ist es wirklich an dem Hype mit dem Fall Guys, weil es ist schon sehr ähnlich vom Stil. Keine Ahnung, warum das jetzt gerade das Ding ist, aber ja, es wird ordentlich gespielt und es macht auch echt Spaß. Ich habe mal zugeschaut einfach, ich habe es gar nicht gespielt, ich habe auch mal bei Twitch so eine Runde zugeschaut. Ist schon sehr unterhaltsam. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das in der richtigen Runde, wenn wir das spielen oder so, wäre das, glaube ich, schon sehr lustig. Man braucht halt ein bisschen mehr Leute, oder? Man braucht da, glaube ich, schon mehr als 4, 8 Leute oder so, 10 Leute. Ja, große Gruppe, weil sonst ist halt relativ schnell klar, oder man relativ schnell erwischt, man wer dann sozusagen der Werwolf oder der Betrüger ist. Ne? Nee, wir werden nicht drüber sprechen, aber wir haben ja jetzt drüber gesprochen, ne? Und vielleicht... Ich weiß gar nicht, auf welchen Plattformen das unterwegs ist, aber Among Us ist gerade in aller Munde, ja, und die Streamer also spielen.
Ist das bei ist Steam wohl... halt, warum sonst?
Okay, ja. Wenn du bei Steam gerade schaust, ist es da auch für macOS verfügbar, weil dann wäre das ja wirklich was
für uns. Oh, warte mal, bin ich wieder weg. Ich gehe nochmal drauf. Ja.
Aber das ist gerade echt ein Hype und schon spannend auch, Mobile auch, was schon spannend ist. Ja, krass. Was halt einfach krass ist, dass wenn das in der Streamer-Community einfach ankommt und da groß gespielt wird, dann wird es gerade auch zum Hype. Also das ist gerade wirklich, naja, der Inkubator für neue Sachen. Wenn die da irgendwie angenommen und gestreamt werden, dann gehen die durch die Decke.
Also ich finde jetzt hier nichts Ich sehe aber auch gerade gar nicht. Nee, doch nur Windows. Ja. Nee, da ist das Windows. Ja. Da ist kein Mac OS.
Ja, fein.
Ja, auf jeden Fall. Ja, aber coole Sache. Gesagt, dazu bin ich nicht jung genug, um diese ganzen Hype-Themen, die gerade so gerade in sind, mitzukriegen. Und deswegen danke, Among Us.
Among Us, wir packen es mal drauf, wer es noch nie mitbekommen hat, weil ihr könnt ja mal bei Twitch reinschauen, dann seht ihr auch gleich mal, wie das so funktioniert in einer guten Gruppe. Und wenn ihr eine Gruppe seid, wo ihr ein paar Leute mobilisieren könnt, dann spielt es mal. Ich glaube, es ist dann wirklich richtig witzig. Also ich habe es mir angeschaut und dann ist es schon echt sehr geil.
Witzig.
Aber es ist halt ähnlich wie halt Werwolf, wer das mal gespielt hat, so in der Gruppe einfach real life.
Ich habe da geschaut,
aber meine Kinder
immer noch zu, wie sie das spielen, also bei der Großen.
Ist das auch gerade, ist das eigentlich, ist aber auch schon länger, also ich kenne das schon auch.
Das ist, glaube ich, ein ewig altes Kinderspiel, also ich kenne das
meiner
Kindheit aber nicht.
Ja, aber es ist jetzt auch gerade voll hip, lustigerweise im Real Life. Ja,
genau.
Sehr spannend.
Ja. Witzig.
Ja, Among Us. Coole Sache. So, Christian, jetzt wolltest du noch was.
Genau, ich wollte noch mal einen Exkurs in die Vergangenheit, weil der Tax ja vorhin C64, also nicht ganz so weit zurück in die Vergangenheit, kann sich der Tax bestimmt auch noch an diese Full-Motion-Video-Adventures zurückerinnern, wie zum Beispiel Phantasmagoria oder The Seventh Guest, weil es, falls ihm das was sagt, Tax.
Ja, lustigerweise klingt es bei mir gar nicht. Seventh Guest sagt mir irgendetwas. Ich dachte, du kommst jetzt mit Dragon's Lair an.
Nein, so echte Full, also mit richtigen Schauspielern gedrehte Videosequenzen, also Adventures mit echten Personen und Videomaterial, also wo die ganzen Szenen sind gedreht und du bist auch als Person und läufst dann durch echte Kulissen und alles und Zeug. Sagt dir das noch was? Also wem das was sagt, das waren so, ach, die schlimmen 90er, wo das CD, die CD als Medium.
Ja, ja, warum ist Motion? Ja, halt gedreht. Ja. Das sind ja alles schon so Raytracing, so Computersachen, die vorgerendert sind, oder?
Nein, nichts vorgerendert,
das sind echte Videos. Nee, wirklich echte gedreht. Videos. Ja. Ein bisschen so wie die Command & Conquer
Zwischensequenzen. Ja, genau. Und auch genauso trashig.
Und genauso
aber Seventh Guest, wenn ich das hier gerade anschaue, das ist doch alles Rendering.
Hä?
Vielleicht mal jetzt
doch. Okay, aber jetzt geht's ja.
Nein, es geht ja gar nicht um
Seventh Guest. Das ist doch also, alles. Das ist nicht
es geht ja um Erika. Es geht ja um Erika. Und
die Erika. Die war PS Plus, ne?
Genau, PS deswegen Plus. Will ich sie erwähnen, weil sie ja im PS Plus war und zwar im September, glaube ich.
Ich habe es natürlich angeklickt, aber noch gar nicht gespielt.
Ja, und ich habe es gespielt, weil ich habe gehört, es soll so toll sein. Es ist so ein Mystery-Adventure und mit Horror-Einlagen und sowas alles. Ja, und dann habe ich das gespielt und muss sagen, ey, was für eine Gurke. Nee, der Tax hat recht, das ist ja was Gestes, war das jetzt aber nicht, was ich meinte. Na dann, Phantasmagoria zumindest ist so ein Full-Motion-Video-Adventure. Und Erika, ich habe auch die ganze, also so viel Hölzernes und Bad Acting, ey, da, also was sich da gedacht haben, dieses Spiel zu veröffentlichen, also das war ja ganz nett, also es war deutlich, technisch deutlich besser gemacht, als wie diese alten FMV-Adventures, aber die Handlung war Grütze und auch die Auflösung und dann du hast es in 2-3 Stunden durchgespielt und eigentlich müsstest du es auch mehrmals durchspielen für unterschiedliche Enden, aber du fragst dich danach, warum sollte ich das? Ganz, ganz komisch. Aber
du hast es durchgespielt.
Ich habe es einmal durchgespielt, ja.
Aber dann hat es dich ja doch irgendwie gepackt oder warst du kurz?
Es ist nicht lang, also wie gesagt, 2-3 Stunden, glaube ich, für einen Durchgang. Okay. Und alter Trash-Fan wie ich, der kann sowas locker durchstehen.
Das werden wir dann bei den Filmen auch noch mitbekommen. Ja,
hallo, hey, ich habe diesmal nur Quality auf der Liste.
Ja, aber der Fips, das ist, aber beim Fips ist es dramatisch. Ja, aber mach ruhig weiter.
Das ist alles so traurig.
Nicht alles. Also ich glaube, ich befürchte schon, unsere Wege trennen sich heute Abend, Fips.
Der Peter hat es gesagt, ich habe nur den Peter verarscht. Ja, möchte ich nochmal sagen.
Oh, okay, ja, aber wer auf Trash steht, sollte da mal reingucken, weil da ist es dann schon unterhaltsam.
Okay, aber ich finde auch mit diesen Videodingern, das erinnert mich halt auch sofort an, da gab es auch immer dieses Dragon's Lair, das gab es doch sogar auf Fernsehern.
Ja, aber das hat auch nichts mit Video zu diesem Zeichentrick.
So Comic-Zeichentrick-Zeug, aber es war auch so.
Hammer geil.
Ach komm, das war aber auf dem Fernseher nicht gut, ich habe das mal auf so einem Fernseher spielen müssen.
Laserdisc gab es das.
Ja, es ist so, ja, okay. Aber Erika, ja, das probiert es aus. Tax, vielleicht hast du sie ja auch zufälligerweise geklickt in deiner PS4. Nee,
ja, ja. Das habe ich nicht, nein.
Zu spät, Tax, ja. Das kannst du es nicht mehr.
Ja.
Ist nicht so schlimm, ich habe es vielleicht.
Tax ist wenigstens der Einzige, der so alt ist wie ich.
Der Rest ist hier 20 Jahre jünger, oder was?
Ja, nee, der Fips ja auch nicht. Der Fips tut noch mal so jung, aber...
Der Fips tut so jung, genau. Und ich bin es halt wirklich, aber sorry.
Er hat gesagt, früher hat er auch so eine Dauerwelle gehabt wie Tenacious D, also von daher.
So, in diesem Sinne können wir jetzt, glaube ich, von den Spielen, wir haben dann jetzt die 2 Stunden langsam auch schon voll und wir haben eine gewisse Film- und Serienliste noch vor uns. Und da finde ich, darf der Tax auch erst erstes Mal auf was sagen, weil der hat natürlich die kürzeste Liste.
Ja, eigentlich gibt es auch fast nur eine Serie zu besprechen und ich finde, die ist ganz stark verwandt mit A Cure for Wellness. Es läuft ja aus meiner Sicht irgendwie jetzt auf Netflix eine Art American Horror Verschnitt und mir wurde ja auch daheim gesagt, dass es wieder mal eine der angesagtesten Serien auf Netflix ist. Und es nennt sich Ratched und es ist angelehnt an einen Charakter von Einer flog übers Kuckucksnest. Also Setting ist so Psychologie, psychologische Einrichtung und da werden halt die eingewiesenen Leute mit fragwürdigen Sachen sozusagen therapiert. Ja, also Lobotomie ist ja bestimmt eine ganz harmlose Operation oder heiße Beta. Ab 50 Grad Celsius, das Komische ist, dass die Personen dann so halb gekocht aus der Badewanne kommen und natürlich dann entsprechend mit dem Eiswasser wieder heruntergekühlt werden, bis der Herzstillstand eintritt. Und es sind mal wieder, so wie wir die Deutschen den Heiner Lauterbach und Co. haben, mal wieder dieselben Gesichter. Also wenn man nicht genau hinschaut, denkt man sich, aha, eine neue gegradete Version von American Horror.
Netflix hat aber dieses Problem irgendwie. Die haben ihre Standardschauspieler mittlerweile, gell?
Inzwischen, also ist so der Heiner Lauterbach-Effekt tritt da sozusagen auch ein.
Ganz witzig, Tax, weil du sagst, hier steht wirklich adaptiert von Einer flog über das Kuckucksnest. Ja. Also nicht nur irgendwie angelehnt oder irgendwie, sondern das ist schon wirklich.
Ist es jetzt schlimm, wenn ich mich oute, dass ich Einer flog über das Kuckucksnest nie gesehen habe?
Nee, ist nicht schlimm.
Ich glaube, ich habe den gesehen, als er damals rauskam und das war mal ganz
geschwind. Da warst du 4.
Nee, ich meine. Sorry, der kann. Ja, okay.
Vergessen wir das. Wie er im Pay-TV mal kam, dann bei dir.
Ja, als er halt mal in die 90er auf Pro7 irgendwie so um 20.15 Uhr an einem Sonntag
kam, der Peter.
Als Blockbuster.
Ja. So ein bisschen erinnert mich das Setting auch It's All About Fucking Fish, oder? Wie hieß unser toller Film, wo es das Monster im Wasser gab und
so,
der
Monster mal
Eier mitgegeben. Genau. Also so an diese
Optik.
Genau, also so an die Optik oder Styling, so vielleicht könnte man auch noch, ich weiß nicht, vielleicht sogar Bioshock sich so von der Musik so vorstellen. Es wirkt nach außen hin, als würde es total so sensationslustig sein, total ein Horrorfilm, aber ich finde es relativ langweilig, unterhaltsam, aber mal wieder mit besten Farben, schönsten HDR, tollem Sound, super Make-up geschminkt. Und es spielt eine Schauspielerin von, wie heißt diese tolle Hollywood-Serie? Oh, ich habe es nicht mehr
parat. 90210.
Nein, nicht, nee, noch viel schlimmer ist nicht Gilmore Girls, sondern ich muss es googeln.
Ich weiß nur, dass eine mitspielt, die einen Golden Globe wahrscheinlich für diese Rolle gewonnen hat in diesem Film. Aber nicht in Ratched, sondern in der Serie davor. Okay. Danke, Tax, für diese tolle Vorbereitung wieder.
Und was mir aber aufgefallen ist, ich finde, die Regisseure haben vielleicht ein wenig von hier unserem anderen Film eben angeschaut, A Cure for Wellness, ja, weil es da vielleicht auch
da
leitet man gewisse dann Parallelitäten über. Gibt und ich würde es mich einfach extremst interessieren, wie bei euch dieser Film ankam. Und ja, ich werde ein bisschen noch in die Serie reinschauen, aber es ist alles, also ich kann das
Genre. Gibt es da eine Staffel 2 geben?
Weiß man das schon? Also ich befürchte fast, die gibt es fast. Also technisch auf höchstem Niveau produziert, aber
Irgendwas fehlt. So. Es fehlt die Seele, oder? Ja,
fehlt wieder mal die Seele.
Ich würde sagen, es fesselt mich nicht oder es kommt noch nicht der große Twist heraus, also als hätte ich schon alles mal gesehen und von den Inhalten müsste eigentlich die Serie ab 21 sein, also so stellen sie sich auf, aber was du da siehst und wie da getextet wird, ist das eigentlich zugelassen ab 12 Jahren. Ja, also gepixelt. Ja. Was natürlich rüberkommt, so wieder mal typisches, klassisches, prüdes Amerika und ja, damit wird gespielt und es hat halt einen gewissen Retro-Look-Charme, aber ich fände es nicht bis zum Ende so richtig schön ausgeführt, ja, also okay. Guckt mal rein.
Aber du meinst vom Stil her ähnlich wie der Film A Cure for Wellness, so rein von der Optik? Oder
ja, natürlich noch jetzt mit mehr Bunt und mehr HDR, also da ist wirklich das Geld reingeflossen und also wirklich auch atemberaubende Szenen, ja, also wäre das jetzt ein Computerspiel, würde ich auch sagen, boah, habt ihr den Strand im Hintergrund gesehen und so. Ja, wir werden es mal hier laufen lassen. Also mich fesselt es nicht so, wie hier die Hauptperson, die im Haushalt hier den Film anschaut oder die Serie.
Ja, also, aber Cure for Wellness, um da überzuleiten, den habe ich ja bereits gesehen und ich glaube, ich hatte damals schon gesagt, ein Film, den ich total geil finde, bis er sich dann die letzte halbe Stunde komplett selbst zerstört. Ja. Das war so mein Fazit bei
A Cure for Wellness. Ich habe mich so gefreut. Ich dachte auch, dass es bei Cure for Wellness so noch einen tieferen Sinn gibt und dass es noch immer abgefahrener wird.
Aber das Jetzt hat der Philipp den geschaut und gibt uns sein Fazit
dazu. Ein absolut sinnloser Scheißdreck.
Ja, was für ein riesengroßer Scheiß, ja.
Aber seid mal ehrlich, der hat am Anfang hat der einen gewissen Drive, aber er verliert irgendwann komplett alles.
Nach 5 Minuten.
Für mich hatte der tatsächlich von Anfang an gar nichts. Also ich fand erst habe ich gedacht, ich habe aus Versehen nochmal Shutter Island gestartet. Der war aber relativ gut, also von der Optik her, vom Styling. Aber nee, also Spaß beiseite, die Story, die sie da versuchen zu erzählen, die läuft total auf Grund.
Also ich fand wirklich den Anfang und wirklich bis vor eine halbe Stunde vor Ende fand ich das echt spannend und echt gut gemacht. Und dann hat es bei mir, wahrscheinlich hat es euch einfach früher schon verloren, hat es sowas von nachgelassen und sowas von abgekackt, dass ich mir gedacht habe,
wow, also mich hat das ganz, ganz früh verloren. Ich habe den
tatsächlich auch einfach als sensationell langweiligen Scheiß empfunden.
Gut, langweilig ist bei euch ja recht schnell erreicht, aber ich fand ihn dann halt am Ende auch einfach nur scheiße.
Was mich halt gestört hat, glaube ich, das trifft es vielleicht ganz gut. Ich hatte so das Gefühl, sie haben irgendwie den Drang, alles, was passiert, unbedingt erklären zu müssen.
Ja, genau.
Und sie konnten nicht einfach mal irgendwas, was passiert, für sich stehen lassen, dass du selber ein bisschen nachdenkst, interpretierst oder irgendwas. Ja, alles, was passiert, wurde haarklein erklärt, sodass es auch wirklich...
Und das wurde halt immer schlimmer. Das wurde echt immer schlimmer. Am Ende haben sie wirklich jeden Scheißdreck dir einfach vor die Nase gehalten und so ist das gemeint und so ist das gemeint und dann denkst du dir nur einfach...
Das meinte ich mit langweilig tatsächlich.
Das lag her bei mir, wo ich den gesehen habe. Ich kann da kaum außer negative Emotionen mit diesem Film verbinden.
Ja, den gibt es halt jetzt bei Prime, ne? Den kann man jetzt einfach mal...
Und so stellt ihr euch vielleicht auch die Serie Ratched vor, ja.
Also meinst du wirklich, das ist ähnlich?
Nein, nicht das gleiche, aber ich würde so 25% sind damit auch gewürzt.
Okay. Ja, schade. Ja, ich hatte nämlich bei Cure for Wellness grundsätzlich das Gefühl, oh, das könnte was richtig Cooles werden. Auch die Trailer waren da richtig gut, aber...
Ja, no. Das war auch irgendwie... Also, nee, das war gar nichts. Also das war weder gut gespielt, noch war das...
Ja. Aber ich bin ja schon skeptisch an den Film rangegangen, weil ich mir schon gedacht habe, dass mir der nicht gefällt. Und dann war es natürlich auch so ein bisschen self-fulfilling prophecy. War schon klar, dass er mir nicht taugt.
Also ich bin tatsächlich mit null irgendwie vor den gerade. Ich dachte, Cure for Wellness, den Titel hast du irgendwann mal gelesen, das schaust du dir jetzt mal an. Ich wusste nicht, um was es geht. Ich hatte auch schon vergessen, dass der Tax den mal oder Peter den mal vorgestellt hatte oder sowas. Cure for Wellness, okay, so ein bisschen düstere Stimmung, so ein bisschen, kann man sich mal angucken. Und dann habe ich ihn angeguckt und dann sag mal, was ist das denn? Der dauert echt über 2 Stunden, ne?
Der dauert 140 Minuten.
Ja, und ich habe mich so gefreut, da kommt jetzt noch so ein richtiger Knaller, aber der kam nicht raus. Ich habe noch mal eine Sache auch recherchiert hier zu unserem Ratchet-Art-verwandten Genre. Würde ich jetzt noch Katie Bates mitspielen, dann würde ich sagen, dann haben sie das ganze Kabinett zusammen. Die spielt als Ausnahmeschauspielerin mal einmal nicht mit. Und da siehst du, diese Person, dieser Charakter, der wäre eigentlich auch wieder von Katie Bates gespielt worden. Also wenn du schon so stereotypisch
das
siehst.
Es
also,
ist ein bisschen...
Die ist ja schon 72.
Ja, ja die spielt ja auch in American Horror mit. Und ich habe nichts gegen Katie Bates, aber das ist alles so, egal welcher Film und jetzt der neue Blockbuster, denkst du, weil ich dachte, ach, es ist jetzt American Horror Staffel 3 oder 4.
Da hilfst du mir halt wieder bei dem Thema, wo ich sage, bei Netflix, da entsteht so vieles einfach am Reißbrett. Da wird einfach, da werden Formeln von funktionierenden Dingen zusammengeworfen und man hofft daraus,
dass es nicht am Reißbrett, sondern im Retortenlabor hier.
Gerade in den Charts funktioniert es doch auch. Das muss doch auch bei Filmen funktionieren.
Es ist unfassbar. Und trotzdem haben sie zwischendrin dann wieder ganz coole Sachen. Aber der Ausschuss oder die, sagen wir mal, diese Standardkost ist schon faszinierend.
Nee, also wenn das wirklich so ist wie A Cure for Wellness, dann brauche ich es gar nicht anschauen.
Weil ist es nicht. Nee, ist A Cure for Wellness gemischt mit American Horror.
Ja, aber dann kann man gleich American Horror schauen, oder?
Gehuckt. Ich habe die erste Staffel geguckt und habe mir auch nur gedacht, was soll der Hype um diese Serie?
Aber das finden, da hängen viele, also Tax, ihr schaut das, glaube ich, schon ziemlich...
Ich lasse das mitlaufen und erfreue mich immer. Einziger Kommentar war, dass ich dachte, oh, die HomePods klingen gut und der Fernseher, so schlecht ist das Bild gar nicht. Weil ich gucke mir das dann und denk mir immer, was für eine coole Kamera, wie gut ist denn das alles produziert?
Okay, du schaust sozusagen den Film auf ganz Low-Level-Ebene. Du schaust ihn rein auf technischen Parametern. Ja. Denkst dir, genau, HomePods übrigens auch mal wieder am Start. Du bist immer noch super zufrieden mit den HomePods.
Voll, ja. Also die HomePods klingen besser als mein Burmester-Soundsystem im Auto, muss man echt mal sagen.
Sehr gut.
Das will was heißen.
Zumindest mit Apple-Content, weil ansonsten kannst du für nichts verwenden. Aber da funktionieren sie gut.
Genau, das ist alles gut. Und ich schaue es mir dann so zwischen Fremdschämen an. Und denke mir, ah ja, okay, also die 10 Minuten, die Szene gucke ich mir an.
Ah, okay. Hä? Wie so ein Musikvideo, oder?
Ich bleib dann kurz hängen. Ich so, jetzt echt interessant, ob der Gefangene mit der jungen Krankenschwester. Ah, jetzt geht's richtig zur Sache.
Das war jetzt aber bei American Horror Story noch, oder?
Nee, das war jetzt hier das Ratchet wieder.
Ah, okay, ich war auch noch bei American Horror Story. Aber eigentlich ist alles eine große Mischpoke. Mischpoke. Ja. Ach. Na gut,
es ist nicht schlecht produziert, aber es ist nicht so. Ja. Ich bin da nicht wie Stranger Things komplett geflasht und lach mich tot und über die Musik und.
Also doch wieder am Reißbrett so. Oder einfach im Retortenlabor.
Ich würde gern mal wirklich die Firma Netflix sozusagen kennenlernen, wie das produziert wird.
Ich wüsste auch gerne.
Das muss in den Märkten laufen, das wird in die Sprachen übersetzt, das ist eine europäische Produktion.
Also, ich würde gerne wissen, wie viel da automatisch schon mal initial irgendwie über irgendwelche Analyse-Tools zusammengeworfen wird. Das wäre doch mal ein interessantes Setting. Weil das funktioniert größtenteils. Zu 80% funktioniert das gut so. Ja. Und dann macht man drumherum irgendein Drehbuch und haut es raus. Ah, ich wäre da auch mal gern. Aber sind wir halt nicht.
Ne? Also Sehbefehl wäre, schaut euch mal so die erste Folge an, da, ob sich euer Eindruck da...
Du meinst, dann weiß man, ob es einem taugt oder nicht.
Ja, also so von der Produktionsqualität mal reingucken. Allerdings gibt es was, auf was ich mich freue, das werden wir vielleicht im nächsten Podcast berichten. Es gibt jetzt irgendwie die Staffel 3 von Babylon Berlin. Und
das stimmt, ein
paar Zuhörer fanden es gut. Ich glaube, ihr habt da gar nicht so reingeschaut.
Nee.
Ich fand's echt gut gemacht. Also,
das schaust du als nächstes, oder wie? Ist auf der Liste.
Wenn's das gibt, ich habe nur heute erfahren, dass man das jetzt irgendwie gucken kann, ja.
Ich glaube auch, ja. Musst nur schauen, ob es nur auf Sky kommt oder so, ne? Aber Babylon Berlin hast du schon mal gesagt, ganz gut. Nur da waren wir alle drei anderen nicht so ganz dabei, glaube ich, dass wir da
jetzt. Ja, da müssen wir unseren anderen Chris fragen, der war ganz, ganz gehypt.
Ja, stimmt.
Ich habe es, glaube ich, sogar mal versucht anzugucken, aber es ist sowas, was mich so überhaupt null reizt. Also,
und zu German auch, oder?
Germans. Ich mag ja ab und zu so C-Germans auch. Also es gab ja auch diese Story hier 1984 oder so mit dem Typen, der unfreiwillig zum Spion wird für DDR, Russland, keine Ahnung was.
Also 1984 war eher Orwell.
Ja, nee, es war auch irgendeine Jahreszahl. Frag mich nicht,
76, ich glaub 86, 84, oder?
86, irgendwas. Die fand ich auch nicht schlecht. Also ich habe eigentlich mit deutschen Produktionen tatsächlich wahrscheinlich noch mit am wenigsten Probleme hier in der Runde grundsätzlich. Aber das triggert mich überhaupt nicht. Also das ist so, ich mag das gar nicht gucken. Ich mag gar nicht anfangen, weil es mich nicht interessiert. Okay. Also so per se schon mal nicht, ja. Und das ist dann halt ein bisschen schwierig.
Ja, ja, jetzt nicht so grumpy. Genau, vielleicht gibt es ja noch andere gute Filme, die wir angucken könnten. Und nicht
genau, wir können jetzt. Ja. Aber Tax, du hast ja noch was geschaut. Jetzt sag mal bitte noch, du hast da noch so einen Superheldenfilm geschaut.
Ja.
Den
ja,
auch, wo ich ja, wetten würde, dass den mindestens einer von den anderen beiden Kollegen auch mal gesehen hat. Vielleicht nicht jetzt in den letzten.
Hatten wir darüber auch schon geredet? Ich weiß es gar nicht mehr. Vielleicht habe ich das sogar schon in der letzten erwähnt. Ja, ich
esse nee, aber meine Pille nein, du noch nicht.
Superkräfte.
Was hast du geschaut? Was hast du geschaut? Erzähl.
Venom, oder?
Venom auf Netflix.
Genau.
Ja, oder? Haben wir, glaube ich, vor einem Jahr schon mal erwähnt. Ja. Ja,
genau. Ich glaube auch, genau.
Und? Ja, und da würde ich sagen, war ein nettes Popcorn-Kino. Also einmal gesehen, brennt sich jetzt nicht in der Netzhaut ein. Hat Spaß gemacht, ja.
Da kann allerdings auch Netflix mal nichts dafür, weil den haben sie mal nicht produziert, sondern halt einfach...
Das ist mal keine Netflix-Produktion, genau.
Aber ich sehe gerade, der ist heute die Nummer 10 unter den Filmen. Also der ist relativ neu jetzt bei Netflix. Wahrscheinlich.
Echt? Mir kommt es schon 2-3 Monate her.
Keine Ahnung. Er ist auf jeden Fall Top 10 bei den Filmen auf Netflix.de. Ja. Okay, Venom gibt es bei Netflix jetzt, wenn ihr Bock drauf habt, schaut es euch an.
Kann man sich schon
so, genau, so ein bisschen so Pseudo-Superhelden, X-Men, Mischmasch, sonst was, ja. Tut nicht weh, kann man sich angucken.
Cool. Tax, ich glaube, wir müssen jetzt einfach, jetzt geht's los. Und liebe Hörer, jetzt geht's los. Ja. Jetzt kommt die Sektion, Christian und Philipp berichten, was sie gesehen haben. Besonders Philipp hat dieses Mal mehr auf der Liste, als wir anderen zusammen.
Aber nachdem ich persönlich jetzt nicht alle diese Filme durchgehen muss.
Nee, du gehst
die besten. Wie wäre es denn, wenn ihr was aussucht,
oh,
was
ja.
euch interessiert? Darf ich? dein Metal, dein Trio Infernale des Metal-Films.
Das waren fünf Tuppel. Ja, das waren ja fünf Stück.
Tuppel. Was? Ja, Stück? Okay, ich habe jetzt hier Tenacious D nicht dazu gezählt. Okay, und das fünfte, was soll das fünfte sein?
Dead Aunt? Hast du Dead Aunt nicht gesehen?
Ja, doch, habe ich den gesehen, aber das ist doch kein Metal-Film, das ist doch hier das mit den Riesenameisen, oder nicht?
Ja, die aber von den Metlern auf der Bühne weggerockt werden.
Nee, dann habe ich den nicht gesehen. Nee, dann habe ich einen anderen gesehen mit Riesenameisen.
Ja, siehst du mal.
Dann müssen wir den gleich noch anschauen.
Dann lasst es uns mal strukturieren. Also der Philipp hat Metal-Filme geschaut, verstehe ich das richtig?
Ja.
Dann, aber Philipp, mir war dann wirst du jetzt mal deine Metal-Orgie uns mal unterbreiten. Aber und du musst bei jedem deiner Metal-Filme, den musst du mit X von 10
Gitarren
auszeichnen. Double Axes.
Also ich meine, jetzt muss man natürlich sagen, die Filme nehmen sich natürlich alle auch nicht wirklich ernst. Ne? Also fängt es mal an. Also ich hab natürlich den Klassiker nochmal geguckt, den ich jetzt auch wirklich 6. oder 7. Mal schon gesehen habe, das war Tenacious D and the Pick of Destiny. Tenacious D and the Pick of Destiny ist für mich immer noch ein Geniestreich der Film- und Musikgeschichte, gleichermaßen.
ja, ich höre zu,
ich spoilere den jetzt nicht, weil Tax hat es nämlich echt geschafft, den noch nicht zu sehen.
Also, ich habe ihn auch noch nicht gesehen, obwohl ich dir, also, Philipp, ich muss es leider sagen, ich habe Tenacious D halt schon live gesehen.
Ja, ich weiß, hast du schon gesehen. Das ist echt krass. Das ist doch Kacke von dir, aber kann man jetzt nicht ändern. Nein, also ernsthaft, ich finde den Film einfach bombastisch, einfach weil die
Musik. Du hast den gefounded mit 40K, was?
Tax, das passiert gerade im Chat, wenn du das jetzt sagst, versteht das keiner, der es hört.
Ja, Hauptsache Tax kann dazwischen quatschen, wir kennen ihn
doch. Aber ja, wir haben gerade wirklich jemanden. Wir haben jemanden im Chat, der den Film mitgefundet hat. Und das ist ja schon mal krass.
Ja.
Okay, Philipp, weiter im Text.
Eben, deswegen, das war doch so ein Medienfonds wegen Steuerhinterziehung. Deswegen, da hat er 15K verloren, weil er für den Anwalt das alles bezahlen musste.
Super. Ja, also ich finde es trotzdem einen bombastischen Film. Das erste Mal, dass ich ihn gesehen habe, natürlich ewig her, weil der ist ja auch schon nicht mehr neu, habe ich einen Freund in Hannover besucht. Wir haben die ganze Nacht ganz furchtbar viel Alkohol getrunken, Kräuterzigaretten geraucht und am nächsten Morgen sehen sie mir die Frühvorstellung von Tenacious D in The Pick of Destiny und es war einfach geil. Der beste Film, der jemals gemacht wurde.
Ja, gut, aber da musst du auch sagen, der wurde natürlich entsprechend geframed bei euch. Also das Framing dieses Films war 1A.
Wie gesagt, ich habe ihn inzwischen noch 5 oder 6 Mal angeschaut, ohne Kräuterzigaretten und nur mit einem Bier. Und der wird nicht schlechter. Also allein dieses Rock-Off mit Dave Grohl am Ende, da kann ich jedes Mal, das ist Wahnsinn.
Da kannst du grölen, oder? Wenn dann,
ja, aber der kriegt von mir 6 von 5 E-Gitarren.
Ja? Oh, okay, krass.
Also
120% voll gemacht.
Ich kenne ja nur ein paar Trailer, aber das ist wirklich nett, wie sie die ganze Szene so durch den Kakao ziehen und klanglich, soundtechnisch ist echt alles fantastisch da drin und ich mag einfach diesen Humor.
Also Tenacious D and the Pick of Destiny und Jack Black macht einiges wett und ihr müsst auch wissen,
das ist fucking genius,
ihr wisst nicht, wie der Philipp aussieht, aber kalt, eigentlich ist der Philipp der Doppelgänger vom
Jungen. Ja, genau so. Also ich habe gedacht, der Philipp, den müssen wir mal so schminken, genau. Mit
wisst ihr, was so schlimm ist? Jack Black hat sich doch jetzt die Haare geschnitten. Also er hat sich doch
wegen Corona geschnitten. Ja.
Und ich habe letztens von einem Freund, dem ich so einen Chat gekriegt mit so einem Video, wo er halt sich hier, glaube ich, bei Instagram oder so, ein Selfie, wo er in den Pool gesprungen ist mit den Haaren. Er sagt so, jetzt mit der Glatze schaut der aus wie du, also wie ich. Fips, wir beide sind...
Es wird noch besser, Christian.
Kriege ich ein Autogramm von euch?
Wisst ihr was? Ich hab mir das YouTube-Video angeschaut, wo er sich die Haare geschnitten hat. Das ging nämlich, glaube ich, sogar 40 Minuten oder so. Und er hat dazu halt Geschichten erzählt. Überhaupt, Jack Black mit seinem Pseudonym auf YouTube folgen ist ein Pflichtprogramm für alle, die
Jablinski. Hier zuhören.
Jablinski, genau. Jablinski Gaming. Und als er dann seine Glatze hatte, dachte ich mir, und jetzt, wo du sagst, jetzt weiß ich auch, er erinnert mich an irgendjemand. Und ich wusste aber nicht, an wen. Christian, it's you.
Ich finde also auch, Christian, es passt schon sehr gut.
Das bedeutet jetzt, das haben wir heute auch festgestellt, Christian und Philipp, eine Mischung aus Christian und Philipp. Wenn ihr beide ein Kind hättet, würde er aussehen wie Jack Black.
Wir sind ja beim Eisangeln, sind wir schon näher gekommen.
Okay. Tenacious D and the Pick of Destiny, muss man schauen anscheinend, also ist glaube ich wirklich
Aber den will ich mir jetzt nicht auf DVD holen, da schaue ich, ob es den echt auf Apple TV gibt.
Ja, aber Philipp, wenn ich die sogar schon mal live gesehen habe, dann muss ich ja den Film fast sehen, oder? Philipp sagt nichts mehr.
Wo hast du die denn live gesehen?
Auf irgendeinem Festival.
Die spielen fast jedes Jahr bei irgendeinem Festival in Deutschland.
Genau, die haben, glaube ich, auch Frequency Festival oder so. Irgendein Festival haben die gespielt und es war reiner Zufall. Es war reiner Zufall, dass wir dann...
Auf jeden Fall super. Also du wirst es auch lieben, einfach weil die zwei miteinander so eine wahnsinnig geile Chemie haben. Das ist unglaublich, ja. Also da bouncen die Gags hin und her und einfach, wenn sie sich nur gegenseitig anschauen, schmeißt du dich weg vor Lachen.
Ja, das ist der Hammer. Vor allem Kyle mit wallendem Haar und als Gitarrengott, genau so muss es sich zugetragen haben.
Ja, das ist unglaublich großartig. Das geht
nicht mehr, glaube ich.
Gut, ich mache mal weiter, damit wir diesen Fünfer-Looping hier durchkriegen. Das zweite, was ich geguckt habe auf Empfehlung von Christian, war Lords of Chaos.
Yep. Lords of Chaos.
Lords of Chaos, ein, jetzt hilf mir, Schweden, Finnen, ich
bin immer
durcheinander. Ein finnischer Film mit einem schwedischen Regisseur, so rum
war es. Ja, das kann sein, ja.
Über die Entstehung und das Wirken der Metalband Mayhem.
Genau, den berühmten.
Ist das jetzt eigentlich tatsächlich so richtig biografisch oder ist das so mit.
Nein, es ist mit einer gewissen künstlerischen Freiheit, weil der Film ist ja eigentlich eine Komödie. Dramatisch die Begebenheiten,
die
gestellt werden, eigentlich sind.
Ich habe es nicht als Komödie empfunden.
Ja, es hat ein paar sehr komödiantische Einlagen. Aber nein, alles, was da drin passiert ist, also inklusive
Ich fand es eigentlich tatsächlich in meiner Reihe hier den ernsthaftesten Film. Ich weiß, dass es als Komödie verkauft wurde und ich habe mir gedacht, what the fuck?
Ja, weil es halt teilweise so überspitzt dargestellt wird, aber nein, es ist wirklich alles wahr.
Das ist
der Selbstmord von dem einen Typen und der, wie er sich halt, wie er die eine Katze, tote Katze in seiner Tüte hatte und der immer dran geschnüffelt hat, weil er den Geruch des Todes so geliebt hat und so. Das ist alles wahr.
Es gab so ein paar Anekdoten, die kannte ich auch vorher schon, jetzt nicht aus dem Film, ja, aber dass die nicht so ganz sauber waren in der Birne, die Jungs, das war ja bekannt.
Genau, und wie damals, das war ja gerade so eine Welle dann, wo sie dann die Kirchen angezündet haben in Finnland.
Genau, also es ist halt, es erzählt halt quasi die Geschichte, wie die Band Mayhem den Black Metal nach Finnland brachte, wie die Kirchen angezündet wurden und teilweise auch Menschen umgebracht und was. Es ist ein total deprimierender Film in der Tat.
Schon, ja. Also ist anders als Tenacious D and the Pick of Destiny.
Es ist leicht anders. Es ist aber trotzdem ein guter Film. Also er war nicht das, was ich erwartet habe. Ich hätte jetzt eher auch gerne wieder eine Runde leichte Kosten mitgenommen.
Okay.
Nee, es ist nicht ganz leichte Kosten,
genau. Aber er hat richtig gute Bewertungen. So. Also er scheint wirklich ernsthaft
auch anders. Für Peter wäre es auch was, wenn der halt was mit Metal am Hut hätte.
Ja, hallo, ich finde hier Tenacious D mega geil. Die habe ich übrigens schon live gesehen.
Echt, wo hast du die live gesehen?
Moment, Murmeltier. Gut, dann ich tue mir echt fast schwer, den zu bewerten, gerade im Kontext mit den anderen Filmen, weil er so aus der Reihe tanzt. Also Komödien und oder Thrash-Filme gemeinsam mit so einem Film zu bewerten, das ist schon
schwierig.
Ja, aber jetzt hau die Gitarren raus, wir brauchen die Gitarren von dir.
Ich gebe ihm aber auf jeden Fall 4 von 5 Gitarren.
Wow. Ja, okay, das ist auch so ungefähr der Tenor, wenn man ins World Wide Web schaut.
Also es ist kein Film, den ich mir jedes Mal anschauen würde, aber ich war sehr begeistert, wie ich den geguckt habe.
Mhm. Genau. Ja. Lots of Caps. Dann habe ich geguckt Happy Metal. Happy Metal, Originaltitel Pop Redemption, ganz seltsam, ist ein französischer Metal-Film. Das ist jetzt schon mal schwierig per se. Ja? Puh. Erzählt aber auch wieder so eine Geschichte von irgendwelchen Typen in ihren 30ern, die ihre Metal-Band nie wirklich aufgegeben haben, obwohl sie halt eigentlich inzwischen auch schon totale Pantoffelhelden sind. Also der Sänger, der pflegt seine Großmutter, der andere hat ein asiatisches Restaurant mit seiner Frau und Dana hat mehrere Kinder und nur der eine, der träumt halt immer noch davon, so sein Leben als Rockstar zu geben, ja. Und traditionell fahren die halt immer im Sommer auf eine kleine Tournee, die sich natürlich nur lohnt oder irgendwie Sinn machen. Und das machen sie auch dieses Mal wieder. Und das ist halt einfach so eine Buddy-Nummer. Ja. Die fahren halt mit ihrem Van, fahren sie zu ihrem Auftritt, wo der eine, der unbedingt noch Erfolg haben will, der hat halt den Barbesitzer schon bezahlt, damit sie da überhaupt auftreten dürfen. Ja. und dann bringen sie den aus Versehen um durch einen dummen Unfall mit einem Sarg.
Aber wenn Sarg dabei ist, ist auf jeden Fall gleich.
Ja.
Geile Story, aus Versehen umgebracht und für den Kick bezahlt.
Ja, genau. Ja, genau.
Ist es französischer Humor dann am Ende? Ja, weil so französische Filme haben schon den
eigenen. Ich lese gerade auf Letterboxd, da sagt er, das ist extrem französischer Humor.
Ja, schon.
Und das ist ja leider irgendwie nicht so meins, außer
Louis de Funès. Sie flüchten dann auch und werden dann für eine Hippie-Band gehalten und machen dann als diese Hippie-Band All We Need Is Love, geben sie dann ihr Konzert und es ist sehr, sehr seltsam. Ja, es ist sehr, sehr seltsam und sie kommen aber am Ende, das ist so die Conclusion, sie kommen trotzdem noch zu ihrem epischen Auftritt auf einem großen Festival und werden sie auf der Flucht von der Polizei, werden sie dann halt quasi sie dürfen dann trotzdem noch spielen. Also es ist halt ein französischer Film.
Ja, gib uns die Gitarren. Ich glaube, wir brauchen da jetzt schon die Gitarren.
Ich geb dir mal 2 bis 2,5 von 5. Das
ist zu wenig.
Weil er hatte
nette Ideen. Da ist mir zu wenig Riff drin.
Ja. Er hatte nette Ideen, ja, aber es reicht halt nicht, um einen guten Film zu machen. Ne?
Okay.
Dann war ich wieder bei Heavy Trip.
Yeah,
Heavy Trip ist diesmal wieder ein finnischer Film.
Ja.
Ah ja.
Und das sage ich gleich vorweg, der hat mir wesentlich mehr Spaß gemacht.
Ja, gibt es also, auch bei Amazon Prime übrigens. Die anderen weiß ich gar nicht, wo es die gibt.
Aber glaube, Heavy Trip kann man auf jeden Fall gucken.
Den kann man auf jeden Fall gucken. Das ist wieder eine jüngere Band und das fand ich so nett. Die sitzen halt in ihrem Kaff-Fest, sind da halt quasi so die einzigen Mettler, ja, mit ihren langen Haaren und so und werden dann auch von allen möglichen gedisst, von irgendeinem windigen Schlagersänger und sowas. Und dann dissen sie halt die ganze Zeit nur, und weil sie nur so wild ausschauen, ja, und dabei sind es eigentlich total liebe, emotionale Typen. Die wollen halt auch unbedingt ihr Konzert spielen und der eine erfindet dann quasi auch eine Einladung zu einem Festival, das aber so nie stattgefunden hat. Aber sie machen sich dann halt auch auf so einen Roadtrip, um da ihr dieses Konzert zu spielen, wo nur er weiß, dass das eigentlich überhaupt nicht existiert, auch um seine große Angebetete zu begeistern. Die Jungs, die das spielen, sind alle mördersympathisch. Ja? Also das ist so wirklich, da denkt man so, Mensch, war ich als 18-jähriger Mettler auch so. Ja?
Und du denkst dir wahrscheinlich auch, Mai wäre ich da gern dabei, oder? Das ist ja so.
Ja.
Und dann also, so ein Roadtrip noch dazu.
Sie machen dann ihren Roadtrip und dann nehmen sie noch irgendeinen Insassen von der psychiatrischen Klinik als Drummer mit, weil ihr Drummer dummerweise...
Ich dachte schon als Geisel.
Nee, ihr Drummer stirbt bei einem tragischen Unfall mit dem Bandfahrzeug. Und dann nehmen sie halt stattdessen den aus der Klatsche mit und werden dann auch gejagt und irgendwelche Leute aus ihrem Kaff, die benachrichtigen die Polizei, dass es irgendwelche Terroristen wären. Und ja, dann gibt es halt hier mit großer, die irgendwelche finnischen Landbullen machen einen auf SEK mit Rocket Launcher und was, also total schräge Scheiße einfach.
Philipp, da muss ich kurz das, was bei Prime steht, die zwei Sätze vorlesen, weil ich glaube, das bringt es dann auf den Punkt. Da steht, sie heißen Impaled Rectum. Impaled Rectum kommen aus Finnland und sie spielen Heavy Metal. Ihre erste Konzertreise nach Norwegen ist gepflastert mit Grabräuberaktionen, Wikingern, Irrenhäusern, bewaffneten Konflikten und jeder Menge großartiger Musik.
Ja. Ja, so kann man das wunderbar zusammenfassen.
Die Band Impaled Rectum ist natürlich auch schon mal ganz weit vorne.
Die Band Impaled Rectum ist natürlich sowieso schon super geil. Ja? Also das ist, ich habe den auch
tatsächlich... Hat super Bewertungen auch, gell? Also ist wirklich auch nicht so, ist wirklich, ja, kommt
das
an.
Das ist so Finnish, ja. Also deswegen, der wird von mir, also in seinem Genre natürlich, ja, 4 von 5 Gitarren kriegen, weil ich hatte super viel Spaß, diesen Film anzuschauen.
Cool.
Also war tatsächlich unterhaltsam.
Echt unterhaltsam. Ich fand ihn nicht so gut, wie er hochgelobt wird, weil er hat ein bisschen viel Kotzhumor, weil er doch da so ein nervöser Gispel ist. Der
dieser Pipi-Kaka-Humor, da bin ich ja
voll. Nee, gar nicht. Also das hat den Film besser getan, sondern so sensiblen Humor. Also es war viel zu wenig bitterböse, fand ich.
Ach so.
Ja, also es ist ein sehr relativ harmloser Film, aber er hat trotzdem, finde ich, Spaß gemacht. Deswegen gebe ich jetzt tatsächlich diese 4 von 5. Das sind andere 4 von 5, als Lords of Chaos gekriegt hat.
Richtig.
Aber
ganz klar,
es,
ja.
Es sind definitiv auch 4 von 5, weil es ist für mich ein völlig anderes Genre. Ja.
Okay. Es sind auch andere 4 als die 4,5 bei Tell Me Why. Wir können doch mal bei Tell Me Why auch ein paar
Worte. Ja, das sind wir jetzt fertig. Nee. Ich habe auch noch einen. Ich habe noch den Christian mir nicht geglaubt hat.
Die toten Ameisen.
Ich habe den echt nur angefangen.
Das ging unter.
Ich habe nicht mehr gewusst, dass das so mit Metal zu tun hatte. Ich muss den nochmal nachholen.
Der Film heißt Dead Aunt Monsters vs. Metal.
Genau, und das ist eine...
Abgefuckt.
Diesmal haben wir eine abgehalfterte Glam-Metal-Band Sonic Grave. Die hatten das ist so ein One-Hit-Wonder, die hatten halt einen großen Hit.
Voll
geil. Und fahren mit ihrem mindestens genauso abgefuckten Manager in der Gegend umeinander, gespielt übrigens von Tom Arnold, sehr cool gespielt. Mhm. Und fahren halt auf irgendein Festival am Arsch der Welt in der Wüste, wo sie eben ihr Comeback geben sollen.
Aber Sean Astin spielt mit hier, Sam aus Herr der Ringe, ne?
Ja, genau. Und sie fangen ihren Roadtrip gleich mal damit an, dass sie sich von irgendeinem, Indianer darf man nicht sagen, wie heißen die jetzt? Native American. Besorgen sie sich halluzinogene Drogen. Ich nehme an, das sollte Mescalin sein. Ich habe nicht so genau aufgepasst. Deswegen weiß ich es nicht mehr. Und weil sie diese, der sagt ihnen dann halt, sie müssen aufpassen, ja, sie dürfen, ja, sie müssen sich ihre Umwelt und so weiter bla gut verhalten und einer schlägt halt dann eine Ameise, ja. Und deswegen kommen dann immer größer werdende Ameisen, um sie umzubringen.
Oh mein Gott, okay.
Und das Ganze, also der Pink hält eine Ameise zu Tode, so genau starb diese arme Ameise. Und dann kommen halt größere Ameisen und holen die, und immer wenn sie eine Ameise erschlagen oder umbringen, gegen diese Ameise gewinnen, kommt die nächstgrößere Ameise. Und sie schaffen es dann halt inzwischen am Ende Ameisen so in der Größe von einem LKW zu diesem Metal-Festival zu lotsen, wo die natürlich großes Havoc auslösen. Ja, alles geht zu Bruch, alle werden gefressen, alle sterben, alle tot. Und dann am Ende haben sie halt ihren großen Auftritt auf der Bühne und die Ameisen platzen von den Schallwellen, von ihrem geilen Glam-Metal-Sound. also das ist ein totaler Trash-Film. Ja, das ist ein totaler Trash-Film. Ja,
ach, das hat sich jetzt eigentlich gar nicht so angehört. Ich dachte, da kommt vielleicht noch ein witziger Twist am Ende.
Hatte durchaus Unterhaltungspotenzial.
Autorenfilm.
Genau. Hoch im Kino, ja.
Weil er Berlinale gut abgeschnitten.
Ich hätte auch geschworen, das Drehbuch wäre von Rosamunde Pilcher gewesen, aber war es nicht. ich gebe dem jetzt mal 2,5.
Bringt jetzt auch nicht so die Metal-Lore rüber, oder? Wie die anderen.
Die Typen sind schon ziemlich metallisch.
Schon.
Aber das ist halt so das Gegenteil. Das ist halt so eine alte, abgehalfterte Metal-Band. Das andere waren ja junge, motivierte Mettler. Ja.
Okay. Mit denen kannst du dich halt besser identifizieren, richtig. Mit den jungen, motivierten.
Ja. Ja, Mettler eher, nicht jung und motiviert. Aber
eher mit den Abgehalfterten eigentlich. Aber
okay, 2,5.
Diese Mötley Crew Dokumentation.
Ich gebe ihm mal eine 2,5. Es ist ein totaler.
Ja, Trend. Da liegst du aber übrigens auch im
einfach Trend. Gegen die anderen ab.
Ja, da liegst du im Trend.
Der Philipp ist halt leider total Mainstream immer.
Ich bin eine totale Trendhure.
Voll, ja. Also er hat genau die Bewertungen hier im Internet. 5 von 10 sehe ich hier gerade und so weiter. Also es ist 4,8 von 10 beim Movie Pilot. Also man muss sagen, Philipp, du bist da voll im Trend.
Mit einem Strom.
Ja, scheiße.
Okay, jetzt muss ich natürlich die Frage stellen. Du hast jetzt hier ja fünf Filme gesehen. Tenacious D würde ich jetzt mal außen vor lassen. Dann ist eigentlich dein Highlight Heavy Trip gewesen, oder? Bei denen?
Ja, Heavy Trip und Lords of Chaos. Okay. Also sind die beiden, wo ich sage, ja, wenn man sich so einen Film reindrücken will, dann sollte man sich doch die beiden noch reindrücken. Okay. Und danach Tenacious D and the Pick of Destiny mit 2, 3 Kästen Bier.
Den sollten wir uns mal merken, falls wir mal wieder zusammen nach dieser ganzen komischen Corona-Sache mal irgendwie da zusammen irgendwie feiern, dass wir den mal zusammen anschauen und dann können auch der Tax und ich nochmal berichten im Detail. Der Tax hat bisher ja nur YouTube-Auszüge gesehen, glaube ich. Und ich habe ja bisher nur die Band live gesehen, aber den Film noch nicht.
Ja, genau.
Echt, warst du denn?
Den schauen wir uns die Tage an.
Ja, das waren die 5 Metal-Ausflüge.
Voll geil.
Voll geil. Das war Philips Metal-Film-Ecke, habe ich es jetzt mal getauft.
Philips finnischer Pfeff-Metal-Film-Ecke.
Ja, ich find, jetzt sollte auch der Christian mal wieder ins Boot kommen. Der hat ja auch ein bisschen was auf seiner
Liste. Genau, und nachdem ich ja versprochen habe, dass es bei mir diesmal hauptsächlich um Qualität, nicht um Quantität geht, was ich nicht ganz einhalten konnte.
Okay.
Kann ich
ein paar Sachen sind dabei.
Könntet ihr euch mal was aussuchen? Also ich muss erst vorneweg als erstes, bevor ihr was aussucht, was echt die Qualität dann bespringt, kommt was aus der ganz tiefsten Trash-Ecke rauskommt. Aber das muss ich heute erwähnen. Ich muss über mal. Plan B Scheiße auf Plan A reden.
Auf Netflix. Ist das wirklich der Titel? Wie heißt der dann auf Englisch? Auf Englisch heißt er dann...
Nein, der heißt auf... Ich glaube, der heißt auf Englisch. Es gibt einen englischen Titel, aber es ist ein deutscher Film.
Ach, krass.
Es ist ein Berliner Film sozusagen. Es sind Berliner Filmemacher. Und zwar sind das hauptsächlich drei Typen. Wenn ich das jetzt richtig auf die Reihe kriege wieder, ist es ein Thailänder, ein Türke und ein, was ist der andere? Ist der Chinese? Ich weiß es nicht.
So ein Fascho-Setting.
Also, es sind halt also typische Migrationshintergrund und die spielen Stuntman. Die spielen Stuntman in Berlin, die seit Jahren versuchen, irgendwo bei Filmen unterzukommen mit ihrem Manager. Einem Schwarzen, der auch extrem cool spielt. Das habe ich schon wieder vergessen, wie der in dem Film heißt. Der heißt nämlich so lustig in dem Film. Der die versucht zu vermitteln und denen irgendwelche komischen Acts immer anbietet und dann gehen sie hin, sprechen vor und fliegen aber wieder raus. Auch vollkommen egal. Der Film hat eine Handlung, aber die ist egal. Es spielt mit der von Kommissar Rex, dieser österreichische Schauspieler, der damals den Kommissar gespielt hat.
Der Moretti, Thomas Moretti.
Ja, ich glaube.
Aber der ist ja wirklich ein angesehener Schauspieler im österreichischen Film.
Spielt er da wirklich auch in mit? Babylon Berlin mit?
Ich schon mal. Nee, du hast einen weißt du, wer da mitspielt? Nee, Freundchen. Da spielt der Nachfolger von Moretti mit. Da war Kommissar Rex nämlich nicht mehr cool.
Also Kommissar Rex, nein.
Auf Kommissar Rex lasse ich nichts kommen. Es ist nämlich der Gideon Burkhardt,
der da. Ja, genau, spielt. Gideon Burkhardt, ja. Nicht der Moretti, genau.
Genau,
also nicht dann der Original Kommissar Rex, sondern der danach.
Da war Kommissar Rex für mich dann auch gestorben.
Aber es spielt auch Julia Dietze mit, die auch eine recht anerkannte, auch in Hollywood aktive Schauspielerin ist. Der Film hat eine Handlung, aber die ist egal. Und also ich muss mal ganz kurz mein Review kurz zitieren, weil das fasst es meiner Meinung nach ganz gut zusammen. Der beste 80s Hong Kong Martial Arts Action Comedy Heroic Bloodshed Film aus Deutschland, den es je gab. Okay. Also der Film, ich habe da noch geschrieben, alles an diesem Film ist grundsympathisch, auch die Schauspieler. Also er ist wirklich ein liebenswerter deutscher Film, was ich selten sagen kann, weil ich bin deutscher Film, bin ich eigentlich auch so
jetzt kommt wieder der Lauterbach und dann.
Genau, wieder Lauterbach und wieder Til Schweiger, unser Mann in Hollywood, Til Schweiger.
Nein, es ist
definitiv außerhalb von Julia Dietze und Gideon Burkhardt niemanden in diesem Film kennen.
Okay.
Und es, wie gesagt, es ist ein Martial Arts Film, ein Action Martial Arts Film, weil die sind halt eben Stuntman und Kung Fu Kämpfer und der Can, der Türke, der ist ein totaler Cobretti Fan, also hier Stallone Fan. Okay. Und das merkt man durch und durch und das sind nur coole Sprüche, auch extrem dumme gestellte One-Liner zwischendrin von geilen Shootouts mit Action Prügeleien. Ganz toll. Also echt das ganz toll, dass sowas aus Deutschland noch erleben darf, das hat es nicht.
Ich glaube, bei dem Film merkt man schon, dass er, glaube ich, so einen gewissen Witz hat und dass man sich das vielleicht wirklich reinziehen soll, wenn man sich das mal anschaut. Die Schauspieler, also die Charaktere heißen ja Chan, Cha und Fong. Ja. Ne? Das sind übrigens die echten Vornamen der Schauspieler.
Genau.
Das ist erstmal witzig dabei. Und dann gibt es den Eugene Boateng, der übrigens nichts mit dem Fußballer zu ziehen hat.
Der heißt zwar Eugene und der wird im Film, wird er aber Eugene, also U-Jin.
Genau, so steht es auch hier auf Wikipedia. Das zeigt schon, dass da echt ein gewisser Humorfaktor einfach drin ist, wo ich sage, okay, das könnte ganz geil sein.
Dass
sie auch einfach ihren eigenen Vornamen reinhauen. Gibt es bei Netflix, das heißt, wer Netflix-Abo hat, muss man sich fast, ist mir voll durchgerutscht. Genau.
Also ich bin auch nur durch Zufall darauf aufmerksam geworden, weil der mir nämlich im Kino Plus Podcast mal erwähnt wurde. Und da bin ich sehr dankbar drüber, weil das möchte ich nicht missen. Also ich habe den Film echt genossen.
Sehr witzig. Plan B, Scheiß auf Plan A auf Netflix.
Richtig, genau.
Cool. Okay, jetzt hast du sozusagen deinen Trash-Film durch, wo wir eigentlich alle sagen, cool, den müssen wir uns anschauen.
Richtig.
Jetzt dürfen wir uns was wünschen, oder?
Ihr dürft euch gerne was wünschen.
Ich wünsche mir von dir was, weil ich weiß, da wirst du ganz viel zu sagen können und du wirst vielleicht auch ausschweifend und wir werden sagen, der Christian wieder, unser alter Nerd, sag uns mal bitte, wie der IP-Man 4 ist.
Oh, so viel Fragen. Alter Nerd, also genau.
Also erstmal nicht IP-Man.
Die Latenz ist sehr gering und die Pings nicht so gut. Also der Ip-Man.
Ip Man 4. Ich habe das auch übrigens gesehen, der wurde richtig groß promoted auf iTunes, dass es den jetzt gibt.
Ja, auf iTunes ist der richtig dicke. Da habe ich ihn mir dann nämlich auch zugelegt. Weil ansonsten wäre der nämlich an mir vorbeigegangen, weil ich bin gar nicht mehr so tief drinnen, wann diese Filme rauskommen und die ganzen, die Martial Arts Filme aus China sind leider aus China, da merkt man doch, dass da auch die chinesische Regierung an den Filmen ordentlich was mitzureden hat. Das ist nicht mehr so wie es früher, wo es halt mehr Hongkong war und nicht nur China.
Okay, das merkst du wirklich in den Filmen dann auch?
Also das merkt man auch in den Filmen, ja.
Krass. Ich kann mich erinnern, vor vielen Jahren, wir können jetzt schon so sprechen in der Geekzone, wir sind auch einige Jahre jetzt dabei, vor vielen Jahren hast du schon mal über Ip Man gesprochen und du fandst die, glaube ich, immer sehr, du fandst die toll, ne, die Ip Man-Filme.
Also ich mag die Ip Man-Filme, speziell die mit Donnie Yen. Es gibt welche, die sind nicht mit Donnie Yen. Genau, die Farben mag ich sehr gern. Also Ip Man 1, allen voran, das war ein unglaublich geiler Martial-Arts-Film und halt natürlich ist es eine reelle Figur, der Yip Man. Also es ist einer der großen, der Großmeister von Wing Chun, die auch Wing Chun weltweit bekannt gemacht haben. Aber es ist keine wahre Geschichte, die da erzählt wird. Also nicht alles, was da drin erzählt wird, ist wahr, sondern es ist alles extrem glorifiziert und auch die Figur halt extrem glorifiziert. Aber Yip Man ist halt dadurch bekannt geworden, weil er der Trainer oder einer der, zumindest halt in Hongkong, der Trainer von Bruce Lee war, wie Bruce Lee noch in Hongkong war, bevor er nach Amerika gegangen ist. Mhm. Und genau, und er ist aber, also ich glaube, er war dann auch bei der, in der japanischen Invasion von den Japanern irgendwie geflüchtet und ist dann, glaube ich, in Hongkong gelandet. Aber ich kriege die Stories auch nicht mehr so genau auf die Reihe. Aber die Filme waren sehr geprägt von extrem guten Kampfsequenzen, weil Yip Man halt in den meisten Teilen von Donnie Yen wirklich ein sehr, sehr, sehr grundsolider Martial Arts Darsteller aus China halt eben dargestellt wird.
Also die wichtigste Frage ist, der Yip Man 4, ist der dann auch mit Donnie Yen?
Der ist wieder mit Donnie Yen, genau. Oh, Donnie Yen ist mittlerweile auch ordentlich in die Jahre gekommen und Yip Man, zu kurz zur Story, er hat Krebs und sucht eine Schule, also seine Frau ist ja mittlerweile schon, ist er, glaube ich, im dritten Teil oder so.
Verkocht nicht Drogen dann, also.
Nein.
Okay.
Nein. Breaking Yip. Er sucht dann eine Schule in Amerika für seinen Sohn und nutzt dann die Gunst der Stunde, dass Bruce Lee, der mittlerweile in San Francisco eine Kung-Fu-Schule eröffnet hat, ihm eine Einladung zum Karate-Festival schickt, wo er doch ihn besuchen kommen soll. Und er folgt ihr dann, weil er halt eben in San Francisco eine Schule suchen möchte, auf die er seinen Sohn schicken kann, weil er unheilbar an, glaube ich, Kehlkopfkrebs oder sowas halt erkrankt ist. Was, glaube ich, auch stimmt, was auch wirklich so war. Aber genau, der ganze Rest der Geschichte ist absolut erstunken und erlogen und erfunden, wie er da Bruce Lee halt besucht und wie sie mit einer Karate, also mit so Karate-Anhängern, die bei den, ich glaube, bei den Marines, bei der Armee Karate, Kampfkarate unterrichten und sagen, Karate ist das Beste und chinesisches Kung-Fu stinkt aus der Hölle. Und der der Sergeant da, keine Ahnung, wer das ist hier gespielt von Scott Adkins, auch ein sehr bekannter Action-Darsteller, der auch in diesen Martial-Arts-Filmen, der zum Beispiel in den Undisputed-Filmen zum Beispiel mitgespielt. Und auch in unzähligen anderen, hauptsächlich B-Movies natürlich, B bis C eher so, aber sehr, sehr geiler auch Martial-Arts-Darsteller.
Okay. Vielleicht war sogar mal ein D-Movie dabei.
Ja, es war vielleicht auch mal ein D-Movie, weiter runter würde ich fast.
Doppel-D-Movie war keiner.
Leider nein. Nee, Yip Man, das Ende,
ist es dann der Abschluss? Saga. Ist es der das Abschluss, ist
oder? Angeblich der Abschluss. Also es gab ja dann Ableger mit so Yip Man Zero und es gab schon mal irgendwie so einen mit einem alten Yip Man und so. Also die Ableger waren alle irgendwie nicht so gut.
Hat er eigentlich
die Hauptteile
kann man gucken. Christian, hat da eigentlich auch der Olaf Ippenbach mitgespielt?
Nein, der spielt ja nicht mit. Der spielt zwar in seinen Filmen schon mal mit, aber also heißt der Herr Tittenbach.
Warum haben wir diesen ab 18 Tag? Oh, woher kommt
es? Wir haben den nicht mehr. Das ist jetzt das Problem. Schande. Ich hab festgestellt, dass wir eigentlich gar nicht mehr so explizit sind. Da habe ich gedacht, nehme ich mal dieses Tag weg, vielleicht erreichen wir dann noch mehr Hörer.
Christian hat es jetzt versaubert, also kann
wir lassen es einfach weg.
Also komm, Tippen sind doch mindestens
Ippen. Du meintest Ippenmann 4.
Nein, ich meinte Ittenbach. Er meinte Ittenbach.
Christian, wir brauchen ein Urteil von dir. Und zwar brauchen wir beim Yip Man 4 brauche ich von dir ganz deutlich.
Der kriegt 3,5 Handkantenschläge von
dir. Ja, doch nur so wenig dann am Ende. 3,5.
Jetzt lass mal nachschauen, was habe ich auf Letterboxd gegeben.
Ja, es muss sich nicht genau decken. Also.
Der Christian ist nicht so freigebig mit den Sachen wie ich.
Nein, ich bin ja nicht so ein Hype-driven wie der Fips. Das geht gar nicht. Ich habe dem sogar nur 3 gegeben, weil er war relativ lahm. Also die Kampfszene war ganz gut. Es war aber sehr viel, und das ist, also da habe ich normal nichts dagegen, gegen so Wirework. Aber in den früheren Yip Man Filmen waren die Kämpfe bodenständiger und nicht so komisch übertrieben.
Okay.
Aber auf jeden Fall, eigentlich hätte ich es höher bewerten müssen, weil es so wenig Nachschub gibt.
Also du gibst dem sozusagen 3 von 5, also 6 von 10 auf Auf IMDb hat er 7 von 10. Also du bist doch relativ auch im Mainstream
angekommen. Oder 60%, könnte man auch sagen, oder?
Ja, aber das, ich wollte es nur hochrechnen auf IMDb, weil ich da geschaut habe. Also ihr seid beide relativ.
Aber ich bin kritischer.
Ein bisschen kritischer.
Das denkst du immer nur, Christian.
Aber ich meine, von 6 von 10 und 7 von 10 finde ich einen großen Unterschied.
Ja.
Groß, nein, okay, groß ist übertrieben. Nein.
Ein Unterschied, auf jeden Fall. Aber wir haben sozusagen jetzt auch das IP-Man-Thema. Das IP-Man-Thema genau, für alle Zeiten abgeschlossen.
Genau, IPv4 und nicht IPv6.
Das ist ganz wichtig, ja. Das muss man schon mal sagen.
Hier für die IT-Freunde.
Oh, darf ich noch einen ansprechen?
Du darfst noch mehr ansprechen.
Ich glaube, Christian hat den auch gesehen.
Allerdings würde ich Christian nur kurz fragen, ist es für dich okay? IP-Man ist damit jetzt wirklich rum ums Eck, also abgehakt. Wir haben IP-Man einmal komplett durchgekaut.
Ja, ich wünsche mir mal wieder eine neue, gute, muss nicht keine Franchise sein, aber Martial Arts Filme aus China, es kommt irgendwie nichts mehr.
Kommt nichts
mehr. Aber dafür aus Berlin mit hier Plan B.
Plan B. So, wer dann, Philipp?
Ich habe einen Film gesehen, der mich so ein bisschen teilweise ratlos hinterlassen hat. Und zwar Dave Made a Maze.
Dave Made a Maze.
David, der hat ein Labyrinth gebaut. Ja, das
und
ist
zwar
so,
aus Kartons. Mhm,
genau.
Weil er Bauer der Witz ist,
der Dave, der hat in seinem Wohnzimmer aus so ein paar Amazon-Kartons und einem alten Kühlschrank-Karton hat der ein Labyrinth gebaut. Und sein Problem ist, er findet nicht mehr raus.
Wie war das Grundsetup? Er ist irgendwie, glaube ich, arbeitslos und seine Freundin genau. geht weg. Er macht aus Langeweile.
Musst du ja sein, wenn du sowas machst.
Der also baut er sich Langeweile, eben aus diesem Karton sein Labyrinth.
Genau, ein Labyrinth. Und der ist da anscheinend relativ gut drin und findet halt dann nicht mehr raus. Jetzt muss man sagen, das Wohnzimmer ist tatsächlich nicht sehr groß, das Labyrinth auch nicht. Aber wenn du mal drin bist, wirkt das wesentlich größer. Ja, und seine Freundin.
Das ist aber im Bierzelt auch so. Bierzelt, ja, auch sehr gut. Aber Bierzelt sieht von außen immer total klein aus. Wenn du drin bist, ist es riesig.
Das stimmt, ja. Aber also dieses Labyrinth.
Der Bierzelt-Effekt.
Und seine Freundin, die panikt dann so ein bisschen, weil sie hört ihn immer, aber sie darf nicht dran rütteln, weil er meint, nein, dann stürzt alles ein und was weiß
ich. Sie glaubt ihm natürlich zuerst.
Sie glaubt ihm erstmal nicht.
Es kommt doch mal raus, sagt er, ich kann nicht.
Er findet den Ausgang nicht, ja. Und er hat dann auch so, und es dampft dann auch überall raus und sie holt dann so einen ganzen Stapel Menschen noch rein. Ich weiß gar nicht mehr, wo sie die überall findet.
Ich habe auch, wer das alles sind, auch
bisschen. Aber sie könnte ja wirklich den Karton einfach hochheben oder so, oder?
Da schreit er ja immer, das darf sie nicht, das darf sie nicht, das darf sie nicht, ja. Und ja, auf jeden Fall bauen sie dann quasi so ein Rettungsteam mitsamt Kamerateam und gehen da irgendwie zu 8 oder so noch rein. Und das Problem ist tatsächlich, dass dieses Labyrinth innen riesengroß ist und irgendwie sich selber weiterentwickelt.
Und, glaube ich, bewacht wird von einem Pappminotaurus.
Genau, das wird noch von einem Pappminotaurus, der ist da drin auch noch unterwegs.
Aber ganz ehrlich, ich liebe den Film jetzt schon und ich sehe gerade, dass es den aktuell für 97 Cent bei Amazon zu leihen gibt. Das klicke ich mir jetzt direkt.
Das würde ich
direkt hier in der Sendung.
Warte doch
das
mal.
Das hat der Fips eigentlich schon vor Wochen dich aufgefordert dazu.
Aber jetzt gibt es
ihn für einfach ignoriert.
Oder gibt es ihn schon länger für 97
Cent? Den gibt es schon länger für 97 Cent. Und also, was mir total getaugt hat an diesem Film, war die Art und Weise, wie sie dieses Papplabyrinth gebaut haben. Das sah einfach brutal geil aus. Und das muss auch, also wenn es nicht einfach nur gerendert war, und ich würde jetzt sagen, es sah nicht so aus, als wäre es das, hat sich da jemand echt ein Schweinemühe gemacht, irgendwie Dutzend Räume aus Pappe zu bauen.
Geil. Ja,
in unterschiedlichen Designs und mit ganz seltsamen Perspektiven dann aufgenommen. Und also das fand ich tatsächlich richtig, richtig geil. Es ist natürlich dann am Ende so ein bisschen so diese Abenteuer-Story, wie kommen wir jetzt
auf. Aber ich habe den jetzt geliehen.
Schaut richtig geil aus.
Ich habe ihn jetzt geliehen. Also du hast mich jetzt schon rein mit dieser Storyline, dass der da reingeht und dann ist das
so. Ja, aber jetzt mal, aber fandest du ihn auch einen richtig guten Film oder fandest du ihn nur faszinierend?
Mit dieser Einstufung tue ich mir schwer. Also ich habe ihn tatsächlich relativ konzentriert geguckt. Ich kann dir aber im Nachhinein, abgesehen von dem, was ich jetzt erzählt habe, nicht viel erzählen, was in diesem Film passiert. Also
bei mir ist es ja schon eine Weile her. Deswegen, ich krieg's nicht mehr richtig auf die Reihe. Ich weiß auch, kann mich auch an das Ende leider jetzt gar nicht mehr so richtig gut erinnern. Aber ich kann mich, also ich weiß eben, dass ich ihn nicht sonderlich also ich habe ihn konzentriert geguckt, aber ich fand ihn nicht, also ich würde ihn mir nicht nochmal anschauen.
Also es ist jetzt, ich würde ihn auch nicht nochmal schauen, ja. Aber ich habe ihn auch bei so einer 97-Cent-Aktion von Amazon rausgelassen. Ich weiß bis heute nicht, was es eigentlich für ein Genre sein soll. Soll es ein Horror sein, Fantasy, Abenteuer oder einfach irgendein Mumpitz? Ja? Ich tendiere zu einfach irgendein Mumpitz.
Ist das so ein bisschen wie Being John Malkovich? So.
Da habe ich auch dran gedacht.
Er betritt eine Welt, die dann viel größer ist.
Also es ist einer dieser Filme, die auch auf dem Fantasy-Filmfest läuft, wo ich dann große Erwartungen gehabt hätte, wegen diesen Papp-Minotaurus und dann doch enttäuscht rausgegangen wäre, weil ich gedacht habe, da stirbt der doch nicht so viel, wie ich dachte.
Aber ich glaube, man schaut sich den jetzt einfach nur an, auch wegen den Schauwerten, oder? Weil es irgendwie abgefahren ist.
Es ist irgendwie originell. Er hat auch durchaus einen gewissen Unterhaltungswert, allein durch das Set-Design, durch das Spiel mit Perspektiven und diese Grundidee schon ist halt einfach ausreichend absurd, dass du an dem Film so ein bisschen Spaß hast und dieses Labyrinth enthält dann auch Fallen, aber die so irgendwelche Aufspießdinger, die aber alle aus Pappe gebaut sind, ja. Es ist im Prinzip total lächerlich, aber man schaut sich's gerne an, weil das ist nett gemacht und ich habe so den Eindruck, die hatten einen Mörderspaß dabei, diesen Film zu machen. Und mein Gedanke damals, wie der Christian sagt, ich sage ja schon ewig, Peter, hol dir das mal.
Ich habe ihn nicht geklickt jetzt.
Das muss ein Film von Peter sein. Ja.
Weil der Peter auf abgefahrenen Scheiß steht, wo nichts passiert.
Ja. Nee, ich würde nicht mal sagen, dass da nichts passiert. Es passiert schon irgendwie was. Das ist halt total belanglos. Ja.
Okay.
Aber es unterhält trotzdem, während du es guckst.
Wie viel Papiercontainer gibst du ihm?
Ja, 3 von 5.
Das ist schon gar nicht wenig.
Ich habe jetzt gerade nachgeschaut, Letterboxd, ich habe ihm 2,5 gegeben.
Übrigens, ja genau, und hier IMDb. IMDb übrigens unser Mainstream-Fips, IMDb 6,1 von 10.
Ah, genau. Oh, und meine Rezension von damals, Holy Mother of Fuck. I don't get the story behind it, but I really like the creativity.
Ja, aber das trifft's, oder? Das trifft's einfach.
Das trifft's.
Ah, ich hab Bock drauf. Das ist so. Eigentlich ist das ein Film, den wir nach dieser Aufnahme sollte ich mir den eigentlich anschauen.
Ja, darfst du aber morgen nicht aufstehen müssen. Was ich
das ist das muss, Problem ich dabei.
Ganz viele Filme noch schnell durchhecheln.
Das ist das Problem dabei. Ja, aber geil. Dave Made a Maze. Bei Dave Amazon für Maze. 97 Cent aktuell und wahrscheinlich weiterhin für 97 Cent zu leihen.
Ja, schon empfehlenswert.
Ja, krass,
das ist eine der Filme, die man nicht missen möchte, weil sowas ist halt nicht alltäglich.
Da müsst ihr jetzt sagen, ob ihr da eine Überleitung hinkriegt zu irgendwas, was ihr gesehen habt oder was einer von euch gesehen habt. Ich kann es euch leider nicht sagen. Schwierig wahrscheinlich, oder?
Schwierig.
Dann ein harter Cut. Ihr habt beide The Boys gesehen, Staffel 2.
The Boys.
Ja, wir haben beide. Da möchte ich aber noch gar nicht so viel drüber sagen, weil die läuft ja noch, die Staffel.
Stimmt, ja.
Okay, aber ihr könnt ja schon mal euren Eindruck schildern, weil wahrscheinlich gerade Leute, die hier zuhören, auch The Boys schauen und natürlich dann. Also
der Eindruck in ganz wenigen Worten ist Hot Shit anschauen.
Gucken, ja. Also das ist so geil, auch als nicht. Ich meine, jetzt sind wir halt so Superhero-Fans, Fips mehr als ich, aber ich ja natürlich auch. Aber wie das allein alles verarscht wird und auf die Schippe genommen wird, das ist unglaublich. Ja, Karl Urban in seiner besten Rolle. Ich möchte Karl Urban nie mehr ohne Bart sehen.
Ist der Karl Urban, ist das der deutsche Bruder vom Karl Urban, oder?
Ja. Ja, der wohnt in der Großstadt, das ist so ein Urbaner.
Das ist der deutsche Urbaner, Bruder von Judge Dredd, ja.
Okay, genau. Aber The Boys ist wirklich, ihr sagt, auch mir als Superhelden nicht mega Fan gerade so, ist The Boys, muss ich anschauen, weil ich es auch lustig finde, dass das verarscht
ist. Ich bin mir nicht sicher, ob es dir gefällt, Peter.
What?
Okay. Na, ich bin mir doch.
Ich glaube, es könnte ein bisschen zu trashig sein.
Ich habe schon ein bisschen sowas gesehen, ich fand es eigentlich sogar relativ gut gemacht.
Probier doch mal die erste Season.
Okay.
Aber ich finde, der Humor ist teilweise.
Was ist denn ein Tax? Tax schaust du sowas nicht? Denn das ist kostenlos bei Prime. Das muss er doch einfach mal, muss doch bei euch auch laufen auf dem Fernsehen.
Ich glaube, ich habe es einfach nicht gesehen. Also nicht auf dem Radar gehabt. Das
schon laufen, denke ich, ja.
Laufen das schon, aber übersehen.
Nee, also bessere Zeit, das aktuell hier mit Umbrella Academy Season 2, The Boys Season 2 und jetzt auch noch Doom Patrol Season 2, die jetzt da auch da ist. Gibt es fast nicht für Leute von abgefahrenen Superhelden.
Ja, es sind super Geschichten.
Also von so diesen shiny Superheroes.
Ja.
Also The Boys Staffel 2 läuft gerade, Amazon Prime. Ja, ich habe da schon Bock drauf, aber.
Gib ihm mal eine Chance, probier mal das erste. Probier mal die erste Staffel, weil die solltest du eh sehen. Ja?
Ja, die muss man, die bauen zu sehr aufeinander auf, ja.
Und dann wenn es dir entweder, du weißt nach 3 Folgen, sag ich mal, weißt du, ob es dir taugt oder nicht.
Okay.
Doch, muss man schon.
Ich nehme es mir vor.
Also jetzt, und jetzt machen wir mal, das, das geile Erste Weltkriegs-Special, weil der Fips hat, nein, der Peter hat was gesehen.
Fips schaut keine Kriegsfilme. Oh, das ist aber jetzt ein harter Cut, oder? Von den Boys auf Ersten Weltkrieg zu gehen?
Ah ja, weiß nicht.
Müssen wir,
das, das Gleiche.
Wir machen halt eh, wir machen halt eh
schon meine Überleitungen bekannt.
Nee, also, ich finde die Überleitung gut, weil die ist so richtig so nichtig. Ja, die ist gut.
Eben, genau. Und wenn man über Überleitungen redet, ist über jede Überleitung sowieso schon für den Arsch. Ich habe geguckt 1917, den du ja schon mal geguckt hattest und glaube ich sogar hier erwähnt hattest.
Oder mega, so. Ich liebe ihn. Ich habe es letztes Mal schon gesagt.
Hm. Also Hammer, was für ein beeindruckender Film. Also wirklich, ich bin hin und weg gewesen, wie ich das gesehen habe, wie technisch, also was die da technisch auf die Beine gestellt haben.
In diesem, ich habe ja auch gesagt, das ist ein Film, den der Tax unbedingt schauen muss, wenn man auf die Technik steht. Ich fand ihn aber auch als Film mega unterhaltsam und mega spannend auch.
Mega spannend. Also der ist ja auch wirklich null langweilig, weil das geht ja am Anfang, es geht von Anfang bis Ende atemberaubend durch. Und es deswegen, also das, wenn man dem Film was vorwerfen möchte, wenn man will, und das möchte ich nicht, ganz mal vorweg gesagt, ist, dass er so ein paar Logiklücken hat. Dass er mal dann irgendwo, keine Ahnung, manche Sachen gehen zu schnell hintereinander weg, dass er halt, wie gesagt, wie dann sein Kumpel stirbt und er dann gleich mit dem LKW dann weiterfährt und
so, da fragt man,
daher, das, also jetzt bitte.
Genau, weiß er nicht wer. Man weiß er nicht wer.
17, also
man weiß ja auch nicht mehr. Aber genau, an der Stelle, ich habe nämlich, ich habe deine Bewertung gelesen, dass du gemeint hast, der hat so ein paar Logiklücken, und da hatte ich auch das Gefühl, so auf einmal tauchen halt Leute auf, wo du gesagt hast, das hättest schon wahrscheinlich schon die ganze Zeit irgendwie gehört oder wahrgenommen, dass da irgendwie...
Richtig. Also genau diese eine Szene, die ich meine, ja, sorry, es ist ein leichter Spoiler, das stimmt. Da ist dann so eine ganze Kompanie auf einmal, wo er vorher gedacht hat, er ist ganz alleine auf weitem Feld.
Ja, okay, man könnte es, weißt du, wie man es auslegen
kann? Also wenn man es dem Film böse auslegen möchte, kann man das. Aber ich möchte gern wissen, warum man das tun sollte. Also man muss es eben nicht böse auslegen.
Ja, genau, weißt du, wie ich es verstanden habe an der Stelle, dass er oder dass sozusagen die Protagonisten an der Stelle so im Tunnel sind mit den Sachen, die da gerade passieren, dass sie das gar nicht mitbekommen, dass da sozusagen der Rest gerade schon am Start ist und dann erst so aus ihrem Ding gerissen werden.
Das
so,
ach, kann krass. Sein. Ja, das kann sein. Es gibt danach dann, wie er dann eben mit dem LKW, mit dem Trupp dann weiterfährt, das geht dann sehr schnell, wo er dann auf einmal, oh, es ist ja schon die Stadt, da muss ich raus und huch, da
bin
ich
dann
oben. Das ist alles so ein bisschen hoppladihopp, aber...
Aber die Szene, der hat lauter so, er hat so Signature.
Man muss dem was Böses wollen, um das Böse auszulegen. Ja.
Er hat so Signature-Szenen, wo du sagst, die hast du immer noch im Kopf, weil du an diese Szenen denkst, wie Hammer. Geil die gemacht sind.
Genau. Also sowohl optisch als auch soundtechnisch, als halt eben auch diese, wegen der Kameraarbeit wurde er ja so gelobt, weil es ja so ein One-Shot-Film ist. Also
genau, das habe ich ja letztes Mal erwähnt, dass es so ein One-Shot-Stil ist. Natürlich wurde der clever geschnitten, der Film, deswegen hat er auf den Schnitt auch, glaube ich, einen Oscar bekommen. Ja.
Genau, aber man sieht schon, es gibt sehr viele One-Shot-Einstellungen, die halt auch wirklich sehr lang sind. Und da gab es ja auch Dokumentationen drüber, wie sie das gemacht haben, und gigantisch. Allein aus dem Gesichtspunkt muss man den gucken.
Ja.
Wenn man ein bisschen was für Kriegsfilme übrig hat, muss man den auch gucken.
Ja, obwohl ich ja gar nicht so der Kriegsfilm-Fan eigentlich bin, so von dem typischen Kriegsfilm, der hat mich einfach auch gepackt, weil die Story einfach, oder das hat mich einfach mitgenommen, so diese Story von den Jungs da, die irgendwie eh schon Erster Weltkrieg, weißt du, eh lauter junge Typen, die da irgendwie reingeworfen wurden, und dann verfolgst du deren Reise da. Also ich sag nur eins, Tax, wenn du mal wieder ein audiovisuelles Highlight auf deinem TV brauchst, dann ist es der Film.
Ich habe mir den jetzt schon mal notiert.
Und nein, das ist ein Must. Das ist ein absolutes Must. Und ich habe ihn geliehen übrigens, Christian, auch spannend. Ich habe ihn geliehen und habe ihn danach direkt gekauft im iTunes, weil ich ihn haben wollte.
Spannend, ja. Also ich habe ihn, glaube ich, bei dieser, es gab ihn für 1,99 bei iTunes.
Genau, ich habe ihn auch mal günstig geliehen und habe ihn dann gekauft, weil ich mir gedacht habe, scheiße, den musst du haben, und oder, der hat dann 10 Euro
gekostet. Nein, sorry, den gab es bei Prime, nämlich in UHD, in 4K.
Ah, okay.
Ausnahmsweise mal im 4K-Film bei Prime.
Okay, stimmt, war so.
Ja. Genau, und jetzt, weil wir schon beim Ersten Weltkrieg sind, hast du dir was geguckt, was ich, glaube ich, vor einem Jahr schon mal hier angepriesen hatte, hier mit
The Shall Not Grow Old? Sehr schön, dass du sagst, ich habe The Shall Not Grow Old geschaut von Peter Jackson, diese aufbereiteten Aufnahmen aus dem Ersten Weltkrieg, auch eingefärbt, und die ein bisschen so diese Reise, die eigentlich den Ersten Weltkrieg berichtet, direkt von Aufnahmen von der Front, kann man sagen, wo man halt sieht, welche Personen da sind, was die für Schicksale haben. Ich habe ihn angeschaut, weil du ja auch gesagt hast, den muss ich unbedingt sehen. Und ja, ich habe ihn geschaut, Christian. Allerdings muss ich sagen, es war für mich schon wirklich so ein Dokumentationscharakter, wo ich auch gesagt habe, wo ich wirklich dranbleiben musste. Ich fand es beeindruckend. Ich finde auch, man muss ihn unbedingt anschauen, aber es hat natürlich nichts mit großer Unterhaltung oder so zu tun.
Genau, aber das ist ja auch ungefähr auch das Resümee, was ich damals hatte. Er ist technisch unglaublich beeindruckend.
Wahnsinn.
Erzählerisch als Dokumentation nicht wirklich die beste Dokumentation, die ich je gesehen habe, weil sie sich zu sehr verliert in immer das Gleiche. Ja. Diese der Standpunkt aus den Soldatenbriefen heraus, die Erzählung ist toll, aber es verliert sich irgendwann und es kommt zu wenig Neues rein, finde ich.
Genau, auf die Länge gesehen ist der wahrscheinlich, er ist ein bisschen zu lang, denke ich, was halt super gut gemacht ist, dass du am Anfang so Schwarz-Weiß-Bilder siehst und so weiter und irgendwann färbt sich das Bild so ein und du bist dann in den Szenen viel mehr drin, weil du halt merkst, wenn das Ganze überarbeitet ist, ist es viel realistischer. Und dann ist es, genau, dann ist er relativ lange, aber es ist sowas, ich glaube, wenn man einfach diese 1917-Sache aufgesaugt hat und irgendwie da mehr wissen will zu und sagt, irgendwie ist das schon krass, alles, was man da so sieht, dann sollte man sich vielleicht auch noch diese Doku anschauen. Da kriegt man noch mehr echte Infos mit, ohne Hollywood sozusagen, sondern wirklich einfach, was da so passiert ist. Aber allgemein krass, technisch krass gemacht, wie das überhaupt möglich ist, ist mir ein Rätsel, auch so viele Aufnahmen zu haben. Mir war das nicht klar, dass es so viele Aufnahmen überhaupt
gab. Das wusste ich auch gar nicht, dass es da echt so viele Filmaufnahmen gibt.
Das heißt, es gab damals schon wirklich einfach Leute an der Front mit ihren Kameras, die da einfach mal mitgefilmt haben. Wo ich nicht dran gedacht hätte, dass das damals ein Thema war. Also super spannend.
Nee, genau. Also gerade so dieses ganze Thema Frontreportage, da hätte ich auch mehr gedacht, dass Propagandasicht erst ab dem Zweiten Weltkrieg. Ja.
Ja. Also sehr krass, ja.
Aber den gibt es jetzt, glaube ich, auch gerade bei, also es gab ihn für 99 Cent bei Prime. Wahrscheinlich kommt er jetzt dann auch richtig bei Prime. Ja. Nicht bei Prime bei Amazon, sondern jetzt kommt er dann wirklich bei Prime.
Wenn wir ehrlich sind, ist das ein Film, der sollte eigentlich gar nichts kosten, sondern der sollte irgendwo in der Arte Mediathek oder so einfach verfügbar sein. Es ist wirklich sowas. Am Ende ist es was, das muss auch mal in der Schule angeschaut werden.
Das genau, wollte gerade sagen, Geschichtsunterricht, ja.
Ja. Absolut. Geschichtsunterricht erleben.
Ja, dafür ist es schon. Also ich fand auch gerade eigentlich das Setup, so wie sie dann erzählt haben, wie der Krieg ausgebrochen ist und wie die alle scharf waren und wie die jungen Leute sich alle älter gemacht haben, damit sie ja an die Front dürfen. Ja,
genau.
Viel beeindruckender als wie das dann die Frontgeschichten, weil die waren mir zu verharmlost fast.
Also das ist richtig. Ich fand gerade den Anfang und ich fand auch das Ende beeindruckend und das Zwischendrin, das hätte man wahrscheinlich kürzen können. Gut, aber da hatten sie.
Oder halt man hätte es drastischer. Also ich fand es zu wenig drastisch dargestellt.
Genau, das kann man auch mal sagen. Vielleicht für jemanden, der das gar nicht unbedingt will, dass es so drastisch dargestellt ist. Man kann das schon locker schauen. Es ist jetzt nicht so wirklich, es ist nicht grausig in irgendeiner Art und Weise.
Ja. Nee, genau.
Aber deswegen passt es wahrscheinlich auch gut in sowas wie Geschichtsunterricht, in Bildung letztendlich sich sowas anzuschauen. Faszinierend. Mir war der Erste Weltkrieg sowieso gar nicht so bewusst, weil man immer wieder, egal wo, gibt es immer Infos und Filme und sonstiges über den Zweiten Weltkrieg. Aber ja.
Ich glaube, das ist echt auch, also klingt jetzt zwar blöd, aber es ist so ein bisschen das deutsche Problem. Auch bei uns in der Schule ist ja die Zeit bis zur Weimarer Republik relativ hoppla die hopp abgefrühstückt und auch der Erste Weltkrieg noch so recht schnell abgefrühstückt. Weil ihr dann ein ganzes Jahr über das
Dritte
Reich geredet wird.
Genau.
Das ist natürlich auch richtig und wichtig, aber deswegen ist er zu wenig präsent eigentlich, der so kurz davor war, der Weltkrieg, so wenig präsent bei uns.
Ja. Und es ist wirklich beeindruckend. Ich habe da auch viel gelernt, was ich echt so gar nicht direkt wusste, bin ich auch ganz ehrlich. Also so wirklich die ganzen Konstellationen waren mir nicht so bekannt, wie du schon sagst. Zweiter Weltkrieg ist
omnipräsent. Genau. Und dann mit den Panzern, wo sie halt die Panzer dann reingeschifft haben, wo sie gesagt haben, der Krieg war ja eigentlich schon rum ums Eck und dann haben sie die Panzer an die Front gekarrt und dann ging es halt nochmal ein paar Jahre.
Ja, und das ist halt, genau, man spricht von ein paar Jahren dann. Das ist halt einfach krass. Ja. Puh, das war jetzt ein harter Cut hier von The Boys, von Dave Mader Mace über The Boys in den Ersten Weltkrieg reingeschwappt.
Kriegen wir einen ähnlichen krassen Übergang wieder
hin. Wie kommen wir da wieder raus?
Philipp, wir setzen auf dich. Wir können ähnlich nihilistisch bleiben. Also ich kann eine sehr tolle Dokumentation empfehlen auf YouTube über die Zar-Bombe. Zar-Bomba. Also da, und zwar gibt es da kann man mal googeln, kann man sich durchschauen. Ich kann den Film, den ich geguckt habe, mal direkt verlinken. Es gibt nämlich den echten Propagandafilm von der russischen Energiebehörde, die damals die Zar-Bombe mitentwickelt hat. Den gibt es auch auf YouTube. Den habe ich allerdings nicht mit Untertiteln gefunden, sondern nur auf Russisch. Die Zar-Bombe, das war die größte je gezündete Wasserstoffbombe zu Zeiten des Kalten Krieges, die Russen gezündet haben und damit quasi das Atomwettrennen beendet haben, weil die Amerikaner dann gesagt haben, okay, wir lassen es bleiben, weil ansonsten sprengen wir uns allein bei den Tests in die Luft. Die Zar-Bombe war nämlich eine sogenannte, ich weiß nicht mehr genau, wie man es nennt, sondern eine Weltuntergangsbombe. Also das war eine Bombe, die nicht als Gegenmaßnahme geplant war, sondern als endgültigen Schlag, als Vergeltungsschlag, um die ganze Welt zu vernichten. Also sowas in dieser Kategorie.
Hatte ich noch nie gehört. Die Zar-Bomber.
Die Zar-Bombe, ja. Also Zar wie diese russische Zar. Genau, Zar-Bomber. So hieß damals die Bombe. Die Amerikaner hatten davor irgendwie so eine, ich habe vergessen, wie das hieß, so eine Castle Rock, noch eine Atombombe.
Castle Bravo.
Hieß es Castle Bravo?
Ja.
Okay. Da, wo sie da im Bikini-Atoll da so alle ihre Sachen rumgebombt haben, haben sie ja auf dem dicken Heinrich gemacht. Und die Russen, Khrushchev hat ja damals dann den Auftrag gegeben, sie sollen etwas entwickeln, wo die Amerikaner mal die Schnauze halten. Und daraufhin haben die sich dann halt drauf angemacht, um halt zu gucken, was sie denn für Technologien da wirklich verwirklichen können. Und im Gegensatz zu den Amerikanern haben sie dann halt schnell irgendwas gefunden, was skaliert, weil die Amerikaner waren auf irgendwelchen Atomwaffen-Technologien festgesetzt, die halt nicht endlich skalieren, die nur endlich skalieren. Und mit diesen Wasserstoffbomben-Technologie, die Russen dann hatten, hatten sie halt was, wo sie die Sprengkraft quasi ins Unermessliche steigern konnten und hatten dann eben diese Zar-Bombe entwickelt und haben noch kurz vor der Sprengung die Sprengkraft, glaube ich, halbiert. Weil eigentlich wollten sie die doppelte Sprengkraft-Test sprengen. Das war dann irgendwo in der sibirischen Tundra haben sie das dann gezündet und haben dann aber gemeint von den Berechnungen her, das wäre zu hoch, das wäre die Wahrscheinlichkeit zu groß, dass sie die Nordhemisphäre verbrennen, also die Atmosphäre verbrennen da. Und haben es da drunter geschraubt, was auch ganz gut war, weil die Wirkung war wohl extrem von dieser Bombe.
Und ja, es war wohl irgendwo zwischen 50 und 60 Megatonnen Sprengkraft.
Ich glaube, es waren mehr, es waren glaube ich 100 Megatonnen, es waren mehr geplant. Nee,
100 waren die geplanten. Die
100 waren die geplanten? Okay, danke fürs Korrigieren.
Irgendwo zwischen 50 und 60 Megatonnen, was auch reicht. Also hier Wikipedia sagt mir gerade, das war 4000 Mal so stark wie die Hiroshima-Bombe und
kleine Bombe, ja.
Richtig, und 3 bis 4 Mal so stark wie Castle Bravo, eben die stärkste Kernwaffe der USA. Und dieses Ding hat wohl,
Zone, euer Bombenpodcast.
Ja, dieses Ding hat wohl so eine so drastische Explosion ausgelöst, dass du die seismischen Wellen auf der anderen Seite der Erdkugel noch nachweisen konntest.
Genau, und darauf sind die Amerikaner dann aufmerksam geworden, weil sie gemerkt haben, es ist ein Erdbeben angezeigt worden in einem Gebiet, das überhaupt gar nicht Erdbeben bekannt
ist. Dann sind sie drauf gekommen, ist vielleicht eine komplett blöde Idee, Waffen zu bauen, die einfach die ganze Welt zerstören.
Also, genau, ja.
Manchmal denkst du schon, die Menschheit hat es nicht anders verdient, gell?
Nee, genau. Also das war eben eine von diesen Waffen, wo damals der Einstein auch gesagt hat, also nach Einsatz dieser Waffen wird der nächste Krieg wieder mit Stöcken und Steinen durchgeführt werden.
Und das, ja. Du hast geschrieben, das gibt es auf YouTube, aber ich irgendwie...
Gibt's auf YouTube.
Da musst du noch einen Link reinpacken, weil das habe
ich
irgendwie
noch. Mach ich klar.
Krass.
Ja, krasses Teil, ja.
Aber also das war jetzt, da sind wir noch nicht ganz rausgekommen aus dieser Kriegsthematik. Jetzt brauchen wir was Aufheitendes.
Nee, also wenn wir schon beim Nihilistischen sind, dann bleibe ich noch da, wenn ich noch ganz kurz darf. Weil okay. Das waren einfach die besten Filme, die ich gesehen habe. Also,
krass.
Ich habe mir nämlich auch auf Netflix einen, der gerade ja sehr, sehr beliebt ist hier, The Devil All the Time, angeschaut. Die Netflix-Produktion mit Tom Holland, der Spider-Man in der Hauptrolle. Ja, genau. Was sehr, sehr schön ist, mal Tom Holland in einer nicht albernen quasi Rolle zu sehen. Flankiert wird er auch hier von Bill Skarsgård, der seinen Vater spielt. Meiner Meinung nach auch ja ein extrem, extrem guter, talentierter Schauspieler. Und Bill Patterson spielt auch noch, nee, nicht Bill, Richard Patterson, wie heißt der? Richard, gell? Der blinke Vampir.
Robert
Patterson. Robert, danke.
Das ist wirklich, wirklich ein geiles Setup.
Okay. Robert Patterson als dann eben auch als so ein Hillbilly Reverend. Und also ich kann nicht viel Worte, oder ich könnte viel Worte darüber hinterlassen, aber ich habe es euch ja schon auch mal gesagt und sage es jetzt hier auch nochmal, unbedingt anschauen. Macht euch aber darauf gefasst, dass der Film euch echt, dass der scheiße, also dass der richtig, richtig hart ist, also richtig, richtig mies. Er ist jetzt nicht schlimm, es ist kein Sicko oder sowas, wo man dann die ganze Zeit denkt, da will ich nicht hingucken, aber der macht keine Minute lang Spaß.
Okay.
Also da gibt's keine,
aber er ist nicht schlecht, sondern du willst damit sagen, er ist einfach hart oder irgendwie.
Gut, er ist halt hart. Und ohne jetzt viel über die, es spielt in den hauptsächlich in den 50er Jahren. Also er spielt über eine ganze Zeit lang, also ich glaube von dem Ende des Zweiten Weltkriegs bis hin die späten 50er Jahre oder glaube sogar 60er Jahre, deckt er mehrere Lebensstränge von unterschiedlichen Personen ab, die aber alle miteinander verbunden sind. Also das ist auf dem ersten Mal, viele sind auf dem ersten Blick einfach zu erkennen, viele sind nicht einfach zu erkennen, sondern es sind einfach auch losgelöste Geschichten, die aber miteinander verwoben sind. Allein von diesem Handlungssetup ist es extrem interessant zu schauen. Das ist auch eine Buchverfilmung. Das Buch ist wohl auch sehr bekannt und beliebt. Ich kenne es nicht, kannte es nicht. Und ich mag ja so, das ist so ein bisschen so einen Anthology-Touch, dass es halt unterschiedliche Geschichten voneinander sind, die aber alle miteinander halt was zusammenhängen. Und dann gerade ganz am Ende kommt dann alles, spielt das alles dann so ineinander über und hat alles einen Sinn nicht, sondern man erkennt halt dann, wie das alles zusammenhängt und macht einen schon ein bisschen fertig.
Krass. Und das ist Netflix-Produktion und du sagst auch echt eigenständig, also jetzt nicht irgendwie so ein Gefühl, da haben wir wieder ein paar Filme zusammen gemanscht, sondern eigenes Ding.
Komplett eigenes Ding. Cool. Also wirklich. Es ist jetzt wahrscheinlich kein Film, den ich mir angeschaut hätte, wenn er nicht auf Netflix lief und wenn er nicht so promoted worden wäre.
Stimmt, der wird schon richtig promoted wieder. Das war halt wieder so dieser neue Film, den gerade jeder schauen soll. So in der
Art. Genau, weil es halt auch nicht, es ist nicht so, ich bin nicht so die Zielgruppe eigentlich für solche Art Filme, weil er mir doch zu ernst ist.
Ja.
Aber allein wegen dem Setup und ich mag Tom Holland sehr gern, da wollte ich mir den dann schon anschauen.
Cool.
Und das sollte man auch machen. Und ich weiß nicht viel über das Spiel, wie gesagt, 50er, 60er Jahre, eben irgendwo, weiß es schon gar nicht mehr, wo das ist. Also es muss wirklich im hier Hillbilly-Land von den USA sein. So reden die auch. Es gibt auch, ich habe heute ein YouTube-Video gesehen, wie der Patterson halt eben sich seinen Akzent da antrainiert hat. Na, wow, 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 wow. Unbedingt im O-Ton gucken, nicht auf Deutsch.
Ja, denke ich auch bei sowas, ja. Der Pattinson, der ist ziemlich in unsere Gunst gestiegen, auch mit dem Lighthouse und so, der ist wirklich ein ernstzunehmender Schauspieler, da darf man jetzt gar nicht mal groß Witze drüber machen, gell, über den glitzernden Vampir.
Na, also darf man schon, aber...
Aber ich glaube, dass dann der Batman, der dann vielleicht nächstes Jahr oder irgendwann mal kommt, das könnte...
Der wird dann kriegsentscheidend,
Könnte eine coole Nummer werden, ja. Wir werden sehen. Cool, The Devil All The Time. Tax, Netflix hast du auch, musst du schauen.
Ist notiert, aber ich habe schon so viele Filme. 3 oder 4? Das reicht ja bis Jahresende dann.
Apropos 3 oder 4, viel mehr sollten wir heute, glaube ich, auch gar nicht mehr besprechen, sonst wird es nämlich ein bisschen zäh, außer ihr sagt, wir müssen die unbedingt durchballern. Jetzt brauchen wir mal einen ganz flotten Übergang zu irgendwas, wo ihr sagt, das holt uns jetzt mal raus aus dieser Depri, aus diesem Depri-Tal.
Also ich habe Teenage Mutant Ninja Turtles Out of the Shadows geguckt und meine Herren, ist das ein Scheiß.
Das ist aber der zweite, oder?
Ja.
Das ist Realverfilmung, ne?
Ja, ein Scheiß, kannst du echt nicht schauen. Also,
aber warum ein Scheiß? Production Value oder?
Du hast den ersten gesehen?
Ja, der war auch schlecht, aber nicht so schlecht.
Das ist halt Michael Bay, beide, oder?
Ja, aber der zweite ist einfach scheiße. Da sind nicht mal die Dialoge auch nur ansatzweise lustig, wenn man mit diesen scheiß Schildkröten aufgewachsen ist.
Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich dachte, ich mochte eigentlich beide ganz gern.
Megan Fox spielt halt mit.
Ja, genau.
Ja, super. Das reißt auch nicht mehr alles.
Und raus. Weiter, genau, ja. Und weiter. Es passiert dann, also der Zweier ist einfach nur.
Das ist einfach diese weiter Erzählungsgeschichte.
Wie wir schreiben Turtles drauf und kassieren nochmal ab.
Ach, okay. Großer Scheißdreck.
Obwohl hier auch jetzt Netflix, oder? Also gäbe es, kann man einfach mal
schauen. Kann man auch kostenlos gucken, sonst hätte ich es auch nicht geguckt wahrscheinlich. Aber ich habe es auch nicht zu Ende geguckt, weil ich mir irgendwann gedacht habe, diesen Schmarrn muss ich mir nicht länger anschauen. Also okay. Es hat mich nur verärgert.
Mann, dann sag jetzt nochmal irgendwas, was dich nicht verärgert hat.
Oh, jetzt wird es aber lustig.
Ihr müsst wissen, der Philipp sitzt gerade vor einer 30-Punkte-Liste und muss jetzt was finden, was ihn
nicht. Ja, verärgert. Also nicht völlig, also auf eine sehr billige Art und Weise nicht völlig scheiße war Jericho Project.
Ah, okay.
Der war doch kacke.
Ich fand den auf eine billige Art und Weise nicht völlig scheiße. Es war halt so ein, es war halt ein Standard, nicht besonders spektakulärer Actionfilm, der irgendwie ein bisschen wie Face-Off sein wollte, hatte ich das Gefühl, das nicht geschafft hat. Aber sie hatten Wonder Woman, sie hatten Ryan Reynolds und ja, damit war das schon okay.
An die kann ich mir schon gar nicht mehr erinnern. Also ich weiß, Kevin Costner.
Und Kevin Costner hatten sie
immer. Kevin Costner spielt einen Badass. Wie lächerlich ist das denn?
Ja, das ist natürlich schon ein bisschen lächerlich, aber nein, das ist Grundgeschichte hier. Ryan Reynolds ist irgendein Top-Agent, der umgebracht wird und seine Erinnerungen werden dann in einem experimentellen Verfahren auf einen Sozio-, Psycho- und sonstigen Paten, Kriminellen übertragen, gespielt von Kevin Costner, der aber eben auch die menschliche Seite von Ryan Reynolds mit abbekommt und der ist halt mit Wonder Woman verheiratet, ne, und so weiter. Also es ist billige Popcorn-Scheiße, natürlich. Das aber
war für mich, eine schöne Zusammenfassung irgendwie gerade.
Ja. Ich hab's ja tatsächlich quasi back-to-back mit Ninja Turtles geguckt und nach Ninja Turtles war das ein bombastischer Film.
Ach, das war dann, war dann wirklich so, dass du gesagt hast, Ninja Turtles, den mache ich jetzt aus, jetzt tue ich mir was anderes.
Ich schaue jetzt was mit. Also ich meine, die Überleitung war schon gewagt von meiner Seite auch zu sagen, Ninja Turtles ist so kacke, ich schaue jetzt was mit Kevin Costner. Ja. Aber also der hat garantiert profitiert. Ich würde niemandem empfehlen, diesen Film niemandem empfehlen und sagen, das ist ein richtig guter Film. Ja? Ja. Aber also wenn du gerade angefangen hast, Turtles zu gucken und du schaust den dann an, dann gewinnt der massiv.
Aber es ist ein interessanter Faktor. Also man muss auch schauen, wo kommt man gerade her, wenn man was schaut. Also
richtig, ja, richtig.
Weil Christian, du fandst ihn richtig kacke. Wahrscheinlich hast du vorher.
Ich habe ihn nicht gar geschaut. Nicht. Ich habe nichts vorgeguckt. Ich habe den dann ausgemacht. Hab den nicht fertig geschaut, weil ich konnte das nicht ertragen, wie schlecht Kevin Costner da den Superbösewicht spielt, bevor sie
mal die Erinnerung einkommt. Alles schlecht. Ja? Also.
Ja, weiß nicht.
Hallo, der mit dem Wolf tanzt.
Nummer spielt er schon ganz gut, aber halt so einen Badass spielt er halt dann besonders unüberzeugend.
Nee, also wie gesagt, es ist wie Peter schon sagt, das ist die Frage, wo kommt's her? Ich glaube, wenn ich nochmal gucken müsste, würde ich auch sagen, bäh. Ja?
Wenn du jetzt einfach gerade. Aber der hat auch richtig schlechte Ratings, also der kommt schon gar nicht gut weg. Ne?
Er hat mich trotzdem nach Turtles besser unterhalten als Turtles vorher.
Aber er spielt wieder mal Gary Oldman mit und Gary Oldman hat wahrscheinlich wieder irgendeine tolle Maske auf, dass man ihn kaum erkennt. Wie immer.
Nö, der spielt einfach sich selber.
Ah, okay.
Und Wonder Woman kommt vor. Das ist immer so.
Das ist eigentlich schon ein Argument. An die kann ich mich überhaupt gar nicht mehr
erinnern. Spielt die Frau von Ryan Reynolds.
Ja, aber vielleicht habe ich da schon ausgeschaltet.
Wo ich mir schon gedacht habe, das ist eigentlich auch ein bisschen unfair. Ne? Der darf Deadpool spielen und mit Wonder Woman verheiratet spielen. Das ist schon unfair.
Der Ryan Reynolds, darf eh viel. Das ist der Wahnsinn. Ja.
Ja.
Also der gleiche Typ, der beides darf, fand ich jetzt nicht so fair. Aber gut.
Also Jericho Project, können wir da wissen wir da, wo es den gibt? Nicht
wirklich. Ja, also bei mir gab es den mal auf Amazon Prime.
Netflix oder Amazon Prime irgendwo.
Also irgendwo, ich schreibe es jetzt gar nicht. Findet ihr, wenn ihr den schauen wollt. Wichtig ist, bei Jericho schreibt man echt ohne H. Das hätte ich jetzt gar nicht erwartet.
Ja, das ist ein Eigenname, hör mal.
Ja, ich dachte, das geht um Jericho. Ne?
Naja. Ach so, ne, der heißt halt so, der heißt halt irgendwie John Jericho.
Jericho oder Stewart oder? Heißt er, ja.
So, genau. Du siehst, ich habe auch total gut aufgepasst, aber es war der Ablöscher nach Ninja Turtles.
Leute, es wird noch besser. Aktuell gibt es den sogar in der ZDF-Mediathek.
Das ist ja ein Qualitätszeichen.
Also das Problem bei der ZDF-Mediathek ist, glaube ich, dass es da die Filme immer nur eine Woche oder so gibt und dann war es das wieder. Also schnell zugreifen, wenn ihr da jetzt richtig Bock drauf bekommen habt, Kevin Costner mal als Bösewicht zu sehen, was nicht so gut funktioniert, glaube ich.
Nee.
Ich habe aber sonst noch Filme, bei denen ich sagen würde, die sind jetzt nicht so ein Highlight.
Okay, ja, okay, weil ich hätte nämlich doch ganz gern gewusst, weil Severance, an dem kann ich mich noch erinnern, dass ich den, ich habe den vor, wie der mal rauskam, auf einem Fantasy-Film, das glaube ich damals sogar gesehen und dann noch mir die DVD damals noch gekauft. Und ich fand den extrem unterhaltsam, dieser Betriebsausflug.
Ein blutiger Betriebsausflug ist der Untertitel.
Genau.
Da ist wieder super spannend, wie der eigentlich im O-Ton heißt. Das muss ich
sagen. Er ist halt Severance. Er ist halt.
Hat er keinen Untertitel.
Absolut nicht gut gespielt, ne?
Ich meine, das ist eine Low-Budget-Genre-Film halt. So
das hat, man kann aber trotzdem einigermaßen gut spielen. Also. Nein, ich weiß natürlich, was du meinst, aber das ist, ich habe da jetzt auch keine große
Erwartungen. Ja, genau, Kevin Costner als Badass da stehen lassen, aber dabei Severance mit einem wahrscheinlich geringerem Budget als die Kosten.
Nein, es ist halt, weil was Kevin ist es? Costner. Am Ende ist es so eine Hütte im Wald, Killer bringt alle um, Geschichte mit leichten Variationen.
Ja.
Das funktioniert eigentlich immer. Also wenn man dieses Genre mag, dann kann man das gucken. Das war jetzt, also der ist jetzt nicht völlig scheiße, das wollte ich damit nicht sagen.
Aber es gibt ja schon richtig gute Filme mit Cabin in the Woods, also deswegen frage ich mich jetzt schon, ist es dann so ein Rip-Off?
Nein, also es geht nicht in die Richtung Cabin in the Woods und auch lange nicht die Klasse und auch nicht so mystisch oder horrormäßig, sondern halt slashermäßig.
Es ist halt so ein Standard-Slasher-Film. Also die haben, wenn sie nicht völlig vergurkt sind, eine relativ konstante Qualität. Ich würde es aber in der Regel nicht als gute Filme bezeichnen. Auch wenn man sich dabei gut unterhalten fühlen kann, tue ich ja auch immer. Sonst deswegen.
Genau, also ich kann mich immer erinnern, Film hat mich da sehr gut unterhalten gefühlt. Also
das hat kann er auf jeden Fall, ja.
In keinster Weise irgendwie in eine Liga mit, keine Ahnung, 1917 oder sowas packen, weil das sind halt Welten dazwischen. Aber ich kann ihn trotzdem dieselbe Wertung verpassen wie in dem 1917.
Ja, genau, das ist auch wichtig. Ne? Also das heißt ja nicht, dass man die Filme miteinander vergleicht, sondern man hat halt nur eine Range und da wertet man richtig. Halt den Film für sich in dieser Range und nicht gegeneinander.
Ja. Das ist richtig, ja.
Genau. Genauso auch wie Mayhem, den du ja auch gesehen hast und wahrscheinlich sagst du da jetzt ähnlich Negatives.
Den habe ich schon wieder vergessen. Was war das? Ach,
Mit dem von Walking Dead, dem Schauspieler.
Ja, der Office Terror. Ach, das war Yen. Unterhaltsam. Ich habe zwei sehr ähnliche gesehen. Das eine war Office Uprising und das andere war Mayhem. Geht es um irgendwelche Leute, die im Büro schnetzeln, zu Zombies werden, durchdrehen, mutieren, was weiß ich was. Und die fand ich auch beide unterhaltsam. Also ich meine, ich habe für dieses, in Anführungszeichen, Zombie-Genre ja eh eine Schwäche. Jetzt war Mayhem kein klassischer Zombie-Film. Ne? Da werden sie halt alle nur aggressiv.
Ja, so ein Virus-Outbreak, der irgendwie... Ja.
Richtig lustig.
Dich für 24 Stunden aggressiv macht und danach bist du eigentlich wieder geheilt, deswegen.
Ja, genau. Und das ist irgendwie so ein weit verbreiteter Virus. Die haben was Spannenderes als wir bekommen. Und die drehen halt alle ab im Büro und er ist auch infiziert und will sich aber dann da mal durchsetzen. Das ist eigentlich, also zum Anschauen fand ich den auch super. Der war richtig gut unterhaltsam. Office Uprising ging in eine ähnliche Richtung, da werden sie alle zu Zombies, weil sie fürs Militär hergestellte Energy Drinks trinken, also hier so Sunset Overdrive mäßig.
Also du redest gerade eigentlich über zwei Filme, also Mayhem und Office Uprising. Es geht eigentlich immer darum, dass irgendwelche zu Zombies...
Irgendwelche Leute bringen sich gegenseitig im Büro um.
Aber
interessant. Also Mayhem habe ich gesehen, den fand ich extrem unterhaltsam.
Ja, ich habe meine Notizen sagen auch, dass Mayhem eine 3,5 von 5 und Office Uprising eine 2,5 von 5 bekommt. Mhm. Also war Mayhem definitiv der bessere von beiden. Wenn man sich so ein Büroterror-Virus anschaut, statt selber ins Büro zu gehen, dann würde ich auch zu Mayhem tendieren.
Aber interessant ist eine Facette schon, wenn ihr euch überlegt, in dieses Zombie-Szenario und ihr wüsstet, dass diese Zombies nach der und der Zeit wieder normal werden, dann wären doch ganz viele Zombie-Filme doch ganz anders. Weil momentan, also eigentlich ist es ja so, aktuell Zombie-Filme, der Zombie ist Zombie, also muss man ihn töten. Aber das wäre ja ganz anders, wenn die wenn du wüsstest, dass die wieder normal werden.
Nach ja, das wäre halt in aller Regel ein relativ unspektakulärer Film, wenn sich die Leute alle für 24 Stunden in den Kühlschrank setzen, bis der Partner wieder geheilt ist. Also
ja, aber es sind ja andere auch in der Zeit versetzt. Du müsstest die also irgendwo einsperren und warten, bis sie wieder normal werden. Und dann musst du die Normalen ganz schnell retten,
vor denen die noch nicht. Deswegen, das machen sie ja da. Das ganze Bürogebäude, der Komplex wird ja unter Quarantäne gestellt und die sperren halt alles ab und dann hoffen sie halt, dass nach 24 Stunden vielleicht doch noch einer übrig ist.
Okay.
Das ist halt absolut unrealistisch und blöd, aber sehr witzig. Und er wird ja, glaube ich, gefeuert aufgrund von einer Kollegin, die ihm halt was Böses will oder halt aufgrund von ihm oder auf seine Kosten Karriere machen möchte. Und er versucht dann halt zur Vorstandsetage vorzudringen, zusammen mit einer anderen, die eigentlich da war, weil sie sich irgendwie beschweren wollte wegen irgendwas. Ich kriege schon richtig auf die Reihe. Auf
jeden Fall. Nee, die hatte doch einen Prozess laufen. Und
ja, genau.
Wieso? Ja.
Also auch nicht der Rede wert. Auf jeden Fall halt so ungleiches Paar mäßig versuchen sie halt aus unterschiedlichen Motiven beide in die Vorstandsetage zu kommen.
Also das ist schon lustig, das kannst du auch als Computerspiel tatsächlich gut vorstellen.
Okay.
Als Videogame heißt sowas heutzutage.
Ja, genau. Also ich meine, wer so ein bisschen auf halt nicht ernste, nicht wirklich gute, aber halt gory Horrorfilme so steht, so spaßige, das ist für den ist das schon.
Ja, würde ich
eines der besseren ansprechen. Sachen.
Ja. Aber sag mal, Christian, du hattest doch auch mal nochmal letzter Sprung, du hattest doch auch mal Mortal Engines gesehen, oder?
Ich habe den damals sogar im Kino geguckt, weil mich
ein Freund überlegt hat. Wir springen jetzt von Mayhem und Office Uprising zu Peter Jacksons letztem Blockbuster-Werk, Mortal Engines, ne?
Der aber wohl nicht viel getaugt haben wird, oder? Wie war das?
Ja, also ich kann gleich sagen, ich war mega enttäuscht. Mega enttäuscht.
Ich fand ihn visuell und von der Prämisse fand ich ihn gut, aber der Film war kacke.
Ja, der war halt einfach für das, was er erzählen wollte, viel zu kurz. Das ist halt einfach, der hat halt einfach alle Bücher irgendwie in einem Film gepackt, kam mir so vor.
Ich kenne die Bücher nicht, deswegen weiß ich es nicht, aber so kam es mir auch vor, dass er zu ambitioniert viele Sachen reingepackt hat.
Ich habe nur nachgelesen, dass da wirklich mehrere Bücher in einen Film verwurstet wurden und du hast halt genau dieses Thema, dass dann alles viel zu schnell passiert und nichts genau erklärt wird.
Getan. Weil eben, wie der Philipp gesagt hat, optisch und von der Prämisse her extrem interessant.
Ja, grundsätzlich super geil. Ich war da auch hyped. Ich war da richtig hyped damals. Ich habe ihn dann aber gar nicht im Kino geschaut und habe ihn dann, glaube ich, sogar in iTunes gekauft, weil ich dachte, ja, der ist sicher, das ist ein Peter Jackson, der ist sicher gut und so weiter und so fort. Aber Philipp, am Ende auch eher eine Enttäuschung, oder?
Ja, am Ende taugt der. Also, du kannst mal für die optischen Values gucken, dann kannst du aber auch nach einer halben Stunde ausmachen.
Genau, da wäre jetzt die Frage zum Beispiel, Tax, wenn es dir in erster Linie um die Optik geht an der Stelle, wäre der Film vielleicht schon was für dich?
Ja, aber.
Aber ist auch.
Ist das lang?
Naja, was halt schon, also diese fahrenden Städte sind schon eine ganz geile Geschichte. Nur das nutzt sich halt auch, finde ich, sehr schnell ab.
Ja. Ja, das stimmt.
Ja. Ich muss ja sagen, ich habe das Gefühl, wir fasern langsam ein wenig aus. Ne? Ich würde auch fast sagen, wenn ihr jetzt gar nichts mehr habt, wo ihr sagt, es muss unbedingt sein, dann sollten wir langsam auch den Deckel langsam auf den Topf.
Ja, jetzt habe ich leider noch.
Okay, dann mach.
Weil nachdem ich jetzt gesehen habe, man muss ihn erwähnen, weil der wird ja als der Skandalfilm des Jahres 2020 gehandelt. Der Hunt.
The Hunt, ja. Der war in der Corona-Zeit, hätte der, glaube ich, ins Kino kommen sollen und war dann irgendwie direkt bei den Streamern, habe ich noch so in Erinnerung. Das habe ich nur mitbekommen.
Der wurde auf jeden Fall, aber er wurde eigentlich nicht so groß vermarktet, wie jetzt halt andere, die jetzt, wie zum Beispiel Mulan, der für einen Horrorpreis bei Disney Plus zusätzlich angeboten wird. Oder auch was ich gesehen habe, Invisible Man, der wurde ja auch für 18 Euro zum Leihen angeboten, statt dem ins Kino kam. Damals habe ich mir nicht geliehen, ich habe mir jetzt halt normal gekauft, ich glaube für 13 oder 14 Euro bei iTunes und das hat sich sehr gelohnt. Ich mag die Invisible Man-Geschichten immer sehr gern, da gibt es ja unterschiedlichste. Ein kleiner Abstecher für den Philipp, wenn er nicht kennt, wenn er mal kommt irgendwo und dich das interessiert, das musst du gucken. Sehr, sehr geiler, läuft unter Horrorfilm, obwohl es ja nicht wirklich Horror ist. Aber sehr cool gemacht. Also ich habe den sehr gemocht.
Der Invisible Man.
Der Invisible Man, genau, der neue jetzt von diesem Jahr. Was aber auch dieses Jahr kam, ist The Hunt, weil der war so ein bisschen der Skandalfilm, weil es ja da um so Abschlachtszenen geht, wo es darum geht, dass Menschen halt gefangen werden und dann in einem Wald ausgesetzt werden und eine andere Gruppe von privilegierten Menschen sie dann mit diversen Jagdutensilien zu Tode jagen und erschießen. Und jetzt möchte ich nicht zu viel verraten, weil, wobei das auch schon durch diversen Medien schon gespoilt wurde, was eigentlich der Hintergrund ist.
Nee, ich bin da auch gar nicht gespoilt. Das ist spannend. Das ist ich kannte jetzt auch nur die Prämisse, die du gerade erzählt hast.
Ja. Ist eben auch kein, also es ist kein ernster Film und auch bei weitem kein ernst gemeinter Film, sondern halt eigentlich echt so ein bisschen mit einem Satire und mit einem Augenzwinkern und der passt sehr gut in unsere jetzige Zeit jetzt nicht.
Das hätte ich gar nicht erwartet. Das heißt, es ist gar nicht alles so, wie es scheint. Kann man das mal so sagen?
Ja.
Okay.
Und das wird aber sehr schneller, also es wird schneller klar, als wie das es der große Twist am Ende ist.
Na, okay, cool. Dein Kater, Philipp, ist auch schon ordentlich.
Der Kater ist auch schon gut.
Und der möchte mir sagen, dass ich ins Bett gehen soll, weil er sich bewegen
möchte. Aber The Hunt, ja, ich hatte bisher The Hunt nur als Skandalfilm irgendwie mitbekommen. Und halt, ja, genau, wie du halt gesagt hast, irgendwie so Leute werden gejagt. Ja.
Leute werden gejagt, schön blutig ist er, macht echt Spaß für jemanden.
Aber könnte am Ende auch jemanden, der Black Mirror mag, gefallen? Nee? Da gibt es ja auch eine Folge, die so ein bisschen die Richtung geht.
Kann mir jetzt, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Es ist schon sehr bodenständig. Es hat jetzt nichts mit irgendwie, was so Black Mirror ja immer an, also ein bisschen Sozialkritik hat schon. Doch, also,
das meinte ich eher.
Ich würde es jetzt dem Tax nicht zwangsläufig empfehlen, aber ich kann schon vermuten, dass das mal mitgucken darf.
Ja, ich würde schon mal reinschauen, ja.
Ist mehr sowas für die Frau wahrscheinlich.
Okay. Das ist doch jetzt ein schöner
Abschluss. Empfehlungen mitnehmen.
Ich finde, das ist jetzt ein schöner Abschluss, weil es war doch jetzt eine schöne Jagd hier durch 73.000 Themen.
Wir haben so viel ausgelassen.
Ich hätte es gar nicht erwartet, weil wir am Anfang relativ viel Zeit auch über Tell Me Why gesprochen haben. Da habt ihr euch so richtig warm geredet, aber jetzt haben wir doch auch einige Tipps am Start. Ich fand ja ganz spannend, auch Christian, deine Dark Souls Exkurs, gerade mit den Speedruns. Da findet sicher der eine oder andere auch noch andere Speedruns, die recht spannend sein könnten. War mir nicht so klar, dass es da auch wirklich sowas wie Blindfolded Speedruns gibt. Krasser Scheiß. Ja, und sonst jede Menge Material. Ip Man, mir ist ja wichtig, dass Ip Man endlich abgeschlossen ist, wie du weißt.
Genau.
Ich habe es ja nie gesehen. Ich finde einfach nur, ich versuche immer IP Man zu sagen und ich sage jetzt schon Ip Man, schau. Eigentlich müsste ich Ip Man sagen.
Richtig, eigentlich müsste es da.
Und am Ende haben wir jetzt hier noch ein bisschen echt schön Trash auch reingeballert. Dieses Mayhem und Office Uprising. Ich habe noch nicht ganz verstanden, wie weit sie sich unterscheiden. Ich habe nur mitbekommen, Philipp, wenn man sich entscheiden muss, sollte man lieber Mayhem schauen.
Als andere Schauspieler.
Ich glaube, Office Uprising ist nochmal eine Spur Low Budget.
Ja, und dann noch The Hunt am Ende, wo ich jetzt die ganze Zeit eher dachte, das ist halt so reine Abschlachterei, aber vielleicht ist da mehr dahinter. Spannend.
Ach so, naja, so viel mehr ist da nicht dahinter.
Okay, aber vielleicht, ich meinte, es ist nicht alles so, wie es scheint. Da hast du mir recht gegeben. Okay.
Genau, also es geht schon um die Kills.
Es geht am Ende geht es halt darum, dass die sich killen, ja. Ja, wir killen uns jetzt auch, würde ich sagen.
So machen wir das.
Oder? Shevas?
Das ist eine gute Geschichte.
Shevas, wir müssen auch sagen, der nächste Cast ist dann im Oktober. Der November-Cast lässt also noch auf sich warten. Den haben wir heute an einigen Stellen schon richtig angeteasert. Ich glaube, das wird ein großes Ding
mit unserem neuen Podcast. Der nächste ist noch Old-Gen. Der nächste Podcast ist noch Old-Gen und dann machen wir uns warm für die nächste.
Ja, da sind wir dann auch in ganz neuem Gewand unterwegs. Also da wird es dann so sein.
Müssen wir aber lang warten, ne? Weil die PS4 kommt ja recht spät im November.
Aber noch vor unserem Cast. Wir bekommen das alles hin.
Damit du auch was zum Sagen hast, bevor die PS5 erscheint, dann deinen Xbox-Cast machen.
Ja, genau. Wir können auch über Halo Infinite dann gleich sprechen, wie gut es dir gefällt zum Launch.
Oder die anderen Launch-Titel für die Xbox.
Wir können auch über die gesamten Launch-Titel für die PS4 reden, das geht genauso schnell.
Es ist die 5er.
Das ist das Gleiche. Deutsch ist auch deutlich länger. Komm, du kriegst ja den Unterschied, merkst ja technisch kaum.
Ne? Und wisst ihr was? Und so schließt sich der Kreis, wie wir begonnen haben. Ich will den Kreis jetzt noch endgültig schließen. Ich kann den Kreis jetzt noch damit schließen, dass ich euch sage, ich habe die Flasche Wein getrunken.
Sehr gut.
Und ertrage dadurch auch viel mehr, wenn ihr über Trash-Filme sprecht. Das habe ich gemerkt. Also da kann
aber
ich
die Auswirkung mehr. War gar nicht so intensiv. Also ich hätte gedacht, dass du
Peter ist halt ein Profi
das am deutlicher
Glas.
Zeigst.
Ich bin ein Profi das am Glas stimmt, und ja. ein Profi am Mike. Also das ist halt einfach, das geht Hand in Hand. Nee, also am Ende bin ich auch froh, dass wir jetzt dann, glaube ich, durch sind langsam. Ja.
Ich muss ganz ehrlich sagen, dass der Fips mich so enttäuscht hat mit manchen Meinungen, da hätte ich noch ein paar Bier mehr vertragen können. Aber
wo habe ich dich denn enttäuscht?
Nee, wir gehen da jetzt nicht ins Detail.
Jetzt gehen wir nicht
mehr. Das werdet ihr zwei jetzt dann in der Aftershow irgendwie noch ausmachen. Jetzt wünsche mir erstmal allen Hörern viel Spaß, viel gute Zeit bis zum nächsten Cast. Cool, dass ihr so lange durchgehalten habt, dass ihr das jetzt noch hört. Wir brummen alle für euch. Wir brummen euch jetzt raus aus der Geekzone. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Ciao, ciao.
Gute Nacht.
Brumm, brumm.
Servus.
Brumm, brumm.